Herzlich willkommen zur 908. Ausgabe des Sneakpods, wo wir unser gemütliches Sneakpod-Sofa heute auf den Campus der Yale-Universität gestellt haben. Und auf diesem Sofa sitzt mir schräg, nee, gegenüber kann man nicht sitzen, wenn man auf demselben Sofa sitzt, ne? Das geht nicht. Also da sitzt auf jeden Fall noch...
Wenn wir uns so eindrehen, dann schon.
Da sitzt auf jeden Fall noch mein Philosophie-Co-Professor Christoph Perner.
Guten Abend und Julia arbeitet an ihrer Verbeamtung und dafür fehlt ihr noch ein Schein und der ist die Teilnahme im Sneakpod und deswegen ist sie heute hier. Hallo Julia.
Hallo. Ja, Bob läuft gerade richtig kalt den Rücken runter, weil er Angst hat, aus dem Sneakpod rausgeworfen zu werden, weil ihm jemand vorgeworfen hat, er sei vielleicht ein bisschen übergriffig geworden. Mensch, wie ist denn das passiert, Bob?
Vielleicht ein bisschen?
Ist das nicht die Anmoderation, die ihr euch schon immer gewünscht habt?
Total. So wollte ich ihn immer mal vorstellen. Ja, ich gebe zu, ich wollte jemandem die Weihnachtsplätzchen wegessen, sehr übergriffig.
Das stimmt ja, in diesen Zeiten auf jeden Fall. Ja, herzlich willkommen, Julia. Du bist zum ersten Mal bei uns. Wir haben uns vor ein paar Monaten mal kennengelernt, aber nur sehr flüchtig leider. Und da ich ein großer Fan deines TikTok-Accounts bin und mittlerweile auch deines Podcasts von Chronographen und Kotzbrocken, dachte ich, dass es an der Zeit wäre, dass du uns hier Gesellschaft leistest. Schön, dass du dieser Einladung nachgekommen bist.
Ja, es freut mich sehr. Ich hatte auch auf besagter Veranstaltung, als wir uns kennengelernt haben, zuerst ein bisschen das Gefühl, ihr wart alle so, okay, und warum willt ihr zu unserem Podcast kommen? Was willt ihr jetzt von uns? Aber es kann auch sein, dass der Schein trug.
Ja, wir waren
vielleicht waren wir einfach so überrascht, dass irgendjemand in unseren Podcast kommen will, kann ja auch sein.
Wir waren an dem Abend einfach ziemlich damit beschäftigt, Cocktails unters Volk zu werfen.
Das stimmt.
Und hatten nicht viel anderes im Kopf leider. Es war wirklich, ich fand das auch sehr schade. Wir waren da, also klar, ich fand das sehr schön, weil ich mache gerne Cocktails in so einer Runde. Also das war nicht das Thema, aber ja, irgendeinen Tod muss man dann sterben und dann kann man halt, hat man keine Zeit, um sich zu unterhalten. Aber deswegen
ja, falls es
jetzt
euch tröstet, ihr habt sehr erfolgreich Cocktails und das Volk geworfen.
Das hoffe ich doch.
Hast du Schäden davon getragen?
Die Leute waren betrunken. Erfolgreich.
Nee, ich hatte ja den, ich glaube, einen der wenigen alkoholfreien Cocktails des Abends und den fand ich auch sehr, sehr mundend. Also es hat mich sehr gefreut, dass ich als alkoholfreie Alternative mal nicht einfach nur so, ich habe dir Saft ins Glas geschüttet bekommen hab.
Ja, wir hatten ja eine Minderjährige auch dabei, deswegen mussten wir ja da kreativ werden.
Was anbieten können, ja.
Blieb uns ja nicht anders. Okay.
Saft mit Saft und Saft. Ja, und noch irgendwas, damit es spannend wird. Genau. Ja, ist immer schwierig. Das ist ja, man hat dann einfach nicht so viele Optionen. Gut, wollen wir mal zum Thema kommen. Du hast uns natürlich auch einen Film mitgebracht, ins Töpfchen gelegt. Und den darfst du uns jetzt dann auch mal ein wenig zusammenfassen, worum es da geht. Der Film heißt After the Hunt. Und ja, worum geht's?
Ich dachte ja am Anfang, es geht darum, dass die Figur von Julia Roberts, Alma Imhoff, kurz davor ist, ihr Tenure anzutreten oder dafür das zu bekommen, was, wie ich jetzt rausgefunden habe, einfach so eine Professur auf Lebenszeit ist in den USA. Und da anlässlich dazu eine Party in ihrer Wohnung veranstaltet, von der ein Kollege eine ihrer Studentinnen nach Hause bringt und diese Studentin ihr dann am nächsten Tag erzählt, dass eben jener Kollege sexuell übergriffig war. Und ich dachte zuerst, es würde dann in dem Film hauptsächlich so um die Frage gehen, was tue ich, wenn ich merke, dass ich mit einem Täter befreundet bin? Wie gehe ich damit um, wenn ich interessensmäßig zwischen zwei Stühlen stehe? Aber dann hat der Film sich gedacht, hey, guck mal, hier sind ja noch ganz viele andere Themen, lass doch die erstmal aufmachen.
Lass sie mal alle aufmachen.
Lass sie mal alle aufmachen und auch manche Schubladen einfach offen stehen lassen.
Also, nicht so gut wie alle Schubladen offen stehen lassen, oder? Also,
Ich glaube, damit möchte ich auch so meine grobe Zusammenfassung mal abschließen, weil also das ist das Einzige, was ich so richtig in kurzen Worten greifen kann und alles andere danach sprengt jeden Rahmen einer Zusammenfassung.
Ja. Ja, genau. Also die Anschuldigung steht im Raum. Der Herr, das war der, also ein Kollege anderer Professor, ne? Und der andere Text in der IMDb oder in mehreren solchen Kurzzusammenfassungen in zwei Zeilen, die man immer so liest, Letterbox oder so, stand da noch drin, dass Dark Secrets of Her Own Past irgendwie drohen ans Licht zu kommen. Und das kann man, glaube ich, auch noch dazu sagen. Dass, wobei, weiß ich nicht, Dark Secrets of Her Own Past, ja doch, passt schon irgendwie.
Ich finde jetzt irgendwie, also das war zum Beispiel ein Plotstrang, den hatte ich einfach in der Mitte des Films komplett vergessen, dass es den ja noch gab.
Ja, der war auch völlig irrelevant. Also, ich weiß auch gar nicht, was das sollte. Ja, also ja, in gewisser Weise schon, um eben eine Nähe herzustellen in irgendeiner Form und dann aber auch wieder das Gegenteil davon, es war...
Ja, das motiviert schon von ihrem Verhalten wahrscheinlich einiges. Ja, also klar. Das insofern.
Ja, also, dass wir dann erfahren haben, was dieses Dark Secret eben ist, das hat sehr viel von ihrem Verhalten erklärt. Mhm. Aber ich habe ehrlich gesagt nie das Gefühl gehabt, dass es für sie in irgendeiner Form besonders gefährlich wäre, wenn das jetzt rauskommt. Also ich finde, wenn man so von einem Dark Secret redet, dann geht man ja davon aus, irgendwie, weiß nicht, sie hat sich ihren Uni-Abschluss damals nur erschlichen und alles, was sie macht, ist eigentlich illegitim oder so.
Ja, genau.
Aber
es stand
das
ja damals in der Zeitung,
nicht.
Ne? Also weiß
ja,
nicht.
Also so dark kann das Secret, gut, es stand auf Deutsch in der Zeitung. Das heißt, die Amis wissen es nicht.
Ja, okay, aber ja,
und am Ende war es halt auch einfach, finde ich, dass man ihr eine relativ billige Ausrede gebaut hat, warum sie einfach schlecht umgegangen ist mit dem, wie halt ihre Studentin zu ihr gekommen ist. Also es bleibt halt, dass sie schlecht damit umgegangen ist. Und was sie in ihrer Vergangenheit für Dark Secrets hat, die sie zu einem Täterschützer machen oder zu einer Täterschützerin machen, ist mir ehrlich gesagt erstmal zweitrangig. Also,
Ja. Aber es erklärt halt trotzdem ihr Verhalten ein Stück weit. Und ja, der Film liebt es ja offensichtlich, alles in Grauzonen zu lassen. Also wir kriegen ganz, ganz viel ständig nicht erzählt. Wir haben diesen Vorwurf und wir wissen nicht, was da passiert ist. Wir haben die Erschilderung des Opfers, was da wobei die Schilderung ist ja auch enorm knapp. So inszeniert, dass sie eben ganz vieles auch nicht sagt. Dann haben wir keine Augenzeugen oder irgendwas, außer dem potenziellen Täter, potenziellen Opfer. Und wir haben die Aussage vom Täter. Dann haben wir natürlich einen Haufen Indizien über sein anderes Verhalten. Da können wir uns ein Bild davon machen, können wir Theorien aufstellen und uns überlegen, ob wir das für alles, wie wir das beurteilen. Aber der Film gibt ja bis zum Ende keine Auflösung davon. Und auch ganz viele andere Dinge, es gibt ganz viele Unterhaltungen immer, zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade random die Unterhaltung ein zwischen ihr und dem Dean der Universität. Da gibt es so eine Szene, da sagt der Dean dann so, jetzt mal off the record, jetzt fang mal an zu erzählen. Dann sagt sie, okay, off the record, Schnitt, weg. Wir kriegen diese Unterhaltung nicht zu sehen. Mhm. Also der Film macht es ständig, Informationen vor uns vorzuenthalten, und ich unterstelle mit der Absicht, uns in diesen vagen Zustand das richtig fühlbar zu machen, dass das eben von außen, wenn du nicht dabei warst, dann du kannst dich entscheiden, stelle ich mich auf die Seite des Täters, stelle ich mich auf die Seite des Opfers, glaube ich das nicht, und es ist sicherlich in jedem Fall mit allen Informationen, die dir zur Verfügung stehen oder auch nicht zur Verfügung stehen, immer mal so, mal anders, keine Ahnung. Aber du hast halt diese Informationen nicht. Und das fühlbar zu machen, ist, glaube ich, vermute ich, eine Idee dieses Films. Und das, diese Grauzone, dich da so richtig mitten reinzusetzen und dir nicht genug an die Hand zu geben, um irgendwie klarzukommen. Da kriegst du immer mal so einen Hinweis in die Richtung, kriegst du wieder einen Hinweis in die andere Richtung. Und dann, ja, die ist auch nicht ganz ohne Fehlverhalten. Und der ist natürlich aber ein Arschloch.
Naja, was heißt nicht ganz ohne? Es wird halt gedroppt, dass sie stinkreich ist und dass sie eigentlich keine Probleme hat. Also es wird ihr im Endeffekt abgesprochen, Probleme zu haben, weil sie reich ist. Was ja,
ja gut, und es wird ja gesagt, dass sie plagiiert hat.
Und sie hat ihre PhD-Thesis plagiiert, also ihre Doktorarbeit. Das ist jetzt auch nicht unbedingt irgendwie so...
Hat aber auch mit der Sache nichts zu tun.
Hat mit der Sache nichts zu tun, aber ja. Dass zumindest der Charakterzug, falsche Dinge zu behaupten, ist auch da irgendwie so, ja. Das, also,
wobei man ja aber auch sagen muss, dass, also ich weiß gerade nicht mehr, wen sie plagiiert, aber ich habe den Film zusammen gesehen mit jemandem, der mal Philosophie studiert hat. Und da habe ich das Feedback bekommen, also dass es wohl so diese Theorie, die da plagiiert werden soll, in der Handlung, das ist wohl so bekannt und so, also dass selbst jemand, der sich jetzt nicht mehr aktiv mit Philosophie beschäftigt, würde das lesen und sofort merken, okay, das ist von dem abgeschrieben.
Ah, okay, also ist so wirklich, wie wenn man jetzt über ich reden würde und nicht dazu schreibt, dass dass Freud im Hintergrund mitspielt.
Genau, und also schon allein, gut, es kann natürlich sein, dass der Regisseur oder Drehbuchautorin, wer auch immer, sich nicht genug mit Philosophie auskannte, um zu wissen, wie obvious es ist, wobei auf der anderen Seite auch immer wieder so Gags über Foucault gemacht werden und so. Das heißt, so ein bisschen Wissen muss da gewesen sein. Aber
ja gut, aber das
also,
würde ich jetzt
das mal. Das ist halt irgendwie so obvious, dass ich mir dann dachte so, ja gut, also das sie kann ja eigentlich fast nicht geglaubt haben, dass sie damit durchkommt. Und
aber das wird uns Zuschauern nicht so erzählt.
Das würde ich jetzt auch sagen, was Christoph. Also dass die beiden Professoren, die das beurteilen können.
Also ich kann das nicht beurteilen.
Diese Arbeit geht so nicht durch. Die ist ein Plagiat. Das wird uns von zwei Experten so gesagt. Und ich finde, dann müssen wir es glauben, weil wir sind... Also
ja, was ich mich da dann halt auch gefragt habe, ist, dass sie ja... Also sie unterhalten sich schon mal drüber, dass sie plagiiert hat. Aber es wird dann später drüber gesprochen, dass sie die Arbeit noch gar nicht abgegeben hat, offiziell. Also dass sie noch dabei ist. Wo ich dann auch so mich so kurz gefragt habe, so... Also ist die Diskussion quasi, sie könnte vielleicht versuchen zu plagiieren, weil er, also es ist ja noch nicht offiziell abgegeben, das heißt, er weiß ja nicht, ob sie da nicht noch was ins Quellenverzeichnis reinschreibt. Und also das fand ich schon auch irgendwie super komisch, dass das irgendwie so verschoben war und da so ein großes Ding draus gemacht wurde, obwohl dann trotzdem, zumindest wenn ich es richtig verstanden habe, mehrmals gesagt wurde, dass sie noch aktiv an der Arbeit schreibt.
Ja, stimmt, das ist irgendwie ein bisschen seltsam, ja. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber wer weiß, wie das funktioniert in Amerika. Vielleicht musst du so Teilstücke abgeben vorher.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht muss man es auch irgendwie vorher schon mal einreichen und bewerten lassen oder so irgendwas. Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, also was für mich auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist, dass das eine halt mit dem anderen nichts zu tun hat und es irgendwie so dargestellt wurde, als sei jetzt die Tatsache, dass sie vielleicht plagiiert hat, ein ernsthafter Grund zu behaupten, sie würde da ihren Professor falsch beschuldigen. Und aber gleichzeitig ja gesagt wurde, dass sie so reich ist und ihre Eltern ganz viel von der Uni gespendet haben oder so. Wo ich mir dann dachte, so ja, aber dann müsste es ja für, also dann wäre es logisch zu sagen, okay, sie hat plagiiert, weil sie davon ausgegangen ist, das hat sowieso keine Konsequenzen für sie, weil ihre Eltern die halbe Uni finanziert haben. Aber dann das Gleiche als Begründung zu nehmen für, sie hat ihn jetzt falsch beschuldigt, das hat schon da in der Argumentation für mich irgendwie keinen Sinn gemacht.
Ich fand aber tatsächlich, dass das so ein bisschen, ich kann es nicht ganz greifen, wie, warum, aber das war für mich so ein bisschen Grundtenor in dem Film, dass es schon ein Generationenkonflikt hier irgendwie propagiert wird und zwar ganz klar pro Gen X und gegen, ich weiß nicht, Millennials und Gen Z, also oder eigentlich gegen Gen Z vor allem, also dieses Trope von ja, Gen Zs, die halt alles in den Arsch geblasen kriegen und überhaupt nicht das Gefühl haben, was die wahren Probleme der Welt, bla 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 ra ra. Und sich
die ganze
hier
Welt muss ein Safe Space um sie herum sein.
Ja, genau. Ja. Also dieses Trope. kam mir schon so vor, dass der Film das uns auch so verkaufen will. Das ist nicht nur die Figur.
Hattest du das Gefühl, dass der Film...
Ich fand schon, ja. Ich fand, der Film war nicht fair, in was den Generationenkonflikt angeht. Und ich meine, ich bin
krass,
die Generation,
weil ich
die
eher andersrum
hat. Echt? Wow.
Also ich fand, also da gab es ja diese Unterhaltung zwischen den zwei Frauen da in der Bar, die dann auch zwischendurch gesagt haben, so ja, warum muss man jetzt alles offen ansprechen? Was ist daraus geworden, Sachen einfach mal runterzuschlucken und die Zähne zusammenzubeißen, so nach dem Motto. Mhm. Und für mich war also nicht nur die Figur von Julia Roberts ab dem Zeitpunkt schon so unfassbar unsympathisch, sondern auch diese ganze Unterhaltung so unsympathisch geframed, dass für mich irgendwie in dieser Szene klar war, dass die beiden, also dass sie mit dem, was sie sagen, nicht recht haben können. Aber vielleicht ist das halt auch mein eigener Blick da drauf, aber für mich war das direkt so, ja gut, das sind halt wieder zwei ältere Menschen, die, oder halt ja älter als die Gen Z-Generation, die jetzt der Meinung sind, nur weil wir es hart hatten, müsst ihr es auch hart haben.
Ich habe das direkt
gegen die zwei Figuren da gesehen.
Also diese Szene glaube ich, dass ein großer Prozentsatz der Gen X ganz anders wahrnehmen wird als du.
Das würde ich auch unterschreiben, ja.
Spannend.
Ja, ja. Völlig absurd. Heute hatte ich, glaube ich, irgendein Thema, wo es auch, ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging, aber es war auch so ein Thema, wo ja, dieses, wie wir denken, dass Dinge wahrgenommen werden, so krass davon abweicht in Generationen. Also, und ja, ich meine, wir sind beide Gen X, der Bob und ich, aber keine Ahnung warum, wir hadern ziemlich mit unserer Generation. Das ist, ja, es ist manchmal nicht nachvollziehbar. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Und genau das war so ein Beispiel. Also ich glaube, das ist von Gen X in der Regel eher so, ja, recht hat sie. Also oder recht haben sie. So verweichlichten Gen Zs.
Ja, also ich weiß natürlich auch nicht, ab welchem Zeitpunkt des Films für die einzelne Person dann der Moment kommt, wo man merkt, ah, okay, die Rolle von Julia Roberts ist nicht die gute. Weil also bei mir kam dieser Turning Point halt sehr schnell, also dass ich mir eigentlich ab dieser Szene, wo die Studentin eben mit ihr gesprochen hat und sie dann zu ihr meinte so, ja, aber warum kommst du denn jetzt genau zu mir? Warum denkst du jetzt, du musst das mit mir besprechen? Und da irgendwie so ganz seltsam aggressiv drauf reagiert hat, dachte ich mir direkt so, okay, warum ist sie so heuchlerisch? Warum erklärt sie 20 Minuten vorher noch, wie Frauen benachteiligt sind und steht irgendwie für sich selber ein, weil ihr vorgeworfen wird, sie hat quasi den Job nur als Quotenfrau bekommen und schafft es dann aber drei Szenen später nicht adäquat auf so eine Situation mit ihrer Studentin zu reagieren. Und also da war für mich halt schon der Punkt, wo ich sie nicht mehr sympathisch fand als Rolle. Und vielleicht war es dann für mich auch deswegen sehr viel leichter, das, also auch diese ganzen Aussagen über die jüngere Generation so einzuordnen.
Ja.
Ich fand diese Szene auch verstörend, wie sie da seltsam reagiert, aber das ist halt so eine Szene, wo ich sagen würde, das erklärt sich dann hinterher durch ihre Geschichte. Aber das weiß man natürlich zu dem Zeitpunkt im Film noch nicht. Mhm. Und deshalb reagiert habe ich, glaube ich, genauso wie du, dass ich da schon dachte, was stimmt mit der Frau nicht? Ich fand allerdings eigentlich schon eins vorher, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das anders erlebt oder vielleicht sind deutsche Unis oder Philosophie-Unis, Studenten, amerikanische anders als wir, aber diese Kuschelatmosphäre zwischen Studenten und Professoren, ich fand das alles sowieso grundsätzlich viel zu nah.
Bob, du hast nie in einem kleinen
wahrscheinlich
Fachbereich studiert.
Wahrscheinlich, das fand ich sehr befremdlich schon vom Start weg, da habe ich so Fragezeichen gehabt. Also ich war nie mit Professoren auf Partys in deren Privathäusern. Wäre überhaupt nicht denkbar gewesen.
War ich schon.
Okay, krass.
Aber ich war
schon
auch
zu kuschelig, hast du recht, ja.
Ja, also ich war auch schon zumindest irgendwie mit Uni-ProfessorInnen im gleichen Club oder ich glaube, wir waren auch mal irgendwie zusammen auf dem Weihnachtsmarkt oder so, also das schon. Aber also was mir auch direkt aufgefallen ist, ist halt auch so diese körperliche Touchiness, die da
stattgefunden
hat. Genau, und ich muss aber auch sagen, also nicht nur Andrew Garfield, sondern ja auch Julia Roberts mit ihren Studierenden. Also da war irgendwie auch so eine viel zu körperliche, auch viel zu freundschaftliche Atmosphäre. Und das, da habe ich mich dann wieder dran erinnert, als Andrew Garfield und Julia Roberts da im Restaurant saßen und sie halt zu ihm meinte so, ja, was ist eigentlich mit dir falsch, dass du zu einer Studentin mit nach Hause gehst? Spinnst du eigentlich? Und da dachte ich mir dann so ein bisschen so, ja, aber du hast ja auch schon Grenzen aufgeweicht. Zwar in einem ganz anderen Modus, aber auch sie war ja offensichtlich schon nicht dazu in der Lage zu erkennen, was jetzt angemessen ist in so einer Studentin-Professorin-Beziehung und was nicht. Und das wird dann auch wieder durch ihre große Auflösung am Ende erklärt, warum sie solche Grenzen nicht richtig einordnen kann. Aber auch da dachte ich mir halt schon, ja gut, wie sollen denn deine Studierenden irgendwie erkennen können, was ja, was die einzuhaltenden Grenzen sind oder wo eine Grenze vielleicht auf dem Weg ist, überschritten zu werden, wenn du ihnen auch suggerierst, dass sehr viel normal ist. Hm.
Diese Andrew Garfield-Figur, die war doch so akademischer Mittelbau, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Schon, gell?
Der ist auch Professor gewesen.
Ja, ich meine schon. Ja. Der ist auch Professor. Aber, also er wurde auch als Professor bezeichnet.
Ja, aber auch so noch nicht verbeamtet oder
noch
so,
nicht,
oder?
Ja, genau, noch nicht so angekommen wie sie.
Ja, okay.
Also, ich glaube, sie waren aber am Anfang auf dem gleichen akademischen Level und sie ist dann ja, also sie war dann quasi auf dem Weg dahin aufzusteigen.
Ja, ja. Genau. So hätte ich das auch verstanden.
Ja, gut, aber also wenn ich so zurückbedenke, auf was für Partys ich so war, da gab's so körperliche Vertrautheit schon auch. Also
krass.
Also zwischen diesen, also halt nicht zu Professoren, ne? Bei uns heißt ja Professor, ist ja Professor was anderes. Bei uns, was Professor genannt wird, ist ja dieses verbeamtete Freiheit der Forschung und Lehre Ding.
Ja.
Aber so der akademische Mittelbau habe ich schon auch Knutschereien und sowas.
Ja gut, also so
miterlebt.
So Hiwi oder wissenschaftlicher Mitarbeiter, so Postdoc oder so. Das,
ja, genau.
Ja. Aber das waren die ja hier nicht. Es war ja schon.
Naja, es waren halt Dozenten erstmal.
Ja, ja, schon. Ich habe schon auch Dozenten geküsst. Das ist schon, ja.
Echt?
Okay. Ja. Was Alkohol so alles möglich macht. Aber also da ging es halt in der Regel dann doch von den Studenten aus. Also von uns dann.
Ja, und ich würde halt auch sagen, das kommt ja auch noch sehr stark drauf an, wie auch so der Altersunterschied ist.
Total. Weil,
also ich weiß jetzt nicht, wie alt Andrew Garfield in dem Film sein sollte, aber ich hätte jetzt mal geschätzt schon so um die 40.
Ja, sonst hätten sie ihm nicht diesen Vollbart dran geschraubt, oder?
Ja, ja.
Genau, und die Studentin, ja gut, wenn sie jetzt gerade ihre Dissertation schreibt, wie alt wird sie sein? Irgendwie Ende 20, Anfang 30, so um den Dreh.
Nee, schon noch in 20ern, habe ich so verstanden.
Ja, also hätte ich jetzt auch vermutet.
Gesagt, dass er Millennial ist und sie Gen Z? Ich meine, das wird sogar getroppt.
Das ist ja in Wirklichkeit so. Andrew Garfield ist 83 geboren, der ist 42, der ist Millennial.
Ja, also ne, es ist halt für mich auch schon nochmal ein Unterschied, ob man halt mit, weiß nicht, 22 dann mit dem 26-jährigen Dozenten rummacht, der halt da die, weiß nicht, die Übungen zur Vorlesung leitet oder so.
Genau.
Oder dann halt mit einem Dozenten, der dann halt schon mindestens 10 Jahre älter ist.
Ja, und nee, halt, und die Frage, ob der Typ, der die Übungen leitet, irgendeine Macht über dich hat im Sinne von, dass er Noten für dich vergibt oder so.
Ja,
oder
ob das
ist nicht eben der Professor ist, der am Ende deine Arbeit abnehmen muss.
Ja, genau.
Das macht halt schon. Das ist halt ja dieses ja, Power Difference, wie sagt man? Das macht
Gefälle.
Genau. Macht Gefälle, ja.
Ja.
Ja, das stimmt.
Tja.
Ja, und ich fand's auch im Film irgendwie erschreckend, wie wenig dann doch drüber gesprochen wurde, was das auch mit dem Opfer macht. Also wir hatten eigentlich nur eine Szene, wo sie nicht in der Anwesenheit von Julia Roberts Figur war.
Hm.
Und irgendwie ja, also es hat mich schon so ein bisschen gestört, diesen Fall oder ja, diese Anschuldigungen und so zu sehen, ohne dass man irgendwie mal so richtig Einblick darin hatte, was es mit dem Opfer macht. Also gerade auch irgendwie sich da der Professorin anzuvertrauen, die eigentlich mehr so eine Art Mentor ist, und dann eben so krass enttäuscht zu werden, weil dieses Vertrauen dann halt nicht verdient wird in dem Moment. Weil, also ich habe diese Szene angucken, mir war wirklich körperlich schlecht danach, weil ich das so schlimm fand zu sehen, dass sie halt erstmal das Gefühl bekommt, okay, mir wird nicht geglaubt und ich bekomme hier keine Unterstützung. Und das war mir irgendwie zu schnell auserzählt im Film.
Jetzt muss man dem Film an der Stelle, glaube ich, aber zu, also ich gebe dir recht, aber man muss dem Film an sich, glaube ich, zugute halten, dass er sich sehr konsequent von Anfang an dafür entscheidet, dass das ein Film über die Professorin ist. Also natürlich über den Fall, aber wir sind fast ausschließlich bei ihr. Der Film verfolgt jetzt nicht irgendwie andere Figuren und das Opfer nicht oder so, sondern eigentlich fast ausschließlich verfolgen wir die Julia Roberts Hauptfigur und ihre Begegnungen mit Leuten und ihren Weg durch diese Geschichte. Klar, trotzdem steht der Vorwurf, dass das nicht beleuchtet wird, aber es gibt ganz wenige Szenen, wo Julia Roberts nicht drin ist.
Ich glaube, dann fand ich es halt wieder inkonsequent, dass es überhaupt Szenen gab, in denen sie nicht drin ist.
Ja.
Weil es, ja. Also, ja, es gab so viele Momente, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, der Film will mir was sagen, aber er will dann nicht, also er will mir für beide Seiten nicht genug Hinweise geben. Also es ist ja auch immer wiederkehrendes Thema, dass diese Studentin auch irgendwie so eine Obsession mit dieser Professorin hat. Und dann wird auf der einen Seite eben schon immer wieder gezeigt, wie sie sich sehr ähnlich kleidet wie die Professorin, sie dann auch irgendwann eine Kette anhat, die der sehr ähnlich ist, die Professorin trägt, also ihre Nägel auf die gleiche Weise manikürt, dann auch irgendwann sehr offensichtlicher gefilmt wird, wie sie beide die gleichen Handbewegungen machen, wenn sie sprechen.
Und das war aber sehr on the nose, oder? Wie das gezeigt wird.
Das war super on the nose. Also das fand ich dann schon fast ein bisschen...
Die Fingernägel waren auch sehr on the nose, aber ja.
Also bei den Fingernägeln habe ich irgendwann so gesagt, so hatten sie nur eine Nagellackfarbe im Kostümdepartment oder was war da los?
Ich habe Ähnliches gedacht, ja, stimmt.
Ja, aber also man konnte auf der einen Seite, wurde einem irgendwie sehr klar gezeigt, okay, das ist so, die macht die nach, die zieht sich an wie sie. Aber dann hatten wir halt sowohl die Rolle von Andrew Garfield, der ja auch die ganze Zeit den Denim-Look gerockt hat, als hätte er nichts anderes anzuziehen. Also der quasi einfach nur Julia Roberts Kleidungsstil in männlich und vielleicht ein bisschen weniger schick hatte, aber so das Farbschema war immer auch ein sehr ähnliches. Und dann, wo es halt für mich wirklich komplett downhill gegangen ist, kam diese Therapeutin dazu, die auch einfach aussah, als hätte sie sich morgens am Schrank von Julia Roberts bedient. Weil die hatten also 1:1 gleiches Farbschema, gleicher Stil, gleiche Schnitte
mehr,
und so an.
Ich fand die ein bisschen mehr 70s irgendwie. Mit ihrem riesen Shirt, Blusenkragen.
Ja, die hatte diesen großen Kragen, aber dafür hatte Julia Roberts ja auch viel so eine Schulterpolster, genau.
Und
sie ist halt eine Ikone der frühen 90er, späten 80er.
Aber was ist denn bitte mit, also die Therapeutin von Chloe Sevigny gespielt, was ist denn bitte mit ihren Haaren passiert in diesem Film? Also, diese eine, da hatte ich Fragezeichen bei dieser Frisur. Das
weiß keiner so genau. Aber also, da hatten wir dann halt irgendwie dann zwei weitere Figuren, die sich auch sehr ähnlich angezogen haben. Also es war auch dieses, ne, alles helle Farben, irgendwie weiß-blau-beige-Töne, Goldschmuck dazu, wo ich dann dachte so, ja, will uns jetzt der Film damit sagen, Julia Roberts bildet sich das nur ein, dass sie nachmacht und eigentlich passt sie sich halt einfach dem Kleidungsstil von diesem akademischen Milieu an.
Aha, okay.
Aber dafür waren es dann auch wieder nicht genug Leute. Also wenn wir zwischendurch immer mal wieder mehr Leute gesehen hätten, die so in dem Style rumlaufen, dann hätte man sich wieder denken können, ja nee, Julia Roberts denkt sich das, aber ich sehe hier 15 andere, die das gleiche Outfit anhaben. Aber dafür waren es wieder nicht genug Leute.
Ja, und dafür war sie auch viel zu ähnlich angezogen und gestylt. Also es war schon...
Also am Anfang fand ich ja sehr bezeichnend, dass sie immer was oder ganz oft was Weißes anhatte, so wie die Unschuld da so durch die Szenen geschwebt ist. Wohingegen, also gleich zum Beispiel die erste Szene, die Party, bevor das passiert, tragen fast alle anderen schwarz. Und sie ist die Einzige in Weiß. Ihr Ehemann, den wir übrigens noch gar nicht erwähnt haben, ich soll gleich nochmal kurz drauf kommen, die ist der Einzige, der auch ein weißes Hemd trägt oder so ein richtig so weiß-weiß, so strahlend weiß. Und sie dann erst später so ein bisschen gedecktere Töne anhat. Die Rolle von dem Ehemann, oder wolltet ihr noch was zu den Klamotten sagen?
Ja, mir ist auch gerade aufgefallen, dass ja die Studentin in der ersten Szene noch, glaube ich, so eine schwarze oder dunkelblaue, ja, wie so Anzugkombi anhatte, was ja überhaupt nicht in Julia Roberts Farbschema ist. Und also, wo ich mich dann auch frage, ist der Studentin dann erst nach dem Vorfall so richtig aufgefallen, ach Moment, ich wollte ja meine Professorin kopieren? Oder hat das Kostümdepartement erst nach dem Dreh dieser Szene gemerkt, oh shit, wir hatten ja ein Farbschema, das wir einhalten wollten?
Es gibt auch eine Szene, wo Julia Roberts eine schwarze Jacke trägt. Also das ist, glaube ich, nicht oft, aber...
Ja. Genau, oder überinterpretieren wir einfach an der Stelle schon. Das ist übrigens was, ich schweife ein wenig ab, das ist was mir in eurem Podcast, Julia, häufig so geht, dass ich mir denke, ihr macht euch Gedanken darüber, was die Autorin da gemacht haben könnte oder gedacht haben könnte, wo ich mir denke so, okay, ihr seid schon dreimal mehr abgebogen, als sie wahrscheinlich abgebogen ist. Ihr habt sich da garantiert überhaupt gar keine Gedanken drüber. Aber ich finde es so geil, dass ihr dann so voll reingeht, so was hat sie da und das widerspricht doch dem und dem. So, ja, das war ihr offensichtlich völlig wurscht. Finde ich sehr geil.
Wir können da später nochmal genauer drauf eingehen, aber solche Momente entstehen auch viel, weil wir uns vor allem in letzter Zeit bemühen, Kerstin Gier auch mal ein bisschen Slack zu geben. Ja, weil wir schon manchmal sehr hart mit ihr ins Gericht gehen und dann denke ich mir so, ja komm, vielleicht geben wir jetzt mal the benefit of the doubt und vielleicht hat sie sich da auch ganz viel bei gedacht.
Okay. Lass ich mal so stehen. Ich finde es sehr schön, mich erheitert es immer sehr. Ich habe noch eine technische Sache hier. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber ich finde, es wird wahnsinnig viel Zeit verschwendet in Szenen. Ich finde, dass sie häufig, also ja, einerseits wird ganz wenig erzählt oder wird immer im schlechtesten Moment oder in dem Moment, wo dann irgendwas kommt, weggeblendet. Aber dafür, auf der anderen Seite, wird uns ganz häufig so Füllmaterial gezeigt, wo ich in der Szene mich schon geärgert habe und habe gesagt, warum lasst ihr die jetzt durch den gesamten Raum von links nach rechts gehen, ein Wasser nehmen, wieder zurückgehen, hättet ihr alles rausstreichen. Also, hat nichts gebracht, nichts. Hat mir einfach nur Zeit gestohlen. Und es passiert nicht nur einmal, es passiert andauernd.
Das passiert faktisch in jeder Szene. Dieser Film hat unfassbar viel Zeit.
Immer rumlaufen, irgendwas machen, was völlig egal ist.
Leute dürfen auch nicht nur auf eine Tür zugehen und die öffnen, um uns zu sagen, diese Person verlässt jetzt den Raum, sondern die dürfen das mehr oder minder in Zeitlupe machen und wir sehen dann auch noch, wie sie quasi, wenn sie wieder rausgegangen sind, die Tür von außen schließen und wir warten so lange, bis die Tür ins Schloss fällt, bevor der Schnitt kommt, wo du wirklich denkst, so, dass die letzten anderthalb Sekunden, zwei Sekunden, die bringen jetzt wirklich nichts mehr, ich sehe die Figur nicht mal mehr, aber die Tür muss
und
noch
das alles
ins Schloss fallen.
Und das alles untermalt von der furchtbarsten Klaviermusik, die ich jemals in einem Film gehört.
Ja, also, die war schlimm. Trent Reznor und Atticus Ross hier mit einem Soundtrack, der wirklich Nägel auf
ja gut, aber das war so gedacht, gell?
Ja, das war so gedacht, halt, aber es war so dick aufgetragen.
Es war hart, ja.
Also, klar, du sollst dich uneasy fühlen in ganz vielen Szenen und die Musik unterstreicht es und dann immer dieses laute Ticken von dieser Uhr. Aha. Aber es war halt schon so, dass du ich finde, Filmscore sollte das Gefühl erzeugen, ohne dass du da sitzt und denkst, du verdammter Score, hör auf zu versuchen, bei mir dieses Gefühl zu erzeugen.
Ja,
und genau so war dieser Score die ganze Zeit.
Und der Schnitt genauso.
Und dann halt, halt auch diese Stellen, wo es dann irgendwie gesagt wurde, ja, irgendwas ist on pause oder on hold und genau in dem Moment hört dann auch die Musik auf.
Ja.
Mhm. Wo ich mir wirklich dachte so, ja, mein Gott, wir haben es verstanden, ihr macht ganz große Kunst hier gerade.
Ja, genau.
Toll.
Mhm. Mhm.
Ja. Es gibt so ein paar Szenen, wo dieses lange irgendwie wirkt, aber die sind so spät im Film, dass dieses lange Auswalzen mich zu dem Zeitpunkt schon so genervt hat, dass ich diese Wirkung dann schon gar nicht mehr zulassen wollte. Also eine dieser Szenen ist zum Beispiel später in ihrem Apartment. Ist auch geil, die hat so ein Haus, dann hat sie aber auch noch so ein Apartment. Ist irgendwie stylisch, oder? Geld muss man haben als Professor.
Mhm.
Da trifft sie ja dann wieder auf diese Andrew Garfield-Figur und dann gibt's da einen Zwischenfall und sie schmeißt ihn raus. Und da geht er auch so ganz theatralisch zum Tisch. Dann nimmt er seine Hose, seine Schuhe und dann schlurft er dann auf die Tür zu. Das ist eine von diesen Szenen, wo ich meine, wo er dann rausgeht und dann fällt die Tür noch draußen ins Schloss oder knallt sie zu oder irgend sowas. Und das geht alles fürchterlich langsam. Ich finde, an sich hat diese Szene das wahrscheinlich verdient, das so zu inszenieren. Aber zu dem Zeitpunkt, da waren wir schon so bei 1:40 oder sowas und da ging der Film noch 30 Minuten. Oder ist jetzt geschätzt, vielleicht war es auch noch später, keine Ahnung. Aber jedenfalls, zu dem Zeitpunkt hat er mich mit dieser Langsamhaftigkeit und mit diesem Auswalzen von allem, was da passiert, schon so genervt gehabt, dass ich das nicht mehr, also dass die Wirkung kam dann nicht mehr, obwohl sie vielleicht in dieser Szene gut gewesen wäre, diesen schmerzhaften Moment, wie sie ihn rausschmeißt, so auszuwalzen.
Ja, wenn das halt jede Szene macht, dann kann man es halt auch nicht mehr als Stilmittel erkennen.
Und nicht mehr ertragen.
Weil das hatte ich eben mit der Klaviermusik auch.
Ja.
Dass ich dann irgendwann das Gefühl hatte, so ja, jetzt hätte es schon gepasst, aber dadurch, dass ich schon 4-mal den Fernseher runterdrehen musste, weil die Klaviermusik plötzlich so laut geklimpert hat, da habe ich jetzt da auch keinen Effekt mehr, der mir geboten
aber
wird.
Auch nicht nur Klavier, ne? Das war auch so Cello und Geige und so ganz so quietschige, so Gerubbel auf irgendwelchen Instrumenten.
Mal halt. Ja.
So Kreidetafel, Fingernägel, Musik. War wirklich.
Mhm.
Ja. Lass uns noch versuchen, irgendwas Positives zu finden an dem Film. ich fand ihn.
Why?
Also schauspielerisch fand ich vor allem Julia Roberts gut. Also ich meine, die.
Auch Andrew Garfield war auch gut.
Andrew Garfield auch, wobei das ja, glaube ich, die einfachste.
Ich mag ihn nicht. Es ist ja schon bei mir schwierig, dass ich in einem Film dann was Positives über ihn sage, weil ich bin halt grundsätzlich negativ eingestellt ihm gegenüber. Ich weiß nicht ganz, woran es liegt. Der ist einfach nicht
mein Typ. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade mit euch ausdiskutieren, weil ich liebe den ja.
Ah, okay. Warum liebst du ihn?
Ich glaube, ich mag den eigentlich mehr so halt persönlich, wie er so in Interviews auftritt, weil der irgendwie, der hat immer in Interviews so eine sehr herzliche und lustige Art. Der ist auch, also andere Menschen haben auch schon gesagt, für sie ist er ein ganz schlimmer Schleimemensch und sie würden sich nicht wundern, wenn über den mal rauskommt, dass er irgendwen am Set angefasst hat. Aber ich habe diesen Vibe irgendwie gar nicht. Was jetzt nicht heißen soll, dass das,
klar,
der andere Vibe nicht vielleicht berechtigt ist, aber also für mich ist er einfach ein ganz großer Süßmann und halt auch so ein Hollywood-Mann, der so ganz auf ganz erfrischende Art kein so Thema mit Männlichkeit hat oder zumindest nicht so zu haben scheint, was ich auch immer sehr angenehm finde. Und der singt sehr schön.
Ich mochte auch sein Musical nicht, obwohl ich ja Lin-Manuel Miranda sehr verehre, aber das war auch nicht meins.
Ja, auch die, also ja, auch da gibt es gespaltene Meinungen. Ich liebte Tick, Tick, Boom beim ersten Mal sehr und beim zweiten Mal dann auch nicht mehr ganz so arg.
Keine, ich mochte es nicht, aber ich kann es auch gar nicht so richtig fassen, warum ich ihn nicht mag. Ich kenne halt nichts über seine Rollen hinweg. Ich habe, glaube ich, keine Interviews oder so von ihm gehört oder gesehen, weil ich sie halt auch nicht schaue. Ja? Also klar, dann wird mir es auch nicht reingespült. Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß es einfach nicht. Liegt wahrscheinlich irgendwie an den Rollen, keine Ahnung, was er aus Spider-Man gemacht hat vielleicht.
Ich habe keine Ahnung. Das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Deswegen vielleicht.
Habe ich auch nicht viel von gesehen. Habe ich ganz schnell ausgeschaltet und gesagt, nee, das ist nicht Spider-Man für mich. Obwohl ich kein Problem mit neuen Spider-Man habe. Also den Holland finde ich gut. Und den mag ich auch darüber hinweg. Also den schaue ich auch in Interviews und so. Den finde ich sehr, sehr sympathisch. Aber Ich weiß nicht. Und ich finde ihn auch nicht also attraktiv. Vielleicht liegt es auch daran, ich finde ihn einfach nicht attraktiv.
Ja gut, und da, also ich finde den auch schon ein bisschen hotty, deswegen vielleicht bin ich da auch gebiased.
Ja, und ich auch, natürlich. Man ist da natürlich gebiased. Und ich denke mir immer so, warum diesen hässlichen Vogel? Ich verstehe es nicht.
Stell ich mich da mal in die Mitte dazwischen und sage, Andrew Garfield ist mir bisher eigentlich relativ egal gewesen. Ich will das jetzt gleich mich zu Julia Roberts positionieren.
Die mag ich auch nicht.
Richtig, und das ist der Punkt. Eigentlich hätte ich auch gesagt, Julia Roberts ist mir auch so, weiß ich nicht, so hat man so ein bisschen über und muss ich jetzt, also ich würde jetzt aktiv keine Julia Roberts Filme wegen
haben wir
ihr
über
aus
1995, wählen,
ja. Aber ich war hier beeindruckt. Das war wirklich, also das, was sie kommuniziert, einfach nur so durch da sitzen.
Ja, und sie macht halt nicht ihr übliches Julia Roberts Ding, gell? Das habe ich ja auch, muss ich sagen, ja, habe ich ja diesmal positiv zugute gehalten, dass sie halt nicht alles mit dem Julia Roberts Lächeln löst.
Ja, das ist ja hier, wäre ja hier auch nicht angemessen gewesen.
Richtig, wäre nicht angemessen, aber finde ich auch gut,
dass
sie
es dann
nicht machen.
Sie spricht Bände nur durch, was sie mit den Augen macht oder mit, wie sie ihre Lippe mal so, weiß nicht, drauf beißt oder so schmatzt oder so. Teilweise, wo
ja, die kann schon, was sie gelernt hat.
Das
möchte ich ihr zugute halten.
Das ist wirklich,
ja,
und das ist, glaube ich, die deutlich schwerere Rolle gewesen, als jetzt Andrew Garfield, der im Wesentlichen touchy-feely nah rangehen und dann ausrasten und Sachen durch die Gegend schmeißen und brüllen.
Ja, stimmt. Ja.
Ist, glaube ich, jetzt, hat er gut gemacht, aber ist, glaube ich, auch nicht so die Herausforderung. Jetzt würde ich mal so behaupten.
Man muss auch sagen, also das ist ein Kritikpunkt, den ich an Andrew Garfield zulasse. Er spielt schon, also wenn die gleiche Emotion in einer anderen Rolle auftritt, dann spielt er die Emotion jeweils schon sehr ähnlich. Also es hat jetzt nicht jede seiner Rollen ihre eigene Form Trauer darzustellen, sondern wenn Andrew Garfield halt traurig ist, dann ist es viel in einem ähnlichen Spektrum. Und das machen andere Schauspielenden schon besser.
Man könnte meinen, du hättest noch einen Film gesehen, in dem er traurig war.
Ja, das ist Wahnsinn, ne? Wie ich darauf jetzt komme. Weiß
aber
ich
warte
auch
mal,
nicht.
Wir müssen den hier noch abbinden vorher. Ich will noch zwei positive Sachen sagen. Zum einen, ich fand auch die Kameraarbeit toll. Der Film hat ganz viel tolle Bild...
Komposition.
Ja, die Kadrierung des Bildes und aber auch das Blocking der Darsteller toll gemacht teilweise. Ganz ruhig natürlich, so wie der ganze Film ruhige Bilder und ruhige Kameraarbeit und so weiter gehabt hat. Aber ich fand manchmal sehr wuchtig, zum Beispiel so zentrale Perspektiven. Es gibt eine Unterhaltung in diesem Diner, da wird die Kamera faktisch zwischen die beiden gestellt und die werden absolut dead center ins Bild gemacht, was siehst du ja sonst super selten. Und dadurch guckst du beiden so in den Kopf rein und dann delivert Julia Roberts so diese Line, was sagt sie? Irgendwie erzählt das bitte niemandem außer mir oder sowas, weil er gerade so einen völligen dummen Scheiß gesagt hat. Und ja, also da waren echte tolle Bilder drin in diesem Film. Und die andere Sache, die ich noch sagen wollte, die einzige Figur, auch wenn sie natürlich nicht ohne Frage ist, mit der ich mich irgendwie identifizieren konnte, war dieser Ehemann,
so
Frederick.
Ja, natürlich.
Ich meine, wäre da diese Unterhaltung zwischen denen immer wieder derailed, indem er da durchrennt durch diese Küche. Da
mit seinem Besen,
da konnte ich mir jetzt auch nicht folgen,
ja,
warum er so.
Er ist schon auch rücksichtslos da.
Warum er so
ein
Hate,
gell,
auf die Tatsache, dass die jetzt da zu Besuch ist, auch vorher, wie er da schon so giftswerk drauf war.
Die Musik zu laut und,
genau. Und dann die da so vorführt und dann geht. Da war ich jetzt nicht unbedingt so bei ihm, aber ansonsten muss ich sagen, so wenn der aufgetaucht ist, dann war das immer so, ach, jetzt endlich mal eine Person, die ich einigermaßen relatable finde.
Ja, also ich hatte so ein ganz gespaltenes Verhältnis zu der Figur, weil ich Anfang es irgendwie, also ich fand es super angenehm, dass der immer mal wieder auch so seiner Frau mal so einen Spiegel vorgehalten hat und gesagt hat, so ja, du suchst dir halt die Studentin, die du förderst, nicht immer nur danach aus, wie talentiert sie sind, sondern vor allem, wie sehr sie dich bewundern. Und das fand ich irgendwie schon so von der Figur sehr stark, sowas zu sagen. Auf der anderen Seite fand ich es dann halt irgendwann sehr nervig, wie doll er immer wieder drauf gepocht hat, dass die Studentin ja in die Professorin verliebt sein muss, weil er ja weiß, dass die Studentin lesbisch ist. Und wir haben gesehen, dass sie halt die Professorin so als Idol wahrnimmt, aber ich finde, dass da irgendwie romantische Gefühle da sind, das habe ich irgendwie im Film gar nicht so richtig gesehen. Und dass der Mann da so drauf gepocht hat, und ich glaube, das war auch so mit der Grund, warum er diese Unterhaltung immer wieder gesprengt hat, aus Eifersucht halt, das fand ich irgendwie so unnötig.
Ja, ich glaube, ja, also dass er die Unterhaltung gesprengt hat, fand ich auch unnötig, und das, die Romantik dazwischen denen hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht gesehen.
Aber vielleicht hat er auch ganz viel gesehen, was uns nicht gezeigt wurde. Können wir auch nicht wissen, ja?
Also, ja gut, das ist halt dann, ja, gut, da können wir aber nicht drüber.
Nö, kann man nicht, nee.
Ja, ich fand halt interessant an der Rolle, wie er irgendwie, der hat ja sehr viel vermisst in dieser Ehe. Nicht nur sexueller Natur, sondern auch so Zuneigung und vielleicht auch Zeit mit seiner Frau verbringen irgendwie, weil man hat immer wieder gesehen, dass er das versucht irgendwie, aber ja, sie dann entweder ganz kalt ist oder dann eben die Studentin zum Essen einlädt und er darf kochen, aber irgendwie einen Abend mit seiner Frau hat er dann irgendwie doch nicht und trotzdem aber eigentlich immer sehr zugewandt und sehr supportive ihr gegenüber blieb. Nicht unbedingt dann dieser Begegnung mit der Studentin gegenüber, aber der seiner Ehefrau gegenüber. Sehr, sehr, also wohingegen sie sich ja irgendwie, weiß nicht, eigentlich ziemlich kalt ihm gegenüber verhalten hat an vielen Stellen. Er hat immer jeden Morgen die Tablette gebracht und ja.
Ja, er war irgendwie auf sehr liebevolle Art ehrlich und so.
Aber auch ein Grantler und er hatte den Spiegel in der Hand, ne? Also.
Ja, ich habe ihn deswegen als Vehikel gesehen. Auch das, was du eben angesprochen hast, was er über die Studentin da erzählt, wofür wir keine Indizien sehen, war für mich so, der wird uns durch sein Verhalten seiner Frau gegenüber, die ja ihn nicht wahnsinnig gut behandelt, wird er uns als irgendwie, wie hast du es gerade gemacht, vertrauenswürdig oder keine Ahnung, irgendwie eben so projiziert, so wird uns gezeigt, okay, das ist einer von den Guten, wir können darauf vertrauen, was er uns sagt. Und dann sagt er diese Dinge, die wir nicht gesehen haben, und er ist eigentlich nur Vehikel. Er sagt sie uns halt, damit wir sie, ja, damit wir da einen Hintergrund kriegen, so die ist in den verliebt. Ist nur Theorie, aber also mir kam das so vor, dass er eigentlich keine echte Person ist, sondern eigentlich eher ein Vehikel des Regisseurs, so uns was einzugeben und eben durch eine Person, die als vertrauenswürdig geframed ist.
Aber ich muss sagen, also ich fand es auch wieder sehr lustig, dass genauso wie in Call Me By Your Name Michael Stuhlbarg wieder am Ende derjenige ist, der irgendwo sitzt und Truth am Speaken ist. Also ich fand es einfach, dass er da schon wieder die Rolle hat von demjenigen, der endlich mal die Wahrheit ausspricht, die eine andere Figur und vielleicht viele von uns Zuschauenden mal hören mussten. Das fand ich irgendwie sehr interessant. Ich habe ja auch die Theorie aufgestellt, dass After the Hunt ein Entschuldigungsversuch für Call Me By Your Name sein sollte.
Ah, okay. Da klingt jetzt raus, dass du kontra Call Me By Your Name bist. Verstehe ich das richtig?
Ja gut, ich bin halt viel gegen Age-Gap-Relationships. Also nichts macht mich wütender als ein Film, der so tut, als wäre es wirklich vollkommen normal, dass ein 17-Jähriger mit einem Ende-20-Jährigen schläft.
Und das ist nicht das einzige Problem in diesem Film, finde ich.
Ja, und das ist, und ich wünschte, es wäre das einzige Problem.
Aha.
Deswegen, ja, hatte ich zwischendurch so die Theorie, dass der Regisseur sich entschuldigen wollte und was jetzt, sorry, ich ordne das ja ein.
Glaube ich nicht, dass das so ist, aber.
Ich wünsche es mir so sehr.
Dafür hat der Film auch zu viele Fans. Also, was ich auch nicht ganz verstehe, aber gut, das ist ein anderes Thema, das wir an anderer Stelle schon besprochen haben.
Und irgendwie hat mich der Film an vielen Stellen so ein bisschen an Anatomie eines Falls erinnert.
Dieser hier jetzt?
Ja.
After the Hunt.
Weil,
Den ich
oder
auch nicht mag.
Zumindest hatte ich das Gefühl, Anatomie eines Falls fand ich ganz großartig. Ich merke schon, wir haben ganz konträre Meinungen heute.
Nee, überhaupt nicht. Bei Call Me By Your Name gar nicht. ja gut, aber in Anatomie eines Falls wird auch häufig zu lange in Szenen verharrt. Das stimmt. Da hat er eine
Parallele. Erstens so von der Machart. Und ich hatte am Anfang von After the Hunt das Gefühl, dass der Film uns eigentlich eben sagen will, ja, wir haben jetzt diese Anschuldigungen, und wir wissen es eben nicht, aber uns dann im Laufe der Geschichte zeigen will, es geht eigentlich gar nicht darum, was wir jetzt am Ende wissen, sondern es geht darum, was es mit den Leuten macht, dass es diese Anschuldigung gab, was ja für mich so eine der Quintessenzen von Anatomie eines Falls ist. Mhm. Und so hat der jetzt auch After the Hunt für mich gestartet und dann aber diese Richtung wieder verloren, weil dann halt alle anderen Schubladen aufgemacht wurden.
Yep. Ja.
Und die laute Musik mit dem Besen hat mich eben auch sehr an die laute Musik vom aus dem Fenster fallenden Mann erinnert.
Ja, stimmt, das war. Obwohl es bessere Musik war.
Es klang jetzt schon so ein bisschen, als würdest du zu einem Fazit einbiegen.
Klingt
habt ihr noch,
so, ja.
Habt ihr noch Sachen oder wollen wir das machen? Wollen wir mal ein Fazit und ein Punkt?
Ich habe nichts mehr.
Ich habe, glaube ich, auch nichts mehr.
Wir haben auch echt lang. Also so lange haben wir selten.
Dass wir über einen Film so lange reden. Von daher hat es was mit uns gemacht. Ich glaube, das können wir schon mal festhalten.
Ja, schon. Mhm.
In welche Richtung auch immer. Mhm. Wer möchte anfangen?
Wenn ihr Julia, möchtest du anfangen oder möchtest du ganz zum Schluss, weil um zu sehen, wie wir das so machen? Oder?
Fangt ihr doch gerne erstmal an.
Okay.
Dann presche ich mal vor, wenn du, oder? Willst
ja,
du?
Mach. Mhm.
Wie gesagt, technisch fand ich den sehr solide gemacht, schauspielerisch fand ich den sehr solide gemacht. Schnitt, Musik und die Themen, die er beleuchtet und wie er sie beleuchtet, also vor allem das Wie er sie beleuchtet, nicht die Themen an sich, haben wir doch aber Fragezeichen hinterlassen. Und ich fand es durch diese Langsamkeit vor allem und die Tatsache, dass der Film einen halt so immer so zwischen die Stühle stellt und einem zu wenig Futter an die Hand gibt, um sich irgendwie, also das so sehr fühlbar machen, aber dann gleichzeitig so unfassbar kaugummizäh zu sein, fand ich es sehr, sehr anstrengend, den zu gucken. Aber ich kann, und das beweisen, glaube ich, die 55 Minuten, die hier auf der Aufnahmeuhr stehen, irgendwie auch nicht von der Hand weisen, dass der was mit einem macht, dass der irgendwie, dass man sich da dran reibt und beschäftigt und drüber nachdenkt. Und insofern hat der schon was, aber ich finde den insgesamt nicht, kann nicht sagen, dass es ein guter Film ist. So, also klar, Filme müssen nicht immer angenehm zum Gucken sein, aber um diese Themen spürbar zu machen, muss man mich nicht 2,5 Stunden an den Fernseher schrauben. und deshalb komme ich am Ende wahrscheinlich so bei, ich sag jetzt mal 6,5 raus. Oder vielleicht 6.
Du bist so nachsichtig.
Irgendwo, ja, irgendwo da so. Aber es ist halt so eine Mischung aus sehr positiv, was die Bilder angeht und das Schauspiel. Und aber genervt von der restlichen Inszenation. Die Musik vor allem. Oh mein Gott. So hatten, also, so mach ich das jetzt mal.
Wenn du sagst, sehr positiv, was die Bilder angeht, aber wenn ich die Bilder dann die ganze Zeit viel zu lang anschauen muss, weil der Schnitt halt nichts kann.
Ja, aber da kann der Kameramann ja nichts für.
Ja, aber also, nur einer am Set, der was kann, das reicht mir halt nicht.
Die Schauspieler konnten auch was, da waren
ja, mehr. Die Schauspieler konnten auch was. Von mir. Also, ja.
Da war viel Schönes dabei.
Ja, genau. Ja, aber das, also insgesamt, der Film hat mich schon häufig geärgert und zwar eben so, wie wir es besprochen haben, auf der Metaebene. Dieses dauernde mich auf die Metaebene zwingen, weil ich mich über den Schnitt ärgere, weil ich mich über die Musik ärgere, weil ich mich über die über das Drehbuch zum Teil auch ärgere oder wie die Schauspieler geführt sind. Das ist alles so, oh, wenn es einen immer so oder mich immer so aus dem Film rausreißt, ist einfach kein Zeichen für einen guten Film. Insgesamt, ja, es war der richtige Film für diese unsere Folge. Insofern, das gibt natürlich Pluspunkte. Aber insgesamt, ja, das ist nicht meins und das empfinde ich dann auch als Zeitverschwendung. Also, wenn ich so im Film gequält werde, einfach mit Einstellungen, die viel zu lang sind. Und dann, was noch dazu kommt, ich mag's schon, und das ist jetzt eine persönliche Sache, ich mag's schon, wenn so einzelne Leute wenigstens irgendwie likable sind, wenn halt alles Arschlöcher sind, ist nicht so schön. Macht mir dann nicht so viel Freude. Aber insgesamt ist es keine Körperverletzung, der Film. Also es ist nicht Poor Things. Deswegen gebe ich ihm wohlmeinend 4 Punkte. Aber wirklich wohlmeinend.
Da würde ich mich tatsächlich anschließen bei den 4 Punkten. Mhm. Ich musste auch gerade, als du gesagt hast, wieder die technische Umsetzung, musste ich wieder dran denken, wie ihre WhatsApp-Nachrichten eingeblendet wurden und es einfach so schwarze Kästen oben in der Mitte des Bildschirms waren. Überhaupt nicht irgendwie in irgendeinem Messenger-Look, auch nicht nicht mal irgendwie so annähernd in der Nähe des Handys.
Ja, genau. Als könnten
wir das noch nicht.
Das ist
so ja, super. Wo ich dann wirklich dachte so, also Leute, gebt mir kurz Adobe Express, ich mach's euch schnell. Ja. Also so schwer ist es nicht.
Aha, geil. Ja.
Da musste ich jetzt gerade wieder dran denken. Also es hat für mich viel rausgerissen, dass am Ende der Ehemann so viel Truth gespoken hat und das irgendwie sehr deutlich eingeordnet hat. Das, also weil ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre es so ein Punktefilm für mich gewesen.
Wow.
Weil ich da einfach ja so viele Themen irgendwie so
lieblos behandelt,
sträflich vernachlässigt und dann auch, also ja, wurden so Connections zu Begründungen hergestellt, die ich einfach ja absolut absurd fand. Aber so ja, bin ich jetzt bei 4 Punkten und bin so, ja, es ist, also ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt gesellschaftlich einen Schaden angerichtet hat, aber ich glaube, ich würde jetzt auch niemandem, der nicht sagt, boah, ich stehe richtig krass auf abstrakte Klaviermusik und auf Julia Roberts empfehlen, den Film zu schauen.
Eher nicht, nein.
Gut, haben wir das strategisch eingekreist und kommen zur Droge der Wahl. Julia, kennst du das Konzept unserer Droge der Wahl? Ich nehme an, schon, oder?
Ich kenne natürlich das Konzept und habe auch fleißigst jedes Mal, wenn im Film getrunken wurde, was ja oft ist. also da wird ja auch viel, viel gesoffen in diesem Film. Da dachte ich mir so, aha, was könnte ich da wohl trinken? Jetzt ist es ja nun mal so, dass ich keinen Alkohol trinke. Deswegen.
Das macht's schwer, ja.
Wäre für mich dann der Sprudel übrig geblieben, den sie, glaube ich, zwischendurch mal trinkt. Nee, aber ich habe mir jetzt einen erstaunlich leckeren alkoholfreien Rotwein genehmigt.
Sehr gut.
Den ich jetzt hier nebenher süffel, weil es wird ja in großen Mengen Rotwein getrunken in dem Film.
Ja. Also einen tatsächlichen Rotwein oder einen Traubensaft? Also so einen entalkoholisierten Rotwein oder? Also schmeckt es nach Rotwein oder ist es Traubensaft?
Nee, es schmeckt schon nach Rotwein. Also es ist hier von Doppio Passo. Rosso Alternativa heißt der. Und der ist, also, der schmeckt auch, also, nicht irgendwie, ich hatte schon andere alkoholfreie Rotweine, die waren dann viel wässrig einfach.
Und ist
und
der
das
trocken
ist bei dem gar
oder,
nicht.
Oder ist der süß?
Moment, ich muss mal kurz reinschmecken hier nochmal.
Ich habe noch nie alkoholfreien
Wein getrunken. Den habe ich schon mal stehen
sehen. Also, alkoholfreien Sekt kenne ich.
Er ist schon, eher lieblich. Aber er hat schon eine klare Weinnote. Also es ist jetzt wirklich nicht irgendwie Traubensaft und es schmeckt auch nicht wie Federweißer oder so irgendwas.
Okay.
Oder neuer Wein.
Gut. Ich mag es ja gerne andersrum. Ich mag ja gerne Wein, der wie Traubensaft schmeckt, aber Alkohol hat.
Also Merlot.
Ja, oder so ein hier Muscatella oder sowas.
Ja, dann mach doch mal weiter. Was trinkst du?
Ich trinke Jameson.
Dieselbe Szene. Sehr gut.
Aber ich dachte, ich hätte eine Flasche Jameson. Habe sie aber nicht gefunden. Ich habe vorhin sehr gesucht. Aber was ich habe, ist ein Orangenlikör von Jameson. Also auf Jameson-Basis. Und sie reden ja sehr abfällig über diesen Jameson. Und genauso abfällig könnte man auch über diesen Orangenlikör reden.
Nee, machen sie es wirklich? Im Gegenteil.
Doch. Sie fragt ja im Endeffekt so hier, warum bietest du mir die Plörre an und nicht das geile Zeug, was da drüben steht? Und da sagt er dann so, ja, manchmal braucht man was Ehrliches.
Dass er den anderen draußen stehen hat, weil es heute ja heutzutage nur noch um Aussehen und nicht um Substanz geht.
Genau, und dann sagt er, also auf seinem Anrichte stehen so die teuren Dinger, die man kennt, und er sagt, ich hasse diese Lagavulin-Scheiße. Wortwörtlich. Er sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich in dem Augenblick auf Deutsch oder auf Englisch hatte. Ich habe so ein bisschen hin und her alterniert.
Ich dachte, er hätte einen der anderen Eilers gehabt, aber egal.
Er sagt Lagavulin, definitiv.
Okay.
Er sagt, ich hasse diese Lagavulin-Scheiße, das so nach dem Motto, das kann man ja nicht saufen. Das steht da nur wegen des Brandnames. So, also die genaue Wortwahl des Rest vom Satz habe ich jetzt nicht mehr, aber.
Also ich hab die Szene aber so verstanden, dass er das aus dem Grund trinkt, wie ich normalerweise Jim Beam Black trinke, weil ich halt dieses, ja, mir ist schon klar, dass das keine Hochspirituose ist, aber man will halt manchmal so diesen erdigen, dreckigen Drink Und das ist Jameson doch auch. Jameson ist doch wirklich kein tolles Zeug. Das ist doch nicht komplex oder so. Das
nee, aber ich habe es anders verstanden.
Banal,
ich habe es eher so verstanden, dass er quasi da auf der Anrichte den Lagavulin stehen hat, weil das halt, das macht dich halt zu einem distinguierten Bla-Bla-Bla-Typ in den Augen der Leute, die da den Lagavulin stehen sehen. Und dass ihm das aber viel zu anstrengend ist, den zu saufen, weil es halt wie eine Teermaschine schmeckt.
Ja,
Und er dann aber den Jameson als sowas mehr so Mainstreamiges, natürlich nicht besonders komplex, aber halt auch nicht besonders fordernd. Wenn du es trinkst, kannst du es halt trinken. So, und es nervt nicht. Es ist so...
Ja klar, es ist halt total gefällig. Ist halt irischer Whisky.
Dass er das, aber dann sich nicht traut, auf die Anrichte zu stellen, dass die Leute sehen, dass er Jameson trinkt, weil
natürlich nicht.
Wie normal ist das denn? Ja, genau, weil es banal ist. So habe ich die Szene verstanden.
Ja, okay. Und ich trinke es zusätzlich auch noch mit Süßung. Doppelt banal.
Okay. Und nach dieser Vorrede trinke ich jetzt Lagavulin. Ich habe hier Lagavulin 16. Also die Teermaschine, von der ich gerade sprach.
Mhm, alles klar.
Ja, dann guten Durst mit deiner Teermaschine.
Wenn ich jetzt demnächst etwas so spreche, als ob ich ein bisschen zu viel Spucke im Mund habe, dann wisst ihr, wo es herkommt.
Okay.
Ah, es riecht schon fantastisch. Eigentlich stehst du drauf.
Weil
sowas.
So zur preislichen,
ja,
zur preislichen Einordnung, wie viel teurer ist jetzt der...
Der Jameson kostet normalerweise so unter 20 Euro und der Lagavulin auf jeden Fall über 60.
Okay.
Und das ist schon alter Preis. Wahrscheinlich ist Lagavulin mittlerweile noch teurer.
Ich guck gerade mal, Lagavulin 16.
Kostet mittlerweile über 70.
12, 16, ja, 72 Euro kostet bei Amazon.
Ja, genau.
Autsch.
Uff.
Autsch, ja.
Ich hätte nicht so viel in dieses Glas gießen sollen. Ist ja teuer, was ich hier mache.
Aber der Papp.
Okay. Ja, die Distillers Edition sehe ich gerade, kostet 91. Also ja, ich bin kein großer Fan davon, von daher diese Flasche trinke ich irgendwie einmal im Jahr oder so, hole ich da raus und dann trinke ich da ein CL von einfach. Die wird mir noch lange Treudienste leisten. Gut, dann habt ihr noch ein Andrew Garfield-Vehikel geguckt.
Juhu.
Da muss ich jetzt aussetzen, weil den habe ich nicht mehr geschafft. Deshalb übergebe ich jetzt mal, weiß ich nicht, an wen von euch, macht es unter euch aus. Viel Spaß. Der Film heißt... We Live in Time oder so ähnlich?
We Live in Time.
Genau.
Wir haben wieder Andrew Garfield. Was heißt wieder? Wir haben diesmal Andrew Garfield als als männliche Hauptperson. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir über den Film sagen. Julia, was darf ich mal sagen? Wir haben eine Geschichte, eine Liebesgeschichte mit Florence Pugh. Und Florence Pugh hat Krebs. Und wir kriegen diese Geschichte zeitlich extrem fragmentiert erzählt. Also es springt andauernd massiv in der Zeit. Was? Ja.
Naja, eigentlich haben wir ja so drei Episoden oder drei Zeitpunkte ihrer Beziehung. Also
die uns
einmal
erzählt werden, genau.
Genau, einmal haben wir eben den Erzählstrang, wie sie sich kennenlernen, was ich schon mal extrem witzig finde, weil sie sich kennenlernen, weil sie ihn mit dem Auto anfährt. Finde ich einfach, also weiß nicht, fand ich eine grandiose Szene. Also nicht der Unfall selbst, sondern wie sie sich dann im Krankenhaus begegnet sind und sie so ist so, haha, sorry, jetzt, lustige Geschichte.
Da waren meine Frau und ich ein bisschen verwirrt, wo wir gesagt haben, hä, das ist doch die gleiche. Und bis wir dann gemerkt haben, da war ein Zeitsprung. Es hat ein bisschen gedauert, aber gut, daran hat man sich dann jetzt mit der Zeit gewöhnt, an diese Zeitsprünge.
Ja, genau. Und dann sind wir quasi so in der Mitte deren Beziehung, wo sie zuerst
so Kinder kriegen und sowas. So
genau, drüber sprechen,
Thema.
Ob sie Kinder kriegen wollen. Und dann halt irgendwann wir auch sehen, wie sie versuchen, schwanger zu werden, beziehungsweise dann irgendwann sie schwanger ist. Und dann ein paar Jahre später, ich glaube so 5 Jahre später oder so, nach der Geburt. Wie alt war dieses Kind da? Das müsst ihr doch wissen, als Väter.
Ja, ein bisschen älter, würde ich sogar sagen. Ich glaube, am Ende ist die eher so wie meine Tochter, so zweite, dritte Klasse, sowas. Also so.
Okay.
7, 8, 9, sowas.
Ja, also auf jeden Fall dann halt ein paar Jahre später, wo wir dann erfahren, dass Florence Pughs Charakter zum wiederholten Mal Krebs hat.
Ja, aber wir kriegen ja die beiden Krebsgeschichten kriegen wir erzählt. Also ich finde eigentlich, dass insgesamt, wenn man es hintereinander, also in die richtige Reihenfolge bringen würde, wäre es ziemlich fortlaufend. Also ich fand eigentlich gar nicht mal so, dass es drei verschiedene Zeiten
behandelt.
Insgesamt wird eigentlich alles erzählt, aber halt nicht chronologisch.
Ja, stimmt. Ich habe gerade überlegt, ob es irgendwie großartige Lücken gibt. Ich glaube, so eigentlich in nicht, ihrer ne? Schwangerschaft ist dann mal ein Sprung. Also wir sind relativ schnell von, sie sagt hier, der Test ist positiv zu, ist genau, jetzt gleich
sehr,
soweit.
Sehr runder Bauch, ja. Mhm. Oh Gott, diese Geburtsszene. Ja, was wollen wir zu diesem Film? Also vorweg gleich mal, der Film hat mich viel mehr berührt als der andere. Also der ist, ja. Das ist schon ein Film, der wirklich an die Substanz geht. Wie man zu dieser Erzählweise steht, sei mal dahingestellt. Aber der funktioniert schon, also der wirkt einfach. Und ich habe da schon auch geweint, was ich weiß nicht, das weißt du wahrscheinlich nicht, aber das ist eins meiner Gütekriterien in Filmen. Also es kann keinen 10-Punkte-Film geben, der mich nicht zum Weinen gebracht hat, weil ich bin einfach sehr nah am Wasser gebaut und also das hat dieser Film geschafft. Aber ich glaube auch, das hat er nicht nur bei mir geschafft. Also das,
ja, also wenn wir danach gehen, dann ist es bei mir ein 12-Punkte-Film. Also ich habe sehr früh Kategorie. Angefangen zu heulen.
Aha.
Also ich war aber auch schon, also ich muss sagen, ich fand es einfach, ich fand den Film trotz dessen, dass es halt so ein schweres Thema war und so, fand ich den einfach sehr schön zu schauen.
Ich fand es schon schwer. Also der hat schon Schmerzen bereitet.
Ja, also es war natürlich total tragisch, aber ich finde manchmal, also ja, ist es für mich trotzdem dann, es hat so ein bisschen so fast so ein heilendes Gefühl danach, weil man ja auch mitbekommen hat, wie die sich verlieben und man irgendwie deren Beziehungsdynamik und so und gerade wie so die Anfänge der Beziehung sind und so mitbekommt und ich das alles einfach sehr schön fand und ich wirklich das Gefühl hatte, ich verliebe mich gerade mit den Charakteren. So, also ich habe von Anfang an bei beiden jeweils verstanden, warum die sich, also was die irgendwie toll finden an der anderen Person, beziehungsweise man hat das irgendwie, man hat die Zuneigung zueinander extrem gespürt beim Schauen. Und dann ist es natürlich tragisch, was mit den Figuren passiert, aber da also alle negativen Gefühle ja auch immer noch auf dieser Liebe basieren, die sie füreinander haben, war das jetzt für mich nicht auf so eine Weise schlimm, den zu gucken, wie ich jetzt, weiß nicht, irgendwie einen Kriegsfilm schlimm finde zu gucken.
Also ich muss gestehen, ich habe ihn auf zweimal geschaut. Ich habe es nicht geschafft, ihn auf einmal fertig zu schauen.
Ach so, auf zwei Sitzungen, nicht auf zweifache Geschwindigkeit.
Genau, auf zwei Sitzungen. Nee, ich habe mit meiner Frau geschaut.
We live in fast time.
Sehr gut.
We live in double time.
Nee, ich habe mit meiner Frau zusammengeschaut und wir waren uns ziemlich einig, so etwa bei der Mitte, dass sie sagen so, oh, ich brauche mal einen Break, es ist gerade zu heavy, lass uns mal zum Einschlafen noch eine Folge Dexter schauen. Das sagt ja schon was aus, wenn das die Wohlfühl-Entspann-Kost ist. Und haben dann am nächsten Tag fertig geschaut und ich habe aber gemerkt am nächsten Abend, dass das gerade mit diesen Zeitsprüngen echt schwierig ist, da wieder reinzukommen. Also das ist schon so, sich da wieder zurechtzufinden, so okay, wo waren wir jetzt? Also was war jetzt und wie? Wahrscheinlich sollte man ihn doch in einem durchschauen.
Ich habe den ja heute Mittag erst geschaut und ich habe angefangen, ihn allein zu schauen, also die ersten 25 Minuten. Und dann ist spontan eine Freundin vorbeigekommen, die dann irgendwann beschlossen hat, einfach den Rest mit mir zu schauen. Und ich habe ihr zwar eben so grob zusammengefasst, was in den ersten 25 Minuten passiert ist, aber sie hatte dann extreme Schwierigkeiten, auch diese Zeitsprünge zu verstehen und ich aber gar nicht. Weil ich fand, dass das irgendwie auf subtile Weise optisch sehr klar gemacht wurde, wo wir gerade sind.
Die Frisur?
Die Frisur und die Stoppuhr. Seine grandiose Stoppuhr, die ihm immer um den Hals hängt, wenn es irgendwie um diese Schwangerschaft geht.
Stimmt, ja.
Also ich finde, es wurde dann schon sehr schnell klar, wo man gerade ist. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man da einmal raus ist oder den Anfang nicht mehr so präsent hat, dass man dann richtig lost ist.
Ja. Was mich ein bisschen geärgert hat, war, das ist natürlich jetzt echt schwierig, weil sie ist halt die Figur, die ja den Schicksalsschlag im Endeffekt erlebt, dadurch, dass sie Krebs hat. Aber also mich hat ihr Verhalten zum Teil echt geärgert, wie wenig sie mit ihm redet. Ich fand an mehreren Stellen, gab es so Situationen, wo ich dachte so, okay, hier hätte man einfach sich Probleme wesentlich erleichtern können, indem man einfach mal kommuniziert hätte. Und da ist ja, sind ja sogar so Szenen drin, wo sie dann richtig pampig wird. Also Thema Kinderwunsch. So, warum soll das, also man kann ja zu Kinderwunsch stehen, wie man mag. Aber warum ist das, und das frisst er dann ja auch, warum stellt sie das so dar, dass das so ein Tabuthema sei? Also dieses, also ich finde, also gerade wenn man unterschiedlicher Meinung ist zum Thema Kinderkriegen, wäre es doch wichtig, am Anfang oder in der Frühzeit einer Beziehung das offen anzusprechen und darüber zu sprechen. Wo ist dann das Problem, darüber zu sprechen und sich darüber auszutauschen, ob man Kinder haben will oder nicht? Da wird sie so super ätzend. Also habe ich überhaupt nicht verstanden. Und genauso später Thema Wettbewerb, Hochzeit. Warum redet sie nicht einfach mit ihm? Also so, da wird er dann plötzlich, ist er überrascht so, ah okay, das findet doch jetzt irgendwie, das Jahr wird wohl ganz anders stattfinden, als ich mir das vorgestellt habe. Und ja, er nimmt es dann halt einfach, ja, nimmt es dann halt zur Kenntnis oder nimmt es hin. Aber also, was sollte denn das?
Ich muss sagen, das fand ich gerade Punkte, die ich sehr gut fand an dem Film. Also, weil ich habe diese Kinderkriegen-Thematik, da habe ich mich auch gefragt, so, okay, was ist jetzt mit dir los? Warum sagt sie nicht einfach, du, weiß nicht, ich will vielleicht keine oder keine Ahnung. Aber ich habe das mehr gesehen, als er hat da, also er hat das ja angesprochen zum Zeitpunkt, wo er gesagt hat, ich möchte das jetzt klären, weil es kann sein, dass ich gerade dabei bin, mich in dich zu verlieben.
Ja.
Das heißt, die waren da höchstwahrscheinlich noch nicht mal irgendwie offiziell zusammen. Und ich habe das viel mehr gesehen, als er stellt diese Frage, das heißt, der hat wirklich ernsthafte Gefühle für mich und das ist jetzt hier alles, also und ich muss jetzt wirklich ernsthaft drüber nachdenken, ob ich mit jemandem so eine Bindung eingehe und hatte dann das Gefühl, es ist für sie einfach so ein, ja, so eine Überreaktion. Nee, das gar nicht so sehr, aber halt einfach so, ja, diese Panik, die man halt einfach manchmal bekommt, wenn man merkt, okay, es wird jetzt gerade ernster, als ich mir das vielleicht auch am Anfang vorgestellt habe oder als ich es geplant habe, weil sie ja dann auch irgendwie gesagt hat, sie macht solche Arten von Versprechungen nicht und sie ja auch ganz lange nicht geheiratet haben und so. Und also ich das Gefühl hatte, das war eigentlich mehr ein Ausdruck davon, dass sie gerade merkt, dass diese Beziehung auf den nächsten Step geht und da vielleicht einfach wahnsinnig Angst vor hat und es gar nicht um das Kinderthema an sich ging. Und dass sie dann später mit ihrer Krebserkrankung so reagiert hat, fand ich, also ja, natürlich kann man sich fragen, warum hat sie es ihm nicht einfach gesagt? Und natürlich hat sie sich da scheiße verhalten. Aber ich fand das so gut, dass es diese Momente gab, wo es einfach so aus ihr rausgebrochen ist und sie halt das alles zurückhalten wollte, weil ich es auf der einen Seite super realistisch fand, dass sie sehr lange versucht hat, zu verstecken, wie schlecht es ihr damit geht und auch wie sehr ihr das Angst macht, weil ja auch in diesem Streitgespräch erst so richtig aus ihr rausbricht, dass sie diesen Wettbewerb noch machen will, weil sie Angst hat, vergessen zu werden, weil sie Angst hat, dass ihre Tochter auf nichts anderes zurückblicken kann und so. Und sie einfach vorher nie so die Kraft oder vielleicht auch den Mut hatte, so zu verbalisieren, wie doll sie Angst hat. Und darüber dann halt einfach sehr egoistisch oder ja in dem Moment egoistisch geworden ist, aber es ja auch verständlich ist, weil also sie sagt ja dann auch so, ja, ich sterbe halt. Also warum regst du dich jetzt auf?
Ja.
Was natürlich eine super egoistische Reaktion von ihr ist in dem Moment, aber es ist ja auch ein sehr valides Gefühl.
Klar, klar.
Und lustigerweise im großen Anführungszeichen, nicht lustig, aber ich hatte da erst vor ein paar Tagen mit einer Freundin drüber, dass wir so das Muster erkannt haben, dass Menschen, die so eine sehr schlimme Diagnose bekommen, dass sie dann oft, obwohl sie auch vorher vielleicht gar nicht so waren, so Momente bekommen, wo sie so richtig unnötig gemein zu den Leuten um sich rum sind. Einfach, Und das halt jetzt bei verschiedenen Fällen von ganz verschiedenen Menschen so in meinem Umfeld sich immer mal wieder gezeigt hat. Und ich mir da so ein bisschen dachte, vielleicht ist das was, wo einfach halt dann so eine Angst, die man die ganze Zeit hat, aus einem rausbricht, die man vorher nie so zeigen wollte.
Ja, vielleicht. Das kann sein. Aber es könnte genauso gut auch sein, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich der Meinung bin, dass es so ist, aber es könnte genauso gut sein, dass man dann auch einfach Rücksichtslosigkeiten an den Tag legt, weil man weiß, dass man es kann, weil man halt, weil man nicht mehr anfechtbar ist, dadurch, dass man halt der Kranke ist, gell?
Na, also da, also ich kenne diesen Effekt und
ja, ich auch aus der Familie tatsächlich. Ich
glaube, das ist vielleicht eher sowas, so dass ist jetzt immer Zuschreibung, die wir als Unbetroffene da jetzt versuchen zu machen, aber mein Verständnis, wie ich mir das versucht habe zu erklären, sagen wir es mal so, war immer so ein dieses Wissen aller anderen, die um mich rum sind, mir gut zureden und
können
mich mitleiden und so weiter, ja, werden aber am Ende noch da sein. Mhm. Ich bin derjenige, der das am Schluss nicht überleben wird und der am Schluss den letzten Weg alleine gehen muss und ihr alle habt gut reden und aber das hilft mir ja nicht, ne? Und daraus so eine Verbitterung kommt, die dann manchmal in so Gemeinheiten umschlägt, weil man, ja, irgendwie so aus dem Gefühl raus habe ich mir das immer erklärt.
Mhm. Ja, und deswegen fand ich es halt eben auch gut, dass diese Konflikte entstanden sind, aber auch auf der anderen Seite nicht zu groß aufgemacht wurden. Also, dass wir jetzt nicht irgendwie dann noch Ewigkeiten verbracht haben, in denen das Ehepaar sich deswegen streitet, weil sie da ihm irgendwas nicht erzählt hat.
Nee, weil er halt einfach unheimlich gut damit umgeht, gell?
Ja, also das finde ich sowieso, also fand ich an der Rolle extrem bewundernswert, dass er halt schon auch natürlich seine Ängste und Frustrationen irgendwie verbalisieren konnte, aber dass er einfach sehr fair und verständnisvoll zu ihr war. Und es deswegen fand ich es auch irgendwie sehr, sehr schön, den Film zu schauen, weil ich, da habe ich auch schon mal auf TikTok drüber gesprochen, ich ein großes Problem damit habe, wenn in Medien Frauen und gerade Mütter eine schlimme Diagnose bekommen oder irgendwie krank sind und sich dann hauptsächlich darauf konzentriert wird, wie das Umfeld damit umgeht. Also dann ganz oft so die heroische Mutter gezeichnet wird, die dann trotz ihrer Krankheit noch für ihre Kinder da ist und versucht, denen da irgendwie vorzuspielen, dass das alles gar nicht so schlimm ist oder ihre eigenen Ängste irgendwie runterschlucken muss, weil sie nicht will, dass jetzt ihre Familie dann sich auch noch Sorgen macht oder so. Und das wird, also natürlich ist das oft so, aber das wird in Medien, finde ich, ganz oft so heroisiert, dass das die Art ist, wie eben vor allem Mütter mit ihren Schicksalsschlägen umgehen müssen. Und das war hier eben nicht, sondern wir haben ganz klar gesehen, sie hatte die Freiheit, zwischendurch auch einfach mal scheiße zu sein. Und ihr Mann hat seine Aufgabe wahrgenommen, in dem Moment einfach die Schnauze zu halten. Mhm, oder halt verständnisvoll zu sein. Und das war so mal das, also einer der ersten Filme, wo ich das Gefühl hatte, so gerade der Mutter in der Situation wird der Raum gegeben, so traurig und verzweifelt zu sein, wie sie das möchte.
Ja. Ja, total. Wenn mir Andrew Garfield sympathisch ist in dem Film, das soll schon was heißen. Und das war hier schon so. Also klar, aber es war halt seine Rolle. Auch wie er dafür seine Tochter da ist und so. Mhm. Absolut herzerwärmend, natürlich.
Also, jetzt
habe ich ein bisschen Pippi in Augen.
Wirklich, ich musste auch gerade wieder dran denken, wie er da dann am Ende mit ihr die Eier aufschlägt mit seiner Tochter.
Ja. Boah, da habe ich auch so geweint.
Oh. Also es war wirklich, ich musste auch nach dem Film nochmal so 10 Minuten fertig weinen.
Mhm. Ja,
weil
ich auch.
Also ich saß dann vor dem ausgeschalteten Fernseher in den Armen meiner Freundin und musste viel, viel weinen. Und es war wirklich, es wurde so heftig geatmet beim Weinen. Es war wirklich schlimm.
Ja, ging mir auch so.
Ja, wow.
Ja,
aber trotzdem,
wie kommt man hier jetzt wieder raus?
Ja, ich finde trotzdem, das ist ein Film, den sollten Leute schauen.
Ja, finde ich auch.
Also, weil es ist so ein bisschen, also ich mochte halt auch so Filme wie zum Beispiel Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Also das ist hab ja quasi
nicht geschaut. Ja.
Mhm. Teenie Krebs.
Ja.
Mhm. Also beziehungsweise den Film fand ich gar nicht so gut, aber das Buch fand ich unglaublich gut damals. Und ich habe auch viel Club der Roten Bänder geschaut, falls euch das was sagt.
Ja.
Das war diese Krankenhausserie über die krebskranken Kinder. Und ich finde, das ist für mich so eine ähnliche Kategorie. Also es ist natürlich super schlimm, das anzuschauen. Und es tut einem unfassbar weh. Aber was für mich dann danach bleibt, ist viel so diese Liebe, die man da halt spürt zwischen den Menschen.
Ich kann mich immer nicht motivieren, sowas anzugucken.
Ja, weil nämlich noch was anderes auch bleibt. Gerade wenn man jetzt fortgeschritteneren Alters ist, wie wir das ja sind, Bob, dass einem
ist
schon,
das so?
Dass einem schon sehr bewusst wird, dass es halt nicht nur jeden treffen kann, sondern je älter wir werden, es halt jeden trifft, gell? Und das ist schon, also das geht mir schon nahe auch dahingehend, dass ich mich da schon auch reinfühlen kann. So, denk so, ja, wie wäre das denn jetzt, wenn ich jetzt so eine Diagnose kriegen würde? Das ist ja nicht völlig abwegig, gell? Wenn ich mir überlege, wann mein Vater zum ersten Mal Krebs hatte, wann mein Opa zum ersten Mal Krebs hatte, ja? Das ist so, das ist nicht abwegig, dass wir so eine Diagnose bekommen. Und wie gehen wir damit um? Und wie geht unser Umfeld damit um? Und was bleibt von uns und wie verbringen wir diese letzte Zeit? Ist ja auch eine Diskussion hier in dem Film. Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man damit umgehen kann. Wenn man so eine Diagnose kriegt, wo es im Endeffekt heißt, du hast noch ein Jahr oder vielleicht ein Jahr oder. Ja. Also es geht mir schon auch in der Hinsicht nahe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wäre es mir vielleicht vor 20 Jahren noch nicht in dieser Weise.
Ja gut, ich glaube, was halt auch ein entscheidender Unterschied ist, ist, dass ihr ja Kinder habt und ich nicht.
Genau, Kinder also, in genau dem Alter. Also
ja, eben, also ich habe diesen Film halt überhaupt nicht angeschaut im Sinne von, was ist, wenn das mir passiert? Weil da ja auch dann viel so die Diskussion ist mit, ja, sie hat dann das erste Mal schon Krebs und überlegt sich dann, nimmt sie ihre Eierstöcke oder lässt sie sich halt den Uterus und die Eierstöcke komplett entfernen oder behält sie noch einen Eierstock, damit sie noch Kinder bekommen kann.
Da war ich so froh, dass es ihre Entscheidung war, dass er sie da nicht reingequatscht hat. Da habe ich gedacht, oh, hoffentlich geht der Film nicht diesen Weg, dass er sie da reinquatscht. Aber hat er nicht gemacht, zum Glück.
Ja, also ich meine, ich dachte mir tatsächlich so ein bisschen, ja gut, wäre sie jetzt mit jemand anderem zusammen, der nicht schon vorher gesagt hat, dass er einen Kinderwunsch hat, dann hätte sie sich wahrscheinlich einfach alles rausnehmen lassen und hätte überlebt.
Ja, genau. Ja, stimmt. Könnte man so aussehen, ja.
Deswegen passt auf bei Kinderwunsch, sage ich da nur. Aber ja, also ich war da auch sehr froh, dass es so gelöst war, wie es gelöst war. Aber so diese ganzen Themen, da habe ich halt irgendwie gar keine Berührungspunkte mit.
Ja.
Und ich habe das halt viel mehr gesehen als ich habe diesen Film geschaut und habe damit halt den Tod meiner eigenen Mutter verarbeitet, die an Krebs gestorben ist. Mhm. Und also habe dann quasi so die Perspektive der Krebskranken gesehen und wie sie aber unterstützt wird und wie es auch danach weitergeht und so. Und mich auch selber irgendwie viel in Andrew Garfield quasi wieder gesehen, wie man so damit umgeht. Und ich glaube, deswegen war es für mich halt auf einem ganz anderen Level heilsam, weil ich mich durch diesen Film sehr gesehen gefühlt habe.
Mhm.
Und ich glaube, deswegen nehme ich den auch sehr positiv mit. Und hab da halt nicht so diese, oh mein Gott, das könnte bei mir auch passieren, Ängste.
Nee, ich nehme den aber trotzdem positiv mit. Weil das ist ja, der bietet dann einfach, natürlich berührt er mich dann auf eine andere Weise, aber der bietet mir schon Möglichkeiten dann auch, ja, oder Impulse, mir Gedanken zu machen. Aber also, für mich ist es eigentlich, also wenn ich jetzt uns drei Podcaster sehe, den Bob, den Stefan und ich, habe ich mir schon häufig gedacht, wir kommen jetzt in dieses Alter, wo halt wirklich bei, ja, rein statistisch, irgendeiner von uns wird Krebs bekommen und wahrscheinlich in der Zeit, in der wir den Podcast noch aufnehmen. Und das ist halt schon absurd eigentlich, wenn man sich das überlegt, gell? Dass ich mir diese Gedanken mache, wo ich mir denke so, okay, es ist jetzt noch nicht an der Zeit, aber die Zeit wird kommen, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie machen wir diesen Podcast weiter, wenn einer von uns Krebs kriegt und vielleicht stirbt. ja, Gedanken, die man sich nicht macht, wenn man 30 ist wahrscheinlich. Aber wenn man einmal in der
Podcast heute durch und durch hier.
Super, viel gut.
Ich wollte gerade sagen, außerdem möchte ich hier noch kurz betonen, dass ich noch nicht 30 bin. So.
Ich weiß, Gottes Willen, wollte ich nicht. Nee, aber wenn du halt einmal im Jahr zum Urologen gehst, wo es ja nur darum geht, ja, da kriegst du jedes Mal, kriegst du so, okay, springst du diesmal nochmal von der Schippe oder haben wir dieses Jahr eine Diagnose, die ist nicht so super wahrscheinlich, aber sie ist schon auch nicht völlig unwahrscheinlich und halt mal drei bei uns, gell? Deswegen, das ist schon präsent, das könnte ich nicht, ich weiß nicht, Bob, wie das bei dir ist, aber musst du auch nicht drüber reden. Aber
ich bin Berufsoptimist und als Kind
ich dachte, du bist Hypochonder.
Das auch, ich bin Hypochonder, ganz schlimm sogar, aber das, aber bisher quasi immer ungeschoren davon gekommen, weil irgendwie als Kind in den Topf mit dem Glücksding gefallen. Aha. Und von daher, nee, ich habe jetzt festgestellt.
Hast du den Gedanken nicht, wenn du zur novemberlichen Untersuchung gehst?
Habe ich jetzt ein Jahr nicht gemacht, von daher, nee, habe ich den Gedanken nicht.
Wir hätten drüber reden sollen im November, ich sag's aber, du warst im Dezember.
Aha. Genau.
Shame on you.
Shame on me. Nee, ich blicke dem Altern eher mit so einem feixenden Auge entgegen und jetzt nicht mit so Gedanken an Endlichkeiten. Vielleicht kommt es noch irgendwann. Ich habe jetzt nur festgestellt, seit wir jetzt dieses neue Jahr haben, kann ich jetzt Leuten folgenden Satz entgegenschleudern. Der macht mich älter, als ich eigentlich bin, aber ist faktisch korrekt. Ich kann jetzt nämlich seit 1.1. kann ich sagen, nächstes Jahr werde ich 50. Und
das ist doch noch 2 Jahre hin, aber ja.
Genau, ich habe November Geburtstag, von daher im späten November. Aber der Satz ist dran, nichtsdestotrotz korrekt. Und
erschreckend, ja.
Und erschreckend, aber irgendwie dadurch habe ich jetzt beschlossen, dass ich mit diesem Satz viel Spaß haben werde dieses Jahr.
Oh Gott, das ist wirklich beängstigend.
Ja, nee, aber ja. Gut, ich natürlich, wenn ich jetzt so einen Film gucken würde, möglicherweise würden diese Gedanken natürlich dann hochkommen, klar. Aber
ja, gerade mit diesem Kind in diesem Alter, das war schon triggering, also ja. Kann man nicht anders sagen.
Ich habe das immer eher, wenn ich Filme oder Geschichten höre, wo tatsächlich Kinder irgendwie, also zum Beispiel jetzt Methodisch Inkorrekt, ja. Letztes Jahr oder vorletztes, wo die Tochter von Nicholas Wöhrl Krebs hatte und dann eben da, dass diesen Podcast ja auch, das war ja auf Thema und ich weiß nicht, ob ihr das hört, so Wissenschaftspodcast sehr zu empfehlen.
Nee, nicht mehr.
Genau, und das hat mich hart mitgenommen, weil da hatte ich so diese Fühlung, dass das so was, wenn das meine Tochter betreffen würde. So die solche Sachen kriegen mich immer eher, als wenn ich das auf mich beziehen müsste. Da bin ich irgendwie in meinem Leben zu viel Glücksschwein gewesen, als dass ich das...
Aber rein statistisch sind wir wahrscheinlicher, Bob, gell?
Ja, natürlich, aber ja, dem würde ich mich stellen, wenn es soweit ist, nicht vorher in meinen Gedankenwelten.
Okay, alles klar. Gut zu wissen, dass du noch keine Wetten auf uns abschließt. Mach ich aber auch nicht.
Okay.
Ja, wie kommen wir aus diesem viel bad Ding wieder raus?
Indem wir jetzt ein viel good Thema dagegen setzen.
Oh, jetzt sind wir gebasht?
Nee, oder? Das kommt gleich dann noch.
Ach, das kommt gleich noch. Sehr gut.
Das ist der Downer, wenn wir mit dem viel good Thema zu weit abheben. Dann kriegen wir wieder einen auf den Deckel gehauen. Nee, kommen wir nochmal kurz zum Film der letzten Woche.
Ja? Lass uns das kurz abbinden.
Achso, dann binde mal.
Julia, möchtest du noch irgendwas Abbindendes zu dem Ding sagen? Möchtest du eine Nummer verteilen oder nicht? Wie du möchtest. Müssen wir nicht. Beim Hauptfilm machen wir das, bei dem machen wir es manchmal, aber auch nicht immer.
Also ich gebe diesem Film 10 Punkte. Ich finde wirklich, ich fand den einfach grandios. Also gespielt, auch unfassbar schön gefilmt. Super, also im Gegensatz zu After the Hunt, super angenehm geschnitten.
Stimmt,
also ich habe da wirklich...
Ja, effizient geschnitten, das war wirklich gut.
Ja, ich habe da wirklich keinerlei Kritikpunkte, weil alles, was man am Plot kritisieren könnte, ist für mich, weil es halt realistisch sein soll.
Ja, die Personen sind halt so, ja.
Ja, also deswegen 10 Punkte sollte sich jeder anschauen und Tempos mitnehmen.
Stimmt, ja. Gehe ich nicht ganz mit. Ich war zum Teil ein bisschen verwirrt von dem Hin- und Hergespringe. Das hat mich ein bisschen irre gemacht. Aber es ist kunstvoll natürlich. Und diese Geburtsszene, die hätte es für mich wirklich nicht gebraucht. Die war einfach...
Echt, die fand ich wahnsinnig lustig.
nee, ich mag Geburtsszenen eh meistens nicht.
Ich habe es schon gehört.
Dass ich es schon selber erlebt habe, ich weiß nicht. Aber es, nee, und das war einfach so drüber und einfach, okay, komm, wir machen noch ein paar Komplikationen mehr. Also nicht medizinische Komplikationen, sondern so am Außenrum. Das war mir zu viel und ich mochte es nicht. Deswegen gebe ich ihm nur 9 Punkte, aber insgesamt ist es schon ein sehr guter Film, den man schon gesehen haben sollte. Ja.
Alright. Dann machen wir jetzt den harten Schnitt und kommen zu was Angenehmen. Denn wir, Christoph und ich, oder ich weiß nicht, Julia, hast du ihn auch gesehen? Den Film, über den es hier in der letzten Sendung ging, nämlich Wake Up Dead Man.
Ja, den habe ich auch gesehen.
Der neueste aus dieser Knives Out-Reihe von Rian Johnson und mit Daniel Craig in der Hauptrolle als Benoit Blanc. Letzte Woche hier von Stefan und Willems besprochen und ich glaube, also ich habe die Folge noch nicht gehört. Du hast sie noch nicht gehört.
Sehr gut.
Wenn du sie jetzt gehört hättest, Julia, dann wärst du die Einzige.
Ich habe neulich erst nachgeschaut, wann kommen denn eure Folgen immer raus?
Das in der Regel Mittwochabend, je nachdem wer schneidet, genau, diese Folge wird ein bisschen später rauskommen.
Weil, also zumindest in meiner Podcast-App wurde mir der noch nicht angezeigt.
Das ist weird.
Also wurde mir die neue Folge noch nicht angezeigt.
Also die ist auf jeden Fall schon raus?
Jetzt gerade habe ich nochmal aktualisiert, jetzt wird sie mir angezeigt, weil ich habe vor 2 Tagen oder so, oder gestern erst,
guck grad mal,
extra nochmal nachgeschaut, weil ich eben wusste, dass ihr über den Film sprechen werdet und hab's dann nirgends gefunden, die Folge, aber es kann auch dran liegen, dass mein Handy nicht laden wollte.
Okay, also sie ist auf den 1.1. datiert, aber das kann auch sein, dass das das Datum ist, wo er den Artikel angelegt hat und nicht die Datum der Veröffentlichung, das müsste man jetzt im Backend nachgucken. Aber um die Frage zu beantworten, also wir nehmen in der Regel dienstags oder mittwochs auf und die Folge kommt, bevor wir die nächste Aufnahme machen. Das ist so das erklärte Ziel.
Also wenn der Stefan schneidet, kommt es in der Regel am nächsten Abend raus. Oder spätestens am übernächsten.
Wenn du den Artikel schnell genug schreibst.
Ja, genau. Normalerweise machen wir das so, dass wir am nächsten Tag ich den Artikel schreibe und der Stefan schneidet und dann kommt die am nächsten Abend raus. Manchmal noch einen Tag später. Wenn der Bob schneidet,
dann dauert das gerne mal bis zum Wochenende. Länger. Dann kommt die am Samstag.
Ja, genau.
Ja, weil ich unter der Woche abends oft überhaupt keine Lust dafür habe, mich da zu motivieren, das zu schneiden.
Und weil du auch mehr schneidest vielleicht. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, ich verarbeite da schon etwas mehr als der Stefan, ja.
Stefan macht es ein bisschen mehr quick and dirty, was ich mag. Aber ja, ist eine Geschmackssache. Ich glaube, ihr schneidet auch, oder du schneidest auch mehr, Julia, gell? Ihr schneidet ganz schön.
Wir schneiden, also was heißt nicht extrem viel, aber wir haben, ich würde sagen, so 3 Stunden Schnittzeit pro aufgenommener Stunde. Also ich schneide schon so.
Um Gottes Willen.
Krass.
Ich würde sagen, ich schneide so durchschnittlich so 7 bis 8 Stunden in einer Folge.
Das ist ja krass.
Also ich glaube, um das mal in Relation zu setzen, der Stefan schneidet an einer Folge reine Zeit, die er davor sitzt und aktiv was macht, jetzt Zeiten exportieren und auf Phonik und so mal außen vor gelassen. Zeit, die er davor sitzt und aktiv was macht an dem Schnittprogramm, 3 bis 4 Minuten. Für den ganzen Podcast.
Der Paul für den Artikel länger.
Und wenn ich schneide, dann sitze ich da vielleicht 20, 15 Minuten sowas. Also,
krass, das heißt, also ihr hört schon mal ja offensichtlich nicht die ganze Folge an.
Auf gar keinen Fall.
Nicht auf einfache Geschwindigkeit.
Habe ich früher gemacht, aber mittlerweile machen wir es so, dass wir während der Sendung Editmarker machen. Wenn wir hören, dass da was gemacht werden muss. Also wenn jetzt jemand von uns hier gleich einen Hustenanfall kriegt oder wir irgendein technisches Problem haben oder jemand sagt, stopp, das kann so nicht in die Sendung oder so, dann mache ich da einen Editmarker hin und dann höre ich mir natürlich diese Minuten an, dann dauert es natürlich auch länger. Aber wenn eine Folge einfach so durchrennt und wir am Ende gucken, da gibt's einen Editmarker, weil einer gehustet hat und hat vergessen, sich zu muten, dann nimmt man den Huster raus und dann Musik vorne, hinten dran, raus damit.
Genau, okay, der Flow war gut, lassen wir so. Ja, und dann gut, macht natürlich man muss aber auch Phonik sagen, noch ein paar Sachen raus, gell? Also das ist ja mittlerweile so
ja gut, also das nutzen wir nicht, dazu sind wir zu geizig. Und also wir haben halt auch viel Pausen, weil wir halt dann, also wir lesen ja quasi das Kapitel nebenher oder haben halt immer unser Buch aufgeschlagen und sehen dann unsere Notizen. Und dann müssen wir halt ganz oft, weiß nicht, wenn die eine noch mal was zu sagen hat zu einer Stelle, die davor ist und die andere aber schon gesprungen ist, dann schneiden wir das halt raus, damit es nicht so verwirrend ist zum Zuhören, wer jetzt worüber spricht. Oder es gibt halt auch ganz oft einfach sehr lange stille Phasen, wo wir dann halt gerade suchen, wo unsere nächste Notiz ist oder so. Sowas schneiden wir halt alles raus. Oder wenn sich jetzt jemand grob versprochen hat, einen Satz nochmal anfängt, dann schneiden wir das auch raus, damit es halt einfach angenehmer zum Hören ist.
Ja, das sind die Unterschiede. Angenehm zum Hören findet hier nicht statt.
Ist nicht unser Konzept.
Ich wollte jetzt gerade was Gemeines sagen, aber ich sag's einfach nicht.
Ich will einfach mal.
Doch, das auch raus damit. Das merkt man.
Nee, ich wollte gerade sagen, und deswegen ist einer dieser Podcasts in den Podcast-Charts.
Vielleicht ist das so. Vielleicht ist das der Grund.
Genau.
Vielleicht seid ihr auch insgesamt einfach hörbarer als wir. Keine Ahnung. Ihr da draußen hört's euch an und vergleicht, dann seid ihr vielleicht schlauer.
Genau. Gut, jetzt haben wir quasi eine andere Kapitelmarke schon fast ein bisschen vorgezogen. Ich würde jetzt doch nochmal zu Wake Up Dead Man zurückkommen, ohne das am Ende auseinanderzuschneiden und wieder zusammenzubauen. Genau, also letzte Woche haben Stefan und Willems schon wahrscheinlich hier über alles geredet und wir wissen es nicht, was sie gesagt haben, aber wir haben den auch geguckt und ich glaube, zusammenfassen muss man nicht groß. Benoit Blanc
kriegt
einen neuen Fall in einer Kirche irgendwo in Amerika und der Mord scheint unlösbar. Wie kann das so passiert sein? Und da muss er das rauskriegen. Und wie fanden wir das? Wer möchte?
Ja, ihr habt, als der Film vorgeschlagen wurde, habt ihr so getan, als wäre das völlig klar, dass ich das haten würde. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum.
Ich war nicht in der Sendung, das war Daniel und Stefan.
Ja, oder genau. Ich fand die anderen, oder den anderen? Nee, die anderen beiden.
Ich glaube, Stefan hat das einfach mit dieser Agatha Christie-Reihe von Kenneth Branagh verwechselt.
Ja, ich auch, lustigerweise. Wir haben beide, glaube ich, damit verwechselt.
Und deshalb gedacht, dass du die nicht hast. Und vor allen Dingen hast du schon öfter mal bei so Whodunits aus anderen Reihen oder die unabhängig sind, irgendwie so ein bisschen rumgehatet.
Aber das ist halt das andere hier. Das ist halt nicht nur Whodunit, sondern das ist einfach richtig gut gemacht. Und das sind gute Schauspieler.
Das ist bei den Kenneth Branagh hier, wie heißt der? Hercule Poirot.
Naja.
Naja, also, aber da ist
haben wir Tod auf dem Nil gesehen?
Ja, ja, eben.
Dass der Film am Ende vielleicht nicht so gut zusammenhält, ja, aber die Besetzungen sind ja in der Regel trotzdem geil.
Aber nur Besetzung
Entschuldigung,
ist halt nicht.
Also halt bei Tod auf dem Nil ist Armie Hammer dabei, der nicht spielen kann to save his life und hier, wie heißt die Alte von Wonder Woman? Die uns auch wirklich gar nichts gibt.
Gal Gadot.
Also Weiß nicht, ob ich sagen würde, die Besetzung ist da immer gut.
Nee, es ist halt eine Top-Besetzung, aber das heißt überhaupt nicht, dass die irgendwas können in dem, was sie da tun, und dass sie in dem Film irgendwas getan haben, was gut war. Nee, und das ist hier einfach so on the nose gut gemacht und den Leuten auch, da ist auch ein ordentliches Drehbuch, ordentliche Texte, also dieser Monolog von Blanc über die Kirche, kann man die Kirche besser beschreiben als in diesen drei Sätzen? Also, ja, das ist es halt. Ja, so drucken und einfach, ja, Vorwort in jede Bibel bitte.
An die Tür hängen. An die Tür schlagen.
Also. Nee, es ist einfach gut gemacht. Es ist einfach ein gut gemachter Film. Ich mochte das.
Total.
Schluss. Mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
Eine Sache möchte ich noch sagen. Die Anzüge. Das ist einfach wieder der Hammer. Das ist ja in den anderen beiden Filmen schon so gewesen, aber hier ist auch wieder so, du denkst ja so, bitte kannst du einmal diese ganze Garderobe bestellen, ich will die alle so haben, das ist ja fantastisch. Ich glaube, den Satz habe ich so mehr oder minder auf dem Sofa zu meiner Frau gesagt, so diese Anzüge, guck doch mal diese Anzüge. Und ihre einzige Reaktion war, ja, von mir aus macht das aber bitte nicht so einen Hut.
Ja, du bist ja vor allem, hast ja sogar eine Figur, die das tragen kann. Das ist ja bei mir und dem Stefan anders, leider.
Aber so ein Schrank wie der hier, Greg, bin ich nun auch wieder nicht, ne? Also da bin ich weit.
Ja, aber du kannst schon so einen Anzug tragen.
Ja, das mag sein.
Sieht schon gut aus.
Ich finde, ihr könnt alle Anzüge tragen, jetzt hier mal als neutrale Person. Ihr solltet alle auf jeden Fall was anhaben, wenn ihr rausgeht, so.
Aber du hast schon recht.
Das solltet ihr tun.
Ein guter Anzug, der kleidet die meisten Männer besser als das, was sie häufig sonst anhaben. Also insofern hast du recht, ja.
Ja, also wenn der gut, so ein gut sitzender Anzug, also ich glaube, ich habe selten Männer gesehen, die einen, oder grundsätzlich Personen, die einen gut sitzenden Anzug tragen, wo ich mir dachte, das finde ich jetzt schlechter als
Verschwendung an dem Typen.
Ja, als was sie sonst tragen oder so.
Nee, nee, überhaupt nicht. Ein guter Anzug ist meistens besser als alles andere, da hast du vollkommen recht.
Ja, aber wenn du so in Frankfurt in die U-Bahn steigst, dann siehst du schon viele von diesen lustigen Bankenleuten, die das mehr als Verkleidung anhaben, die wirklich, also das nicht, also der Anzug sitzt vielleicht so einigermaßen, aber so man sieht an so Details, dass sie nicht wirklich, dass es nicht aus ihnen kommt, sondern mehr so eine Uniform ist, die sie im Büro anziehen.
Ja, das
aber
stimmt.
Weißt du, was
also,
aus dir gerade kommt? Gen X Vorurteile. Vielleicht fühlen die das total, das weißt du doch gar nicht.
Dass sie den Aufnäher auf dem Arm lassen, wo der nur zum im Schrank hängen, also für
ja, okay,
solche Sachen fühlen. Okay, vom Point.
Der ist auch ganz oft hinten, hier
ja,
ist ganz
geöffnet.
Oft noch unten zusammengenäht.
Oh, ja, genau, so Sachen,
grässlich,
genau.
Die habe ich neulich einen TikTok gesehen, wo jemand auf dem Weihnachtsmarkt das zusammengeschnitten hat, so Leute, die hinten den Stitch noch hatten. War sehr, sehr lustig.
Ah, okay, wenn du meinst, dass sie das fühlen, dann nehme ich das zurück.
Ich gebe euch recht, oder ich gebe dir recht, Bob, oder? Du hast gerade gesagt, dass die Leute es nicht fühlen.
Ja.
Also, es ist natürlich schon, wenn Leute was anhaben, wo man ganz klar merkt, das haben die sonst nie an und die fühlen sich auch gerade verkleidet und nicht, die channeln jetzt halt mal ihre coole Business-Personality, dann kommt's halt auch gleich nicht so gut.
Total.
Aber ich bin jetzt neu im Büro-Game angekommen und ich liebe ja, sich auch mal als eine professionelle Person verkleiden.
Ja, das kann total Spaß machen.
Ja, du hast das neulich im Podcast gesagt, dass du dann die wärst, die am overdressedesten wärst und dass du dann komisch auffallen würdest. Da musste ich an Stefan denken. Es ist schade, dass wir Stefan heute nicht dabei haben, weil der hat das eine Zeit lang in seinem Berufsleben tatsächlich so gemacht, dass er völlig overdressed im Anzug in ein Büro gegangen ist, also Großraumbüro, wo alle Leute irgendwie angezogen waren und er halt völlig overdressed war. Ich finde, das hat schon auch was. Also, why not?
Ich würde aber auch nicht sagen, dass man durch einen Anzug immer overdressed ist, weil ich finde, ein Anzug kann auf der anderen Seite auch sein, okay, er hat offensichtlich nicht genug Modegeschmack, um sich selber darüber Gedanken zu machen, was ihm stehen könnte, deshalb zieht er halt einfach jeden Tag einen Anzug an. Hm. Also man kann ja an einem Anzug auch ablesen, ob jetzt jemand die Kapazitäten hatte, sich da selber drüber Gedanken zu machen oder nicht. Mhm. Aber ich finde es einfach sehr schön, wenn Leute so im Umfeld sich einfach Gedanken drüber machen, was sie anziehen und man ihnen ansieht, dass ihnen das Spaß macht.
Aber das siehst du an einem Anzug auch. Also
total.
Wenn derjenige den Anzug anhat, einfach so mit, weiß ich, entweder gar keine Accessoires oder die passen überhaupt nicht oder die Schuhe passen nicht zu der Farbe von der Hose oder keine Ahnung was. Oder du siehst halt, jemand hat da ein Gesamtkonzept drin, dann kann der vielleicht jeden Tag einen Anzug anhaben, aber du siehst halt so, okay, diese Accessoires, das passt zusammen und das Einstecktuch hat irgendwie was mit der Krawatte oder nicht.
Und er trägt jeden Tag einen anderen Krawattenknoten. Finde ich ja
oder
geil.
Sowas, ja genau. Da siehst du halt dann die Spielerei und ob jemand da Spaß und Lust drauf hat und das irgendwie fühlt oder ob es halt wirklich so, ich habe keine Ahnung, ich greife heute auf den zweiten Bügel von den 7 Dingern, die ich nebeneinander gehängt habe und die ich immer im Kreis trage. So.
Ja, total.
Gut, also Wake Up Dead Man, fanden wir alle toll, kann man das so sagen? Ja, schon, oder? Dann schließen wir uns wahrscheinlich im Großen und Ganzen den Vorrednern aus der letzten Woche an, ohne zu wissen, was die gesagt haben, aber wahrscheinlich fanden die das auch toll. Nehme ich mal an. Wenn nicht, fressen wir nächste Woche Kreide.
By the way, Julia, ich schicke dir gerade mal ein Bild, was ich für einen Krawattenknoten an Weihnachten getragen habe.
Der ist toll. Der ist toll.
Ich fand den so, der hat mir sehr gut gefallen.
Ich dachte gerade kurz, du schickst mir so ein Foto, wie du einfach so einen Doppelknoten auf eine Krawatte gemacht hast.
Moment. Nee, das war sehr viel aufwendiger.
Ja, ja.
Oh.
Fand ich gut.
Oh.
Ist cool, gell?
Mhm. Da bin ich beeindruckt.
Dankeschön. Das war ein
Knoten.
Ja, fand ich auch. Da bin ich auch in TikTok in so ein Rabbit Hole gefallen.
Und hast mich und den Stefan mitgerissen.
Ja, natürlich. So wie das bei uns immer ist.
Sehr gut. Gut, ich sagte gerade Kreide fressen, machen wir damit direkt weiter.
Oh ja, jetzt bin ich wirklich gespannt, weil
in der Folge ich
sehe nicht, was kommt.
892, also jetzt so ziemlich genau 16 Folgen her ungefähr, haben wir über K-Pop Demon Hunters gesprochen und uns wurde hier vor der Sendung angekündigt, dass wir da dringend nochmal drauf zurückkommen müssen. Ja, dann mal los.
Hau raus, Julia. Was haben wir Blödsinn erzählt?
Also ich muss sagen, so grundsätzlich hatte ich in der Folge einfach das Gefühl, und die Betonung liegt auf Gefühl, ihr dürft mir widersprechen, dass, weil das ein Film war, wo ihr euch ja alle drüber einig wart, dass es jetzt nicht, also dass ihr offensichtlich nicht die Zielgruppe seid, sage ich mal, auch eine vergleichsweise eher niedrige Bereitschaft war, in die Stellen, die viel Bedeutung haben, dann auch jene Bedeutung rein zu interpretieren. Und als dann, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, Bob hat gesagt, es ist Helene Fischer Musik, da wollte ich ja, ich bereit, vieles anzuzünden.
Okay.
Weil, also da würde ich bei dem Hauptsong, also bei Golden, noch mitgehen.
Nein,
aber
ich nicht.
Also ich würde da jetzt persönlich auch nicht mitgehen, aber ich verstehe so anhand der musikalischen Muster, die da verwendet werden und so, dass es halt so viel Synthi im Hintergrund ist und so, dass das der poppigste Song ist und dass sich das am ehesten noch anhört, wie halt so moderner Schlager oder halt Pop. Aber die anderen Songs, also gerade von Huntrix, also von der Mädchenband, haben ja auch super viele Rap-Einflüsse und sie gehen ja schon fast teilweise in so eine Elektro-Techno-Richtung, teilweise so in den Einschlägen. Und da war ich wirklich so, nee, also sorry, das, so kann ich das nicht stehen lassen. So nicht, meine Freunde.
Aber jetzt mal, Moment. Also ich habe jetzt die Folge nicht gehört, deswegen ist es schon ein bisschen her, dass wir aufnehmen. Aber das, was du gerade ansprichst, da fühle ich mich wenig angesprochen, weil ich...
Ja, ich glaube, es wurde nicht gleich viel gehatet.
Ich glaube, ich habe in der Folge erzählt, dass der Soundtrack bei mir hoch und runter läuft.
Ja, hast du.
Und ich habe dem Film 7,5
Punkte
gegeben.
Gut, dann möchte ich nur mit Bob schimpfen.
Und der Stefan hat ihm 7 Punkte gegeben, obwohl er so mit Manga und mit Zeichentrick und sowas gar nichts anfangen kann. Also ich glaube, du musst nur mit Bob schimpfen,
ja,
der ihm 3 Punkte
und
ein Helene Fischer Siegel gegeben hat. Ja, da bin ich vollkommen dabei. Was ein Glück. Ich dachte, hier irgendwas Grobes nicht verstanden in dem Film.
Nee, aber tatsächlich einer der größten Punkte an diesem Film, so musikalisch, finde ich halt, dass es einen ganz krassen Unterschied gibt zwischen den Songs von dieser Mädchengruppe und den Songs von dieser Dämonen-Jungs-Band. Und das wurde mir da auch nicht genug rausgearbeitet. Also dass es bei den Mädels immer um Gefühle und so die wahre Identität finden, zusammenhalten, ja irgendwie gegen seine eigenen Dämonen kämpfen geht und bei dieser Jungsband halt
um gar nichts, weil sie
so
keine Seele haben. Genau.
Ja,
nee, hast du recht, habe ich tatsächlich Asche auf mein Haupt, das habe ich auch hinterher gemerkt, dass ich da eigentlich noch mehr drüber hätte sprechen wollen. Eben genau dieses Thema, dass diese seelenlosen Dämonen auch seelenlose Musik machen. Stimmt, da hätten wir nennen sollen, hast du recht.
Oh Mann, jetzt weiß ich natürlich gerade nicht, wie der TikTok-Account heißt. Vielleicht, wenn ich ihn noch finde, dann schicke ich ihn euch. Es gibt einen TikTok-Account, der quasi die Musiktheorie hinter solchen, sehr populären Songs erklärt und dann halt musiktheoretisch erklärt, warum Sachen besonders catchy sind. Und ich weiß leider nicht mehr die genaue Erklärung, aber der hat eben auch erklärt, dass dieser zweite Song von den Dämonen, dass der für uns so catchy, aber trotzdem gleichzeitig so gruselig klingt, weil da der Anfang vom Refrain nicht auf die 1 gesetzt ist, sondern irgendwie auf ein paar Schläge später. Und das halt irgendwie dann so diesen so unterbewusst verschobenes Gefühl erzeugt, das wir aber auch irgendwie gut finden. Und das ja auch diese Dämonen widerspiegelt von, wir wissen, da ist irgendwas off. Aber es holt uns auch ab und wir finden es gut.
Wir haben Angst, aber es ist auch irgendwie sexy.
Und da dachte ich mir so, vielleicht hättet ihr den Film auch vorher nochmal mit einem aktuellen oder ehemaligen Teenager-Mädchen durchsprechen müssen.
Ja, das ist ja ich ziehe mir den Schuh durchaus an, dass ich da wahrscheinlich nicht bereit war, mich da tiefer mit zu befassen, weil der Film mich halt überhaupt nicht abgeholt hat. Also das, der hat mich im Grunde schon irgendwo in den ersten 15, 16, 18 Minuten verloren gehabt. Und ich habe den Rest dann angeguckt, weil es halt zum Sneakpot-Pflichtprogramm gehört, den dann zu Ende zu gucken und darüber zu reden. Aber das ist ja ein Stück weit auch sozusagen Konzept dieser Sendung, dass ich eben nicht mich in 2 Wochen Recherche begeben kann und nochmal ein Teenager-Mädchen mit suchen kann, die jetzt passend ist, um mit mir da nochmal drüber zu diskutieren und dann eine Meinung dazu zu entwickeln, sondern im Zweifel habe ich ihn am Vorabend gesehen und muss am nächsten Tag was dazu sagen. Und das ist halt dann irgendwie, manchmal läuft das dann so.
Ich glaube auch, dass mir hier nicht die Perspektive eines Teenagers gefehlt hat, sondern tatsächlich eher die Perspektive eines, ja, wie du gesagt hast, eines Musikwissenschaftlers oder Komponisten oder keine Ahnung, also jemand, der da noch mehr auf der Metaebene mir Input gibt, was ich dann wahrscheinlich habe ich deswegen nicht drüber gesprochen, weil ich es hinterher erst erfahren habe. Ich weiß es nicht.
War es auch an der Stelle eigentlich nur nochmal wichtig, dass so ein bisschen, was heißt einzuordnen, also es ist jetzt nicht so, dass ihr den Film irgendwie großartig gebasht habt oder so, aber ja,
Bock schon.
ich sehe halt ja auch so, ne, auf TikTok und so grundsätzlich viel die Tendenz, gerade Sachen zu belächeln und eben dann sich nicht so tief mit zu beschäftigen, die für eine junge weibliche Zielgruppe gedacht sind. Und das, also damit meine ich jetzt nicht, dass ihr das jetzt in dem Moment weniger ernst genommen habt, sondern dass das einfach so ein gesellschaftlicher Mechanismus ist, der oft passiert. Und
ja, total.
Ich es genau da eigentlich halt wichtig finde, dem entgegenzuwirken, wenn man die Gelegenheit dazu hat, was ich ja jetzt hier gerade habe, weil ich ja einfach finde, dass ja, also man kann natürlich auch, also ich finde genauso irgendwelche Actionfilme irgendwie holen mich halt einfach nicht ab und dann bin ich auch nicht bereit, da irgendwie großartig Tiefe rein zu interpretieren, wo andere vielleicht welche sehen. Aber das finde ich dann halt weniger problematisch, weil es halt ein Medium ist, das vor allem für Männer geschaffen ist und nicht eins, das vor allem für junge Frauen geschaffen ist. Deswegen habe ich jetzt hiermit meinen Unmut kundgetan.
Sehr
also
gut.
Vor allem den gegen Bob, wie wir jetzt rausgefunden haben. Damit möchte ich das Kriegsbeil, das sich gerade erst ausgrub, wieder begraben.
Sehr gut.
Es sei denn, ihr wollt für Fame und Klicks jetzt noch eine Podcast-Fehde anfangen. Können
überhaupt
wir machen.
Nicht. jetzt für
jetzt hast du ihn getriggert, jetzt. Weil Fame und Klicks, da ist er dabei.
Und Fehde.
Ich habe euch hier mit den K-Pop Demon hat das Federhandschuh hingeworfen.
Ja, das ist halt schwierig, weil ich halt auch wir haben ja unsere Jahreszusammenfassung noch nicht gemacht, die werden wir nächste Woche machen. Aber das wäre albern, wenn ich jetzt den Federhandschuh da aufnehmen würde, weil kommt halt bei mir vor in meinen Filmen des Jahres. Also,
spoilerst du hier schon die nächste Sendung?
Ich muss ein bisschen spoilern, was das angeht. Ja, es ist
so, schon, weil du Angst vor Podcast-Schreit hast.
Genau, nur deswegen. Habe ich jetzt gerade noch mit reingeschrieben. Dafür ist jetzt dass die Schneegesellschaft rausgefallen. Ach nee, das war das Jahr davor.
Ich wollte gerade sagen, du hast schon mal in deiner besten Liste gehabt.
Ich weiß.
Einfach damit ihr keinen Streit mit dem Buchpodcast über die Teenie-Reihe bekommt. Und das finde ich finde es eine angemessene Angst von euch.
Vollkommen, weil wir sind ja Gen X und es ist ja bekannt, dass wir nicht so gerne Konflikt haben. Wir möchten es gerne schön, entspannt und freundschaftlich.
Ja, und ich bin Millennial und ich bin auf Krawall gebürstet.
Ja, genau. So kennt man euch. Sehr schön.
Nee, eigentlich sind wir dafür bekannt, dass uns alles egal ist. Aber gut. Und da, ja. Schön. Jetzt habe ich mein Dokument verloren, was wir als nächstes machen. Aber ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir tatsächlich eigentlich nach der Reihenfolge dieser Sendung von...
Ich habe vorher noch eine Frage vergessen. Ich bin ja derjenige, Julia, das weißt du vielleicht nicht, der immer den Bob derailt, wenn er das Gefühl hat, dass er...
Dass ich was Moderatorenmäßiges tun
moderieren muss.
Ja.
Dann derail ich ihn.
Immer.
Das mache ich jetzt hier. Ich habe nämlich vorhin was vergessen zu unserem Hauptfilm.
Das muss ich ja dann am Ende zusammenschneiden. Das kommt gar nicht in Frage.
Ich habe mir noch eine Frage nämlich aufgeschrieben. Wer von den Figuren in unserem Hauptfilm wäre der beste Zeitreisende?
Das ist eine gute Überleitung, das lasse ich gelten.
Ja, also um die Leute, die jetzt keine Ahnung haben, abzuholen. Es gibt in meinem Podcast eine Kategorie, wo wir am Ende prominente Personen danach bewerten, wie gut sie in der Vergangenheit klarkommen würden oder wie.
Finde ich auch immer sehr, sehr lustig.
Wie gut sie zurechtkämen, wenn sie jetzt spontan in die Vergangenheit springen müssten.
Immer die Frage, in welche Vergangenheit, gell?
Also bei uns ist es eigentlich so gedanklich immer irgendwas zwischen, ich würde mal sagen, Renaissance und, weiß nicht, frühes 19. Jahrhundert.
Ja, aber ihr seid euch doch auch manchmal, vielleicht war das in den frühen Folgen nur, so uneinig. Ich glaube, deine Kollegin ist so, dass irgendwie so eher so in ihrer, so als sie geboren wurde oder so, so diese, so Mutter kennenlernen oder sowas. Oder war das nicht so?
Andere Frage.
Ah, das stimmt, das war eine andere Frage. Wen man kennenlernen wollte oder sowas, gell? Mhm. Aber das zeigt genau. Ja schon, auf was passiert ist, auf welchen Teil der Vergangenheit. So eher den Lehrern.
Ja, aber also bei dieser Abschlusskategorie geht's eigentlich immer um so, ja, du bist spontan, weiß nicht, genau. 1560 oder so. Mhm. Und da möchte ich einfach sagen, das wäre der Mann, der Vater. Der,
genau, habe ich mir auch gedacht, ja, absolut. Der Mann, also von Julia Roberts, oder?
Ja, genau. Also ja. Der wird dann da halt, der ist ja auch Therapeut, glaube ich.
Ja, der ist so grundentspannt und hat so Nehmerqualitäten. So, der nimmt das alles so hin, wie es ist. Und wenn die Leute scheiße sind, dann ist okay.
Ja.
Oder kann kochen, damit hat er eine Fähigkeit, die er dazu Geld machen kann.
Stimmt. Ja, stimmt. Also ich.
Da ist immer die Frage, wie lang springt man, gell? Springt man nur für, wie lang ist das bei euch? Immer eine halbe Stunde oder sowas?
Ja, das hat sich im Laufe dieser Kategorie auch extrem gewandelt, genau, weil am Anfang ging es noch viel um, ja gut, würde man halt irgendwie die erste halbe Stunde überleben oder so. Weil im Buch ist es ja immer so, dass wenn man unkontrolliert in der Zeit springt, dann sind es halt nur so 20 Minuten. Und sonst, wenn sie es halt mit dieser Zeitreisemaschine machen, dann sind es so 2-3 Stunden. Aber jetzt inzwischen bewerten wir ja auch schon viel danach, ob wir uns für die Person einen Beruf vorstellen könnten.
Genau,
deswegen ist ja auch zum Beispiel Alex Petrovic, der wird euch wahrscheinlich nicht so viel sagen, das ist so ein Trash-TV-Mensch, ein ganz furchtbarer.
Nee, sag nichts.
Bin ich fast froh, dass
er den haben wir, hat ja auch wirklich gar nichts verpasst. Den haben wir sehr gut bewertet, also der hat irgendwie so 6,5 von 10 bekommen, weil wir aber gesagt haben, ja, der könnte bei so einem fahrenden Zirkus mitmachen als starker Mann und dann so Gewichte heben und damit das Volk belustigen.
Okay, jetzt kann ich mir vorstellen, wie der Typ aussieht.
Ja, deswegen, also es hat sich schon irgendwie mit der Zeit stark gewandelt, was da unsere Kriterien sind, aber weißt du, ich würde mir da auch vorstellen, dass der so psychologenmäßig dann vielleicht mal mit dem grausamen Fürsten oder so mal sich hinsetzt und sagt, so, bevor du jetzt hier die Steuern wieder erhöhst, wollen wir mal über deine Mutter sprechen.
Bevor du jetzt den Typ da hinten räderst, lass doch mal.
Genau.
Genau.
Wie ging's eigentlich deinem Vater so?
Genau, und dann wird der dann antworten, bevor wir jetzt über meine Mutter sprechen, wollen wir nicht erst mal mit dem Henker reden?
Wollen wir erst mal dich rädern? Zack, aus.
Was mir immer so ein bisschen hinten runterfällt bei dieser ganzen Zeitreisegeschichte ist die Sprachverwirrung. Also dieses zu denken, dass man irgendwie vor ein paar Jahrhunderten auch nur irgendjemanden verstanden hätte und die einen verstanden hätten. Also
müsste man jetzt den Haus- und Hoflinguisten unserer beiden Podcasts zu Rat ziehen, der dummerweise nicht da ist gerade.
Genau dazu haben wir ihn auch schon mal befragt.
Aha, okay, interessant.
Also, weil es da eben so eine ganz konkrete Situation gibt, wo die Hauptfigur ins Jahr 1782 reist und sich da dann mit einer Person hauptsächlich auf Englisch, aber unter anderem auch auf Französisch unterhält.
Ja.
Und Jan da eben meinte, dass es schon, also sie würde ihn wahrscheinlich verstehen, also zumindest so am Anfang, aber es würde natürlich auffallen, dass die Aussprache eine ganz andere ist und vor allem würden sie als Menschen, die modernes Englisch sprechen, sofort auffallen, dass sie halt Sachen anders aussprechen und so und müssten sich halt, also man müsste sich dann schon halt entweder ganz, ganz streng den Akzent und vor allem auch Satzstellung und so weiter von damals antrainieren.
Ja, auch so Höflichkeitsformen, die kann man ja gar nicht mehr. Also Höflichkeitsformen aus dem 17. Jahrhundert.
Genau, wobei das wird, also an dem Punkt, wo sie da ihre erste Zeitreise dahin macht, weiß sie das noch nicht. Aber da wird dann später im Buch auch viel drüber gesprochen, dass sie so Anstandsunterricht bekommt und dann lernt, wie man wen von welchem Rang grüßt und so weiter. Aber ja, dass halt vor allem so Wortbedeutungen sich sehr stark teilweise verändert haben. Also Jans Beispiel damals war, ich glaube von Goethe, irgendwas, sie lispeln Englisch, wenn sie lügen. Und mit lispeln war halt noch flüstern gemeint und Englisch war nicht die Sprache, sondern engelsgleich.
Ah, okay, cool.
Und das sind halt so leichte Bedeutungsverschiebungen, die da überhaupt
leicht
nicht...
Leicht ist gut.
Oder also,
versteht man halt nichts mehr.
Stehst du ein bisschen im Wald dann, ja.
Ja, die da halt überhaupt nicht berücksichtigt werden. Es, also ganz davon abgesehen, dass dann auch immer wieder gesagt wird, ja, dann wechseln sie ins Französische und keine Ahnung. Und ich mir dann auch dachte so, ja, also die haben da zwar dann kein Altfranzösisch mehr gesprochen, weil dafür ist es zu wenig lange her, aber trotzdem würde man da Unterschiede in der Aussprache merken. Es gab einfach Ausdrücke, die, also vor allem so Redewendungen, die es halt damals gab, die es heute nicht mehr gibt und andersrum. Und
das ist in den anderen Sprachen ja wahrscheinlich nicht besser, diese Verschiebung, ne? Das ist dann einfach nur.
Nö.
Genau. Ja, und also da irgendwie zu, also im Buch wird dann auch immer wieder sich drüber beschwert, dass sie kein Französisch in der Schule gelernt hat, wo ich mir dann dachte, so ihr Französisch aus der Schule würde ihr rein gar nichts bringen.
Nicht sehr viel, ja.
Weil, also sorry, im 1782, da kann es nicht ankommen mit Salut, ça va, je m'appelle Gwendoline et toi.
Fantastisch. Ja. Mhm.
Gut, also da gibt's natürlich auch so historisch viele Sachen, die da einfach nicht berücksichtigt werden.
Ja, aber das ist ja wieder so, was ich vorhin auch schon genannt habe, so dieses Thema, die, wie heißt die, Kerstin Gier, hatte halt vieles einfach völlig hinten runterfallen lassen, weil sie einfach wurscht war und weil es auch den Lesern in der Regel wurscht ist. Und ihr redet halt trotzdem drüber. Ich finde das so super.
Ja, genau. Und jetzt müssen wir, glaube ich, mal einen ganz kurzen Break machen. Julia muss, glaube ich, mal irgendwie den Elevator-Pitch zu ihrem Podcast kurz geben.
Ja,
für
genau.
Die Leute, die hier gerade zuhören und denken, worüber? Was?
Was?
Ihr gerade? Jetzt erklär doch mal, also, was macht ihr da in diesem Podcast und worüber redet ihr da eigentlich?
Also in diesem Podcast von Chronographen und Kotzbrocken reden Jenny und ich jede Woche über ein Kapitel der Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier, also den Büchern Rubinrot, Saphirblau, Smaragdgrün. Die sind 2009, 10 und 11 rausgekommen und da geht es eben um die Protagonistin Gwendoline, die in ihrem 16. Lebensjahr oder also mit 16 irgendwann überraschend rausfindet, dass sie ein Gen geerbt hat, das ihr ermöglicht, in der Zeit zu reisen. Und alle bisher immer davon ausgegangen sind, dass ihre Cousine Charlotte dieses Gen erben wird und deswegen auch Charlotte darauf vorbereitet wurde und Gwendoline eben nicht. Und diese Geschichte dieser Teenagerin begleitet man dann quasi in diesem Buch oder in dieser Buchreihe. Und wir gehen halt eben Kapitel für Kapitel durch, beziehungsweise jetzt inzwischen machen wir sogar nur ein halbes Kapitel pro Folge, weil es immer so doll eskaliert. Und wir dann irgendwann so, als wir mal die 2,5 Stunden Aufnahme geknackt haben, waren wir so, okay, hier muss ein sogenannter Riegel vorgeschoben werden.
Wir sind jetzt auch gerade bei 2 Stunden 10 übrigens und bei uns wird wenig geschnitten.
Ja, aber ihr werdet ja auch nicht schneiden.
Genau, wahrscheinlich wird das, wo wir jetzt sind, wird so etwa bei 2 Stunden 8 sein. Also, ja.
Ja, für mich unvorstellbar, aber ihr macht da euer Ding.
Ja, genau.
Ja, genau. Und dann reden wir halt, also die Serie spielt eben auch in den, also in 2011. Und das gibt für uns natürlich auch super viele Anknüpfungspunkte, so über unsere eigene Teenie-Zeit zu sprechen und so aufwachsen in den 2000ern und so. Ja, und dann reden wir halt so ein bisschen über Bücher und diese Buchreihe und schweifen dann ganz viel ab. Und also ich habe da so ein bisschen die Aufgabe in diesem Podcast, so den Fact-Checker zu machen und dann halt eben diese ganzen historischen Sachen zu recherchieren, wie wahrscheinlich das jetzt ist. Also wir haben auch schon ganz viele Fehler gefunden, also dass halt irgendwie gefragt wurde, welches Königshaus denn 1702 abgelöst wurde in England. Und ich dann nachgeschaut habe und gesehen habe, es wurde kein Königshaus abgelöst. Also da kam ein neuer König auf den Thron, aber der gehörte zum gleichen Königshaus oder eine neue Königin. Und über solche Fehler reden wir dann halt auch sehr viel und auch irgendwie so, welche Mode da beschrieben wird und ob das überhaupt historisch korrekt wäre und so weiter.
Genau, und das ist genau solche Sachen, wo ich mir denke so, das war Kerstin Gier völlig wurscht. Das war, die hat es einfach, ja, so, die hatte nicht damit gerechnet oder es war ihr egal, dass jemand da so genau drüber nachdenken würde. Deswegen hat sie es ja so geschrieben. Also es, oder deswegen hat sie es nicht
Kerstin,
recherchiert.
Selber schuld.
Ja, genau. Könnte man ja heutzutage alles problemlos recherchieren, hat sie halt nicht gemacht, weil es ihr halt wurscht war.
Ja, also auch 2009 gab es schon Google.
Ja, genau, eben. Aber das macht's für mich so spaßig, euren Podcast zu hören.
Also
eine der Dinge.
Man muss auch sagen, also vieles der Kritik, die wir da äußern, kommt halt auch daher, dass jetzt von diesen drei Büchern Neuauflagen rausgekommen sind dieses Jahr.
Ja, da wollte ich dich auch zu fragen. Das hat mich völlig umgehauen. Und da sind ja inhaltliche Änderungen drin. Ist das normal bei Neuauflagen?
Jein. Also es ist
krass,
normal.
Krass umgeschrieben ist das auch, oder? Also so.
Ja, das ist halt so ein bisschen das Ding. Also ich möchte unser Gesamtfazit zu diesen gesamten Neuauflagen noch nicht so viel vorwegnehmen, okay. Aber also natürlich gibt es in der Buchbranche ganz normal Neuauflagen von Sachen und natürlich werden da auch mal Sachen geändert. Also jetzt gerade
so diese
halt,
Pippi Langstrumpf-Geschichte und sowas, ja.
Genau, oder dass halt ja irgendwie mal einzelne Ausdrücke ausgetauscht werden, dass ja irgendwie grammatikalische Fehler, die mal irgendwann aufgefallen sind, die werden dann noch ausgebessert oder so irgendwas. Das gibt's schon öfter mal.
Oder Schreibweise.
Was es natürlich auch,
ja, Rechtschreibreform
genau,
und sowas.
Das,
ja.
Genau, das natürlich. Was es auch öfter mal gibt, ist, dass es dann halt irgendwelche Sonderausgaben zum Jubiläum, was weiß ich, Schmuckausgabe mit extra Zeichnungen, was weiß ich drin. Das gibt's natürlich auch oft. Aber zumindest so auf dem deutschen Buchmarkt war das jetzt das erste Mal, dass es mir untergekommen ist, dass eine Autorin wirklich hingegangen ist und gesagt hat, okay, ich überarbeite mein Buch auch inhaltlich, ich ändere da Sachen ab, sie
das
hat jetzt
so
nicht ganze Szenen
Hintergrundgeschichten auch, oder? Also so, dass der eine plötzlich eine Backstory kriegt, der vorher keine hatte und sowas.
Genau, also sie hat dann halt noch, im ersten Teil gibt es ein Zusatzkapitel aus der Sicht des männlichen Protagonisten. Und also sonst ist halt das komplette Buch bis auf Epilog und Prolog aus der Sicht von eben dieser Gwendolyn. Und zwischen den Kapiteln hat sie halt immer so Epigraphen, wo sie dann halt, weiß nicht, entweder so einen, ja, wie so ein Tagebucheintrag von dieser Wächterloge drin hat oder irgendwie eine Prophezeiung so in Gedichtform oder so. Und da hat sie dann gerade im zweiten Teil in der Originalausgabe vermehrt einfach halt irgendein Gedicht reingeklatscht, wo es um Zeit geht. Und sie sich dachte, naja, komm, das wird wohl reichen.
Lazy.
Und das ist jetzt in der Neuauflage ist das sehr oft ersetzt durch irgendwie dann nochmal einen Tagebucheintrag von jemandem oder einen Zeitungsartikel oder was weiß ich. Und was halt ganz viel rausgefallen ist, sind ja irgendwelche Personenbeschreibungen, die halt rassistisch oder auch irgendwie fettfeindlich waren. Also es gab ein Kapitel, wo einfach die Hauptfigur seitenweise drüber geredet hat, wie fett irgendein Lord ist, den sie da besucht. Und dann wirklich gesagt wurde, ja, irgendwie wie ein aufgeregtes Nilpferd walzte er quer durch den Raum oder so. Und was so, Gwendolyn, entspann dich bitte. Was ist denn mit dir? Sowas hat sie halt geändert. Dass der eine Charakter immer Witze drüber gemacht werden, dass er schwul ist, weil er einen Siegelring trägt, das ist auch nicht mehr drin. Aber das Problem ist halt, dass so, also sie hat halt auch ganze Handlungsstränge, die extrem problematisch sind, und die hat sie halt nicht geändert. Genauso wenig, wie sie viele der faktischen Fehler nicht geändert hat. Und das ist halt wirklich was, da sind wir manchmal fuchsteufelswild, wenn wir das sehen.
Aber wäre halt auch, also jetzt, ich will das nicht verteidigen, weil ich alles an denen nicht weiß, aber ganze Handlungsstränge ändern in so einem Buch ist auch nicht so einfach, oder? Also, ginge das?
Naja, also wir haben jetzt, ich spoiler schon mal eine Folge, die in, ich glaube, in 2 Wochen oder so rauskommen wird. Da gibt's halt eine Szene, wo die zwei Hauptcharaktere, die ja auch Love Interests füreinander sind, zusammen in der Vergangenheit in einem abgeschlossenen Kellerraum sind, wo sie also beide nicht raus können. Und er dann gerade sauer auf sie ist und irgendwelche Informationen von ihr will und sie dann halt einfach in diesem Kellerraum extrem bedrängt und dann auch ihr immer wieder näher kommt, obwohl sie sagt, bleib weg, fass mich nicht an, und er es trotzdem macht. Und wir beide einfach dieses Kapitel gelesen haben und wirklich so waren so, also sorry, in meinem Kopf habe ich das gerade weitergedacht, als es könnte jetzt auch sein, dass ihr gerade irgendwie ein sexueller Übergriff angetan wird.
Ja.
Und das hat Kerstin Jeder halt einfach reingeschrieben und hat das auch genauso da drin stehen lassen.
Und ja, aber wollte sie vielleicht dem Charakter in der Hinsicht eine negative Tiefe geben? Kann ja sein.
Nein, weil das wird nie wieder angesprochen.
Ah, okay.
Das, also ich weiß ja, wie das Buch dann weitergeht. Es, also da wird mal irgendwann später noch ein Witz drüber gemacht, so hahaha, weißt du noch, wie gemein du damals zu mir warst?
Ah, unschön.
Es wird einfach abgetan als, ja, er weiß nicht, vielleicht ist er ja auch verwirrt und weiß nicht so genau, was los ist, und deswegen ist er jetzt so.
Mhm.
Und in dem gleichen Kapitel werden auch immer noch Witze drüber gemacht, dass jemand Harakiri begeht.
Mhm.
Also diese traditionelle, ja, Selbsttötungsform. Das steht auch immer noch drin, obwohl das, also das ist nur so ein Side-Joke. Aber das wurde halt drin gelassen. Und wir haben leider so ein bisschen den Verdacht, dass dieses große, ja, da sind so viele Änderungen drin und ich habe Sachen umgeschrieben und es sind Sachen dazugekommen, dass das hauptsächlich was war, was Kerstin Gier so promoted hat, weil sich das dann halt gut verkauft.
Sie hat es halt so ein bisschen aufgewoked.
Ja, aber, also wir sind halt alle dann aber auch wie die Blöden in den Buchladen gerannt und haben uns nochmal die Neuauflagen gekauft.
Oh, das ist natürlich genial. Also ist wirklich.
Ja.
Ah, scheiße.
Also, und ich muss auch sagen, also wir haben ja jetzt auch, also ich glaube, der Arena Verlag ist nicht mehr der größte Fan von uns.
Das heißt, die nehmen euch wahr, ja?
Ja, ja. Also, ich sag mal so, das erste Buch.
Besteht da Kontakt oder was?
Das erste Buch in der Neuauflage haben wir beide noch kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen.
Mhm.
Das zweite dann nicht mehr. Und sehr beim schön. Dritten hat überhaupt niemand mehr was gesagt.
Sehr gut.
Also, und wir haben halt auch schon beide TikToks gemacht, wo wir Kerstin Gier extrem kritisiert haben und so, die sie, also Kerstin Gier hat dann eine Woche später ein anderes Video von mir geliked und auch kommentiert. Also
so nah seid ihr, okay, ist ja geil.
Also die okay. muss, das die heißt, weiß die schon, euch. Dass es uns gibt. Das glaube ich jetzt nicht.
Glaubst du nicht?
Also
ich glaube schon.
Ich glaube nicht, dass sie sich jetzt jede Woche da hinsetzt und sich da 2 Stunden lang Kritik an sich selbst
Kerstin
gibt.
Wenn ich Kerstin Gier wäre, dann würde ich mir das anhören.
Also ich meine, es würde mich natürlich freuen, weil es gibt, also ne, so negativ das jetzt auch klingt, natürlich sind wir Fans dieser Buchreihe und lieben das ganz doll, weil sonst würden wir da nicht jede Woche drüber reden.
Mhm.
Aber ja, wenn halt Sachen zu kritisieren sind, dann tun wir das auch. Und ich weiß nicht, ob das alle immer so gut finden.
Hm.
Jemand muss es ja machen.
Ja, also ganz ehrlich, es haben uns auch sehr viele Leute dann geschrieben, so ja, dass sie die Figur von diesem Typen früher total toll fanden und dass jetzt so der Podcast ihnen die Augen geöffnet hat, wie toxisch das war, und dass sie jetzt halt nochmal so richtig überdenken, was da damals mit ihnen los war.
Ja, was ihr ja auch von euch beschreibt, diese,
ja, voll.
Dass ihr es eben als Teenager anders wahrgenommen habt als jetzt.
Ja, und es ist einfach schon wahnsinnig spannend, so ein Buch nochmal durch die Linse von einer erwachsenen Frau zu lesen.
Mhm.
Und dann halt auch ganz klar benennen zu können, wenn was einfach übergriffig oder manipulativ ist.
Ja.
Also so seine Kindheitsromane nochmal zu lesen im Erwachsenenalter kann ich eigentlich nur empfehlen. Weil da kann man nochmal so richtig aussortieren, was man jetzt wirklich nochmal vielleicht auch an seine eigenen Kinder oder so weitergeben würde und was vielleicht nicht.
Ja, das stimmt. Man gibt halt Dinge auch an Kinder weiter, aus der Erinnerung und liest sie nicht vorher nochmal. Und das ist manchmal ein Fehler, ja, da hast du schon recht, ja.
Also, weil ich glaube jetzt so Rubinrot, also ich weiß nicht, so vielleicht einem 16-, 17-jährigen Mädchen, finde ich, jung. Kann man das schon geben.
Kannst oder jungen, genauso auch einen also, jungen Lesen zu lesen geben, oder? Also.
Ja, ich meine jetzt mehr so, weil diese Beziehungsdynamik ja viel ist, der Typ in der Geschichte ist super manipulativ zu dem Mädchen und es wird dann immer so dargestellt, als wäre das halt so, ja, Jungs sind halt so.
Ja, aber das macht deswegen nicht besser, egal, ob das ein Junge oder ein Mädchen rezipiert, nee, oder?
Nee, das auf keinen Fall, aber also deswegen würde ich jetzt die Gefahr quasi, also dass es wirklich, ich sag mal, negative Dinge beibringt, würde ich für halt ein Mädchen noch ein bisschen stärker sehen. Aber ich glaube, so einem, weiß nicht, so einem 13-jährigen Kind würde ich das Buch jetzt nicht einfach unkommentiert geben wollen.
Hm.
Auch in der Neuauflage nicht.
Ja. Tja, Kerstin, das war wohl nix.
Ja, also manchmal...
Kerstin, wenn du das hörst, weil du musst wissen, Kerstin ist ja auch eine treue Hörerin unseres Podcasts.
Ganz sicher.
Ja.
Boah, wie witzig da, oder wenn Kerstins Mann das jetzt hört oder so.
Das
oder
ist so geil.
Also, weißt du, so.
Du meinst also, wir werden eher von Männern gehört. Interessant. Ja, werden wir wahrscheinlich.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich auf den abwegigen Gedanken komme.
Könnte schon sein. Ja, aber wäre geil, ja, wenn sie jetzt in der nächsten Folge oder in dieser Folge einfach drunter kommentiert. Obwohl, dann wissen wir, dass es Christiane war. Also, das war ja, Christianes Kommentar neulich fand ich gottlos lustig. Bob, du hast ihn, glaube ich, nicht verstanden, oder?
Ey, weil ich die Sendung noch nicht gehört habe zu dem Zeitpunkt. Und das nicht zusammengebaut habe in meinem Kopf. Später dann schon, ja.
Fantastisch, ich habe mich kaputt gelacht.
Kommentar zur vorletzten Folge. Einfach mal nachgucken. Fantastische Idee.
Von Bob, genau. Der Kommentar von Bob natürlich.
Der Kommentar ist von Bob. Man hört hier die Anführungszeichen in der Luft. Genau. Ja, ich habe nur in meinem RSS-Reader, wo ich den Kommentarfeed abonniert habe, einen Kommentar gesehen, so, oh, neuer Kommentar beim Sneakpot, alles klar, guck's mal rein. Kommentar gelesen, so, Kommentar von Bob, so denkst du, seltsam.
Beim Lastenradfahren.
Kann mich nicht erinnern, einen Kommentar geschrieben zu haben. Dann lese ich den Kommentar und irgendwelche Klischees über mich werden darin abgefeiert. Und in der Anzeige, die ich da gesehen habe, habe ich nicht gesehen, was die hinterlegte E-Mail-Adresse ist, weil im Backend sieht man ja normalerweise, die Leute geben eine E-Mail-Adresse
ja,
und kommentieren.
Ja, dass sie schreibt und über den Sound von Christoph. Das
ja,
ist
genau,
doch klar.
Da hatte
das
ich schon so eine Ahnung und dachte so, okay, was ist hier los? Warum ist das jetzt lustig? Was ist in der Sendung passiert? Ich habe sie noch nicht gehört.
Also wir haben das nicht verifiziert. Also ich habe es nicht verifiziert, aber ich plack das jetzt einfach so. Ich bin
ja,
der Meinung,
doch,
das ist von Christian.
Die E-Mail-Adresse ist schon Christian.
Ah, okay, natürlich. Du hast das verifiziert, okay.
Ja, und dann habe ich euch nur einen Screenshot von meiner App da geschickt, wo man eben die E-Mail-Adresse nicht sah und habe so geschrieben in die Gruppe so, was auch immer ihr da in der Sendung gemacht habt, falls es irgendwas hilft, dieser Kommentar ist nicht von mir, ich habe keine Ahnung, worum es hier geht, erklär mich einer auf, aber so jetzt mal als Statement. Und dann kam irgendwie so, ja, es war Christiane und es ist mega lustig und hörte die Sendung an.
Ich habe sehr gelacht, ja.
Und ja, als ich sie dann gehört habe, habe ich das natürlich dann auch verstanden und ich auch erinnert, dass wir das ja geplant hatten. Aber
genau,
das hatte ich alles schon verdrängt.
Ihr da draußen werdet es besser verstehen, wenn ihr die Kultpress-Jahresabschlussgala euch anhören werdet.
Es ist ein großes Konnektionsdingsbums.
Genau.
Witz-Element.
Sehr schön. Es gibt Menschen, die massiv performt haben und das waren keine Sneakpoddler.
Sehr gut. Ja, soll das sein.
Ja, schön. Warte mal, eine Frage hatte ich noch. Ach genau, nee, das ist gar nicht zu dem Thema des Podcasts, sondern zu dir. Hatte ich noch eine Frage.
Du dahin abbiegst, lass doch noch einmal, sag doch noch einmal, wie der Podcast heißt, weil das jetzt jemand, du hast es vorhin schon erwähnt, aber die Leute haben vielleicht drüber weggehört. Wenn man das hören will, wo und wie heißt das nochmal?
Also der Podcast heißt Von Chronographen und Kotzbrocken. Chronographen mit F, nicht mit PH. Mhm. Man kann aber, glaube ich, auch inzwischen googeln Rubinrot Podcast oder Edelstein Podcast. Da sollte man es, glaube ich, auch finden. Man kann uns, ich glaube, überall hören, wo man so standardmäßig halt Podcasts hört.
Ja,
also ich glaube, auf so ganz wilden Sachen wie Podimo oder so sind wir nicht, aber...
Wer ist da schon?
Wir haben uns sogar die Arbeit gemacht, unseren Podcast bei Audible und RTL Plus und so einen Spaß einzureichen.
Wow, okay.
Also da könnt ihr jetzt überall den Podcast hören. Klicken.
Alles klar.
Ich habe eine Frage zur Zukunft. Ich werde natürlich jetzt nicht diese Frage stellen, die du nicht hören möchtest.
Ich wollte gerade sagen, wenn du mich jetzt, fragst,
das natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Aber
sofort aufgelegt.
Welche Frage sich ja schon aufdrängt, ist, weil der Titel des Podcasts ist ja ziemlich, der passt ja einfach gut zu dem Buch, gell? Würdet ihr dann den Feed umbenennen oder würdet ihr einen neuen Feed aufmachen oder auch hier
du,
die
das
Antwort?
Ist eine Frage.
Keine Ahnung.
Das ist eine Frage, da gucken wir dann einfach. Das müsste irgendwann Ende nächsten Jahres werden wir uns die Frage wahrscheinlich, nee, dieses Jahr, oh scheiße.
Entweder wurscht, Ende dieses. Dass du sagst, wir sind eine Marke, wir heißen so und wir bereden einfach jetzt ein anderes Buch, was nichts mit Zeitreise zu tun hat.
Also es ist so ein bisschen so eine Abwägungssache, weil jetzt haben wir halt einfach ja auch mit dem Podcast schon einige Leute, die uns halt folgen und hören und so weiter. Also ja, höchstwahrscheinlich.
Einfach auf Doctor Who umsteigen. Da sind bestimmt Chronographen und auch Kotzbrocken drin und dann.
Ja, stimmt. Perfekt.
Ja, also höchstwahrscheinlich werden wir, so Stand jetzt, nochmal einen neuen Podcast anfangen dann. Aha. Und aber halt unseren Instagram-Account, den wir jetzt bisher mit dem Podcast haben, halt weiterführen für den neuen dann auch.
Mhm. Ah, dass ihr da die Follower mitnehmt. Quasi.
Genau. Aber ja, das gucken wir noch, ist glaube ich auch so ein bisschen so die Frage, ob wir dann, wenn wir nochmal einen neuen Podcast anfangen, was das dann irgendwie so an Hosterkosten mit sich bringt und das gucken wir dann, wenn wir es geschafft haben, Smaragdgrün zu beenden. Da haben wir ja auch noch ein bisschen was vor uns.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Vielleicht einfach die Kapitel dann irgendwann dritteln und nicht mehr halbieren, dann geht's noch ein bisschen länger.
Genau.
Ja, und irgendwann brechen wir es dann runter und machen nur noch 2 Seiten pro Podcast-Folge oder so.
Ja, es gibt doch dieses Konzept hier, minutenweise
ja.
Irgendwas, und dann macht ihr das halt so.
Genau,
so
5 Minuten.
Zeilenweise. So.
15 Zeilen Rubinrot.
Ja, so. Genau. Fantastisch. Gut, dann Christoph, du hattest jetzt noch andere Fragen.
Ja, ich hab dir jetzt nicht total hinterher gestalkt. Ich weiß deswegen nur so Dinge, die ich in deinem Podcast gehört habe.
Das hat er früher immer mit Hörern von uns gemacht, die gestalkt, wenn die Kommentare geschrieben haben. Das war ganz, ganz creepy.
Ja, also Christoph, ich will jetzt nichts sagen, aber ich habe schon gesehen, dass du irgendwie neulich, ich glaube, 7 oder 8 TikToks auf einmal von mir geliked hast, so hintereinander weg.
Also wenn ich dich da gucke und dich gut finde, dann like ich dich da auch, ja? Also, aber ich meine, dein TikTok zu schauen ist ja noch nicht Stalking, oder?
Nee.
Also.
Aber ich sag mal, es wurde wahrgenommen.
Ja, das ist doch schön. Das darf. Du hast erzählt, dass du einen neuen Job hast oder jetzt bald anfängst. Und dass du da auch dann die Möglichkeit hast, schicke Kleidung zu tragen, eventuell, dass es so ein Bürojob ist. Und du sprichst darüber, dass du Schauspielerin bist. Und du singst wahnsinnig gut, habe ich gesehen. Was, klär mich auf, also wie passt denn das zusammen? Also du bist richtige Theaterschauspielerin, oder? Also du spielst irgendwie am Theater, oder? Oder ist es hobbymäßig? Ich hab's nicht durchdrungen.
Nee, also ich...
Weil du hast auch von Schauspielschule gesprochen, habe ich irgendwo gehört.
Ja, also ich hatte mal die Ambitionen, Schauspielerin zu werden, also so eine Schauspielausbildung zu machen oder das zu studieren. Hauptsächlich, weil ich danach eigentlich Synchronsprecherin werden wollte und das halt gerne gesehen ist, wenn man da vorher schon eine Schauspielausbildung gemacht hat. Oder so Synchronsprechen gerne auch so als so ein Side-Gig gemacht wird von Leuten, die schauspielen und so weiter. Da habe ich mir dann quasi eine Casting-Saison gegönnt, um da mal so bei den größten Schauspielschulen vorzusprechen. Hab dabei einen Haufen Geld verblasen, weil also allein dahin zu fahren und irgendwie meistens dann auch übernachten zu müssen und so. Und die meisten Schauspielschulen verlangen auch erstmal schön 50 Euro Bearbeitungsgebühr dafür, dass sie überhaupt deine Mappe aufmachen. Das habe ich mir mal für einen... Ja, also das habe ich mir mal halt für ein Semester gegeben und war dann auch, also bei einer Schauspielschule in der Endauswahl, wurde dann aber doch nicht genommen und habe mich dann aber im Jahr drauf dann doch dagegen entschieden, es nochmal zu versuchen. Ja, einfach, also unter anderem, weil da dann auch meine Mutter verstorben ist in der Zeit und so, aber hauptsächlich, weil mir dann irgendwann bewusst wurde, so puh, das jetzt hauptberuflich machen und irgendwie einen Beruf haben, wo man sich immer wieder so neu verkaufen muss, wo man immer wieder darauf angewiesen ist, dass Leute einen gut finden, vor allem auch, dass man Leuten irgendwie auch optisch in den Kram passt, wo es halt gerade als Frau auch gar nicht so viel drum geht, was du kannst, sondern erstmal sehr viel, wie du aussiehst.
Wie alt du bist und
wie alt du bist. Genau, wo halt auch die Rollen extrem limitiert sind, einfach dadurch, dass immer noch sehr viele alte Stücke gespielt werden, wo es halt 7 männliche Charaktere gibt und eine Frau, die mal zwischendurch auf die Bühne kommen darf, um tragisch vor Liebeskummer zu sterben. Und da, ja, habe ich dann so ein bisschen gemerkt, okay, vielleicht ist das doch nichts, was ich irgendwie langfristig hauptberuflich machen möchte. Und ich habe dann in der Zeit auch einen Bekannten von einer Freundin von mir getroffen, der jetzt eben als Schauspieler arbeitet. Und der da meinte so, okay, er ist jetzt 31 und er hat keinen Bock mehr. Er macht das jetzt noch ein Jahr und dann hört er auf und studiert nochmal was anderes. Weil er halt meinte, ja, es ist wie auf dem Fleischmarkt, du musst dich halt jedes Jahr irgendwie neu anpreisen, um wieder einen Job zu bekommen. Du bist ständig auch mal wieder kurzzeitig dann arbeitslos. Du hast halt Arbeitszeiten, die du mit niemandem vereinbaren kannst, der nicht auch irgendwie in der Kunstbranche arbeitet. Und das war dann so insgesamt genug, dass ich mir gedacht habe, ja, oder wir lassen es sein mit dem Schau. Also zumindest damit das beruflich zu machen. Genau, und jetzt mache ich aber halt so in meiner Freizeit sehr viel Theater und habe auch inzwischen schon jetzt zum 3. Mal selber inszeniert.
Cool.
Genau, und verwende da einfach sehr viel Zeit drauf und springe so ein bisschen hier auf den Laienbühnen rum. Und ja, es ist ganz nice, irgendwie das so nebenher machen zu können.
Okay, und also wie kommt man denn da rein? Das verstehe ich gar nicht. Dass man selbst inszeniert. Also du bist ja praktisch der Regisseur oder ich weiß nicht, wie man das nennt beim Theater. Mhm. Also
genau.
Aber wie kriegt man denn da eine? Also wie kommt man denn da rein? Das verstehe ich gar nicht. Weil die wollen doch wahrscheinlich oder die bedienen sich doch da wahrscheinlich auch aus einem Pool von, wo du erstmal irgendwie reingekommen sein musst, oder? Also
ja, also
oder hast du da eine Agentur, die dich da vermittelt? Oder?
Also nee, ach Quatsch, das ist auch, also ich glaube, ihr stellt euch das gerade größer und professioneller vor, als es ist.
Ich habe keine Ahnung von dieser Materie.
So Theatervereine, oder? Auch ist es, also hab ich das mal.
Genau, also angefangen habe ich halt Unitheater und habe da halt gespielt und da kannst du einfach halt hinkommen, sagen Hallo.
Aber als Schauspieler, als Schauspielerin.
Genau. Als Schauspielerin, aber da kann man auch einfach, also das ist relativ demokratisch, da kannst du auch einfach sagen, hey, ich hätte dieses Semester mal Bock selber zu inszenieren und dann reichst du da ein Stück ein und machst irgendwie, gibst da ein grobes Konzept an und dann kannst du da inszenieren. Cool. Und bist da auch relativ eigenverantwortlich, sag ich mal. Und dann habe ich zuerst halt eben sehr viel gespielt, halt auch so an verschiedenen Laientheater, wo man ganz oft einfach halt ja zu so einem Infotreffen oder so hingehen kann und sagen kann, hallo, ich würde gern mitmachen. Und manchmal muss man dann quasi für eine Rolle vorsprechen und gecastet werden. Es gibt aber sogar Fälle, in denen haben halt Leute so viele Rollen zu vergeben, dass sie erstmal sagen, ja komm, also wenn es dir nicht so wichtig ist, wie groß die Rolle ist, dann bist du halt Bäuerin Nummer 3 und hast da dann 2 Sätze und dann kannst du erstmal mitmachen. Und das habe ich am Anfang sehr viel gemacht. Und ja, habe dann irgendwann ja mit einer Freundin zusammen dann das erste Stück selber inszeniert. Da sind wir auch so ein bisschen zufällig dazugekommen, weil eine andere Gruppe meinte, ja, wir haben hier dieses Stück, wir würden das gerne aufführen, aber wir suchen noch jemanden, der Regie führt. Und dann waren wir halt beide so, okay, dann machen wir das jetzt. Ja, also war auch so ein bisschen, es ist alles beim ersten Mal immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht so genau, was ich hier gerade tue, aber mein Gott, wir werden es schon rausfinden. Und dann wurde ich irgendwann von einer Bekannten angesprochen, ob ich nicht bei einer Produktion in einem größeren semi-professionellen Theater mitspielen möchte, wo man dann halt auch, also wo dann die Karten auch Eintritt kosten und so weiter, weil bei diesen studentischen Theatern ist es ja ganz oft so, dass man auf Spendenbasis spielt, mhm. also der Eintritt erstmal kostenlos ist. Und ja, dann habe ich da eine Produktion mitgespielt und dann ist, also dann war ich quasi in diesem Pool und wurde dann noch ein zweites Mal gefragt, ob ich bei einer Produktion mitmachen möchte oder und habe mich dann da bei dem gleichen Theater auch einfach wieder mit der gleichen Freundin quasi beworben und habe gemeint, ja, wir würden gerne mal Regie führen hier. Habt ihr gerade einen freien Slot? Und dann haben wir das gemacht.
Cool.
Ah, okay.
Also es ist schon so ein bisschen Geklüngel und man muss die richtigen Leute kennen und irgendwie so, einmal gesehen. Also man, die meisten, die dann zu diesen semi-professionellen Theatern gewechselt sind, die wurden halt einmal auf so einer Studentenbühne oder so gesehen und dann halt und angesprochen, ob sie gerne, genau, ob sie auch woanders mitspielen wollen. Und man muss schon auch extrem darauf achten, quasi so ein bisschen bei den Leuten auf dem Schirm zu bleiben. Mhm. Weil es passiert dann schon schnell, dass man so ein bisschen in Vergessenheit gerät und so. Aber ja, auf der anderen Seite denke ich mir dann auch so, ja gut, also wenn, selbst wenn die semi-professionellen Bühnen mich gerade nicht wollen, kann ich immer noch zu meiner OG-Theatergruppe gehen und sagen, hallo, ich fand's lustig bei euch. Habt ihr Bock, mir nochmal eine Rolle zu geben? Oder habt ihr Bock, dass ich nochmal was inszeniere?
Ja, als Hobby glaube ich echt cool. Also
genau, dieser Bürojob, den du jetzt da machst, der hat ja damit gar nichts zu tun, oder? Das ist ganz anders.
Der hat damit
anders,
rein gar nichts zu tun. Genau, also ich bin jetzt einfach halt so Büro-Marketing-Maus.
Oh, das klingt arg abwertend.
Ja, also das ist halt, das ist jetzt nicht so super spannend.
Und auch so ein bisschen misogyn, wenn ich drüber nachdenke.
Ne, man kann auch ein Marketing-Mäuserich sein.
Okay, na dann ist okay.
Sehr gut.
Also Maus ist ja für mich sowieso genderneutral.
Ich glaube, das würden aber so Marketing-Mäuseriche nicht so sehen, die würden sich eher als Marketing-Bulle sehen, oder?
Oh Gott.
Gut, ich glaube, so unangenehme Marketingbullen haben wir, glaube ich, nicht in der Firma.
Nee? Okay, dann.
Also, ich weiß es nicht so genau. Ich bin ja erst seit einem Tag da.
Noch ist dir nicht aufgefallen, okay. Aber gefällt dir, ja? Ist schön?
Also, wie gesagt, bisher habe ich da noch nicht so viel gemacht. Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall schon, ich habe richtig Bock.
Sehr gut.
Und also, noch kann ich nicht so vieles berichten.
Okay, dann werden wir dich einfach in einem Jahr wieder einladen und dann musst du berichten.
Wie das mit den Marketingmäusen und Bullen so ist.
Völlig desillusioniert und fertig mit der Welt. Fantastisch.
Ja, ich bin mal sehr gespannt, weil ich habe ja eigentlich Sprachen studiert.
Und so einen Bürojob noch nicht gehabt, gell? So.
Naja, also doch. Ich habe vorher halt in der Fremdsprachenredaktion gearbeitet. Also das war theoretisch schon auch Bürojob, aber ich habe halt immer im Homeoffice gearbeitet und das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich vor Ort ein Büro habe, wo ich auch hinfahren kann und dann im Büro sein. Das ist jetzt eigentlich so der große Unterschied.
Ah, okay, verstehe.
Ich fahre immer ins Büro und dann ist da niemand. Das ist immer sehr...
Ich habe kein Büro mehr.
Ja, nee, ich fahre immer einmal im Monat oder so ins Büro und dann laufe ich da rum und denke mir, wo sind sie denn alle?
Weil die anderen
das alle genauso machen. Dann ist da immer niemand, das ist mal sehr enttäuschend. Hat man sich hübsch gemacht und ist dahin gefahren.
Ja, ich finde, das kommt aber auch immer drauf an, wie schön dann das Büro ist. Weil, also so, ich habe auch schon Bürogebäude gesehen, wo ich da reingelaufen bin und mir dachte, ja, hier will ich aber auch nicht tot überm Zaun hängen.
Ja, das gibt's.
Total.
Ja, an sich ist bei uns sehr, sehr hübsch gemacht so, aber ist halt kaum einer da und dann ist immer so ein bisschen leer. Oder es sind halt Leute da, aber die kenne ich alle nicht und dann sind halt die, die ich kenne, mit denen ich da irgendwie rumhängen wollen würde, an dem Tag nicht da, das ist auch wieder blöd.
Ja, da muss man sich vorher absprechen.
Ja.
Ein großes gemeinsamen Bürotag machen.
Gathering.
Genau. So ein
Büro-Gathering.
Ja, nee.
Ja, sollte ich vielleicht mal anleiern.
Ich habe vor 3 Jahren den Job gewechselt, aus den Gründen, die du neulich in deinem Podcast beschrieben hast. Das ist eine starke Diskrepanz zwischen Arbeitszeit und produktiver Zeit gibt. Und dass es nicht zwingend im Büro deckungsgleich sein muss. Und ich bin nicht der Büro, ich bin einfach nicht der Bürotyp. Ich leiste einfach mehr, wenn ich im Homeoffice bin, und deswegen gibt es für mich keinen Grund, im Büro zu sein. Und wenn der Arbeitgeber das fordert, also weil er irgendwelche Boomer-Gedanken dazu hat, dann ist es nicht mein Arbeitgeber.
Ja, also ich habe jetzt auch die große Freiheit, dass ich quasi eigentlich nur zu irgendwelchen größeren Team-Meetings wirklich da sein muss. Mhm. Und dann sind das aber auch Sachen, die sind meistens dann in 2-3 Stunden Maximum gegessen. Und dann könnte ich auch wieder heimfahren. Und sonst kann ich eigentlich immer Homeoffice machen. Und also ich meine, ich habe ja auch einen Hund, das heißt, ich werde das schon auch viel nutzen, wahrscheinlich ins Homeoffice zu gehen.
Aber du willst dich auch schon anziehen fürs Büro, deswegen musst du auch manchmal ins Büro.
Ja, und das Schönste ist ja daran, dass ich dann nicht, also ich habe nicht den Stress, dass ich jeden Tag outfitmäßig abliefern muss, sondern, weißt du, ich kann dann morgens aufstehen und sagen, oh, heute sitzt das Haar gut, ich glaube, heute fahre ich ins Büro.
Siehst du, und dann ist wieder nicht abgesprochen mit den anderen, dann ist da keiner.
Ja, aber zumindest wurde mir berichtet, dass es wohl Leute gibt, die fast jeden Tag im Büro sind.
Ja, okay.
Das ist einfach, weil halt, weiß nicht, Heizung teuer auch zu Hause.
Bester Grund.
Fantastisch.
Ja, und da gibt's Kaffee und Bionade umsonst.
Ja. Ist jetzt in Berlin vielleicht
natürlich
gerade hoch im Kurs, da ist Heizung überhaupt im Büro. Manchmal hat das was. Bei uns im Büro gibt es jetzt ein neues Bürogebäude, was demnächst bezogen wird, aber ich glaube, ich werde da erstmal kein Büro kriegen, aber ich werde da mal rumschleichen, wie es da so aussieht in dem neuen Gebäude, damit man neidisch wird auf die Leute, die jetzt da reinziehen dürfen.
Das während andere Leute creepy die TikTok-Accounts von Leuten stalken und ihren beruflichen Werdegang herausfinden, schleicht Bob durchs Büro.
Sehr schön.
Das Büro anderer Kollegen.
Du hast ja keine Vorstellung, was creepy ist, wenn ich erstmal creepy werde.
Ja, und auch das würde nur ein Creep sagen.
Schöne Grüße gehen raus an Fernando übrigens an dieser Stelle.
Der Arme hat das alles abbekommen. Hat er das gut vertragen. Hoffe ich.
Der ist gut. Der ist gut weggesteckt, ja.
Ja, also wenn ihr was wissen wollt, ihr könnt auch einfach fragen.
Ich schaue deinen TikTok-Account ja nicht, weil ich was wissen will, sondern weil es mir einfach reingespült wird. Und weil ich es.
Ich konnte mich gar nicht wehren, es wurde mir einfach reingespült.
Slave to the algorithm.
Wirklich, ich weiß ganz ehrlich, jetzt ohne Scheiß, ich weiß tatsächlich nicht, wie du mir und warum du mir reingespült wurdest, aber du wurdest mir zufällig, oder keine Ahnung, ich verstehe diese Algorithmen ja nicht, du wurdest mir reingespült, nachdem wir uns kennengelernt haben, und ich habe es nicht forciert. Also es ist nicht so, dass ich dir irgendwie hinterher gestalkt habe, sondern du wurdest mir plötzlich reingespült. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, die kenne ich doch irgendwoher. Keine Ahnung, wie das passiert.
Ja gut, vielleicht, also ich weiß, dass einem manchmal auch Accounts vorgeschlagen werden, denen andere folgen, denen man selber auch folgt.
Genau. Das kann sein, ja.
Da brauchst du an dem Abend nur irgendwie ein oder zwei andere Connections aus diesem Zirkel vielleicht gemacht zu haben. Oder irgendeine neue Friendship-Request angenommen zu haben, der so in dem gleichen Circle ist oder so, und dann geht das los.
Ja, das ist
und also ich meine, ich weiß an dem Abend von mindestens zwei Leuten, die mir auch auf TikTok folgen.
Ja, siehst du.
Von daher vielleicht wurde dir das dann einfach deswegen reingespült. Oder halt, weil du gerade wieder viel Teenage-Book-Content konsumiert hast.
Das macht er immer. Das sagt er nur nie.
Vielleicht hast du vorher irgendwie eine Buchempfehlung geschaut und dann war ich da.
Glaube ich nicht. Zwei Sachen habe ich noch auf meine Bingo-Karte hier. Das eine sind eure Bingo-Karten. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ist das so ein Ding? Jetzt bin ich wieder furchtbar Gen X. Ist das so ein Ding bei euch in eurer Generation? Ich weiß nicht, das ist bei uns nicht Thema. Aber das finde ich sehr schön. Also dieses Bingo-Karte fürs Jahr zu machen, gefällt mir. Und hätte auch Interesse, deine zu sehen, wenn du mich da erhellen möchtest. Ich glaube, ich will mir sowas auch dieses Jahr mal. Wie ist ein Bingo? Ist das irgendwie 5x5? Oder? Ich glaube, ja. Oder?
Also 5, boah, ich habe
25 Dinge, die man eventuell dieses Jahr erleben will, und die macht man da drauf.
Ich glaube, es ist 5x5. Ich habe zwar die Vorlage gemacht, die wir gepostet haben, aber habe es jetzt nicht mehr.
Ach, du hast das schon irgendwo gepostet? Sehr gut.
Ja, auf dem, also da kann man es übrigens auch folgen. Instagram @edelsteinpodcast. Da kann man dem Podcast folgen. Oder wenn man nur mir folgen möchte und mein hübsches Gesicht sehen, dann julia_julnein.
Ah, okay,
da, schaut da mal rein. Seht ihr dann auch, was Christoph sieht.
Sehr gut.
Und also da habe ich schon mal so das leere Template für das Jahresbingo halt in Podcast-Farben gepostet.
Nice.
Ja, aber also es ist jetzt auch für mich das erste Jahr, dass ich ein Jahresbingo mache. Jenny hat es das Jahr vorher schon unabhängig vom Podcast gemacht. Und ich fand es irgendwie eine total schöne Idee, weil man halt sehr konkrete Sachen formulieren muss. Also es geht halt nicht sowas wie mehr Sport machen oder weiß nicht, weniger süßes Essen, sondern es muss halt wirklich was ganz Klares sein.
Ein neues Hobby anfangen, fand ich sehr cool.
Genau. Und kann aber trotzdem halt, also bei manchen Sachen kannst du halt sehr detailliert sein. Also zum Beispiel eins meiner Ziele ist ja 50 Kilo squatten im Jahr 2026.
Das ist auf der anderen, so Bankdrücken oder sowas? Oder
Kniebeugen?
Nee,
oder?
Kniebeuge.
Hä, genau. Kniebeugen ist doch immer das eigene Gewicht, oder? Oder was?
Ja, kannst du ja ein Gewicht
noch ja, oben ja, drauflegen. Also das eigene Gewicht und dann noch so eine Langhantel obendrauf mit 50 Kilo.
Boah, ist das nicht
Also mein eigener Körper ist ja natürlich schon auch dabei. Wenn du es richtig machst, nicht.
Ah, okay.
Wenn du es falsch machst, schon.
Dann wäre es bei mir schlecht für die Knie.
Also meine Knie machen, wenn ich so aufstehe, schon Geräusche. Ich weiß nicht, wie ich das tun sollte.
Ah, ja, also ehrlich.
Vielleicht macht ihr dann andere Sachen.
Ich glaube, die habe ich im Curling ruiniert, die sollte ich jetzt nicht noch mit.
Ja, aber ich habe zum Beispiel auch so Sachen draufstehen wie etwas ganz alleine machen oder eine neue Stadt erkunden. Also das ist halt alles irgendwie so ein bisschen variabler und da kann man so für sich selber entscheiden, wann man das jetzt geschafft hat und wann nicht. Jenny hatte zum Beispiel letztes Jahr auch so Sachen noch mit drauf, die sie gar nicht beeinflussen konnte, was aber ja auch so ein bisschen den Charakter von Bingo aufgreift, weil sie hatte zum Beispiel eine berühmte Person sehen.
Ja.
Und hätte das halt quasi nur abkreuzen können, wenn...
Und dann hat sie berühmte Personen gesehen, aber die galten für sie nicht. Das fand ich auch sehr schön.
Ja, also weil in ihrem Kopf war das halt wirklich nur so von wegen, ich laufe auf der Straße und zufällig sehe ich da vorne, weiß nicht...
Harry Styles in Berlin.
Harry Styles, ja. Und also dann kann man, also es gibt's halt auch Sachen, die man einfach nicht beeinflussen kann. Und das fand ich irgendwie eine ganz, ganz schöne Idee. Und das, also was mich wirklich schockiert hat, war, dass wir ja beide, weil wir halt so waren, wir wollen gewinnen, wir wollen eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Bingo haben. Deshalb haben wir beide in das mittlerste Feld geschrieben, 30 werden. Also bei mir, beziehungsweise bei Jenny 28 werden.
Ah, das ist lazy.
Weil wir uns dachten, naja, das werden wir wohl schaffen.
Aha.
Und dann haben wir
wenn
halt,
ist
also
auch
haben
egal,
wir in
ja.
der, ja, und wenn nicht, dann brauchen wir auch das Bingo nicht mehr ausfüllen.
Ah, genau.
Und dann haben wir halt die HörerInnen dazu aufgerufen, ja, uns doch auch ihre Bingos zu schicken, wenn sie möchten. Und dann habe ich halt ganz viele Bingos bekommen, wo dann in der Mitte stand, 14 werden, 17 werden.
Oh, shit.
Und da saß ich wirklich kurz und dachte mir so, boah, shit, ich bin so alt.
Aber sowas Ähnliches hatten wir tatsächlich auch mal vor vielen Jahren. Da haben wir einen Triathlon gemacht und haben unsere Hörer aufgerufen, doch mitzumachen. So wie dieses Jahr Daniel und Jan ja bei uns teilnehmen, mitmachen.
Die wissen es
Und da hatten wir das auch aufgerufen und dann hat tatsächlich ein Hörer mitgemacht. Grüße gehen hier raus an Barbaros. Und dann stellte sich aber raus, dass der nicht in der gleichen Kategorie wie wir startet, weil wir halt bei den Erwachsenen natürlich starteten, weil wir halt irgendwie 30 waren oder so. Und er halt 15 oder 14. Also es war wirklich so, wo uns klar wurde so, oh wow, unsere Hörer sind echt jung zum Teil. Da kamen dann die Eltern mit und haben uns kennenlernen wollen. Was ist denn das, was unser Sohn da hört? Was sind denn das für Typen? Das war ein bisschen, ja, war schon auch skurril.
Ja, also ich muss auch sagen, da entsteht dann für mich auch immer so ein gewisser Druck, dass ich so, ich sag mal, pädagogisch wertvolle Aussagen tätigen muss in
Total.
Meinem Podcast.
Was wir damals
wenn
nicht
wir dann
haben.
Dadurch wieder bewusst, wenn mir dann dadurch wieder bewusst wird, so, oh ja, Leute sind noch nicht 18, die mich hören. Ja, genau. Vielleicht muss ich mal so ein bisschen drauf achten, was ich da so von mir gebe.
Ja, total.
Aber die Frage, wenn man so einen Podcast einreicht, wir hatten es vorhin davon, wo man die überall anmelden kann und so, dann tust du die in dieses Apple-Portal, dann ist da so dieses Häkchen Explicit Tag. So. Mhm. Ja, das ist ja jetzt eine amerikanische Firma, für die ist ja faktisch alles, was wir hier reden, explicit.
Weil du hast faktisch gesagt.
Genau, ich habe faktisch gesagt. Da musst du schon piepen. Ja, oder dann, weißt du, dann schlägt der Christoph hier solche komischen Semi-Porno-Filme wie diese 365 Tage Unfug davor. Da muss ich dann, also wir haben...
Was heißt denn hier Semi?
Ja. Das letzte kleine Detail hat immer gefehlt.
Das hat ein Soft-Porno.
Kleine Detail, habe ich gesagt. Da habe ich dann immer gedacht, so, setze ich dieses Tag jetzt und dann denkst du darüber nach, wenn das hier wirklich ein 14-Jähriger hört, was wir alles schon hier für einen Unfug erzählt haben. Aber ich habe das Tag nie gesetzt. Wir waren immer unexplicit.
Ich habe den Tag auch bisher ganz mutig noch nicht gesetzt. Auch wenn ich, also ich fluche halt vor allem viel beim Podcasten. Mhm. Und da habe ich mir auch schon gedacht, so, oh, weiß ich jetzt nicht.
Ja. Oh, ich finde, das geht.
Ja.
Nicht, dass ich mal irgendeine böse Hörermail von irgendwelchen Eltern bekomme.
Das könnte passieren, ne? Aber ist uns auch noch nicht passiert. Von daher. Die Eltern sollen ja immer begleiten, was die Kinder da so Medien konsumieren, aber in der Praxis konsumieren die schneller und mehr, als man das irgendwie nachhalten kann. Da ist man ganz schön hinterher.
Mach mir keine Angst.
Du, meine Tochter hat jetzt angefangen zu lesen, aber am Anfang haben wir das natürlich sehr forciert, weil wir gesagt haben, hey, das ist gut so für das Schrift- und Sprachverständnis und so generell überhaupt das Lesen, so diesen Trigger mal anzuklicken, dass sie da Lust drauf bekommt.
Jetzt liest sie die Edelstein-Trilogie, jetzt bist du gar nicht mehr so begeistert.
Im Moment sind es eher so lustige Taschenbücher und so ein Käse. Und wie heißt diese Buchreihe? Gott, ich sehe das Bild vor mir. So ein Mädchen, was irgendwie Zeug erlebt. Gott, wie heißt denn das?
Die eine.
Ja, nee, ich sehe es vor mir, aber ich komme gerade nicht auf den Namen dieser Reihe. So ein Kinderbuch für halt so Achtjährige.
Conny?
Nee, um Gottes bitte, Conny. Das ist ja CSU-Propaganda vom Schlimmsten. Diese Conny, da rollt mir die Fußnägel hoch. Das ist ganz, ganz schlimm.
Stimmt, da ist der Vater auch immer so unfähig, ne?
Der Vater ist völlig unfähig. Die ganz Mama schlimm, muss immer alles machen. Und wenn sie zum Arzt geht, ist immer ein Arzt und eine Sprechstundenhilfe und.
Ich muss mich noch kurz muten, ich bin gleich wieder da.
Ja, das ist ganz traditionelles Rollenbild immer bei Conny und dröge traditionell immer alles in diesen Heften. Und dann haben sie sich ganz groß gerühmt, wenn sie dann einmal irgendwie was so ein bisschen Moderneres gemacht haben. Und in der nächsten Ausgabe ist gleich wieder alles. Wie immer.
Also, falls ihr darüber, über dieses Thema mal ragen wollt, empfehle ich sehr die YouTuberin Maja Schäffler. Aha. Mit der haben wir auch schon, also da sind wir auch in einem ihrer Videos zu Gast. Und die hat eine Videoreihe über Bernhard Blocksberg, also den Vater von Bibi Blocksberg, okay, der ja wirklich der schlimmste Männermann aller Zeiten ist. Und sich ja in einer Tour nur darüber beschwert, so ja, dass er es ja so schwer hat, weil seine Frau eine Hexe ist und keine Ahnung. Und die hat da wirklich so ein Video gemacht, wo sie Bibi Blocksberg-Folgen einzeln durchgeht und dann nach verschiedenen Kriterien rankt, wo sich Bernhard Blocksberg Verbrechen geleistet hat und da vollkommen drüber ausrastet. Und ich liebe es einfach, da gibt's noch zwei gesonderte Videos zu den Bibi Blocksberg-Realverfilmungen, wo Bernhard Blocksberg einfach im ersten Film auch einfach der schlechteste Vater der Welt ist, wo dann irgendwann seine Tochter zu ihm sagen muss, aber Papa, von seiner Tochter kann man sich gar nicht scheiden lassen. Bis heute ein Moment, der mir das Herz bricht, jedes Mal. Und wirklich diese Videos, die haben auch meinen ganz allgemeinen Männerhass, Hashtag not all men, ne, die gemeint sind, wissen wir, dass sie gemeint sind.
Ich fürchte, die wissen es nicht, aber ganz,
ja. Der hat diesen Hass auch nochmal ganz neu angefacht. Und irgendwie, also Bernhard Blocksberg ist wirklich, also da ist Connys Vater, ist da wirklich der Held der Väter.
Okay.
Im Vergleich.
Ja, vielleicht soll ich dich mal einen Link schicken, das guck ich mal rein. Ich versuche hier gerade nebenher per Google zu finden, wie diese Kinderbuchreihe heißt. Aber ich finde es nicht. Aber es gibt einfach zu viel.
Mir fallen gerade nur Sachen davon ein, die Nee, warte,
Lotterleben, jetzt habe ich's. Lotterleben.
Ah.
Okay. Ja. Davon gibt's irgendwie, keine Ahnung, 20 oder so oder mehr noch. ach genau, und Schule der magischen Tiere natürlich. Wird ganz viel gelesen. Und lustige Taschenbücher.
Da bin ich jetzt zum Beispiel vollkommen, also bei Schule der magischen Tiere, da, also ich glaube, da fehlen mir halt einfach die Kinder in dem Alter in meinem Umfeld.
Ja, du, die fehlten mir bis vor kurzem auch und dann geht es halt, darauf wollte ich eigentlich raus, dann geht es los, dann hast du diesen Trigger erfolgreich in das Kind reinbekommen, dass es sich jetzt dafür interessiert zu lesen. Und dann legt das aber los wie die Feuerwehr und du kannst halt, kommst du nicht hinterher. Also klar, natürlich hat man jetzt, die geht jetzt nicht selber in Buchläden und kauft Bücher wie eine Wilde, dazu reicht das Taschengeld nicht und das macht sie halt in dem Alter auch noch nicht. Insofern hat man natürlich irgendwie eine Hand drauf, dass es jetzt diese Lotterleben-Reihe ist, aber da muss man sich dann schon auch auf externe Bewertungen oder irgendwie Leute, denen man vertraut, die einem sagen, das kannst du das Kind lesen lassen oder man hat halt irgendwo Medien konsumiert, die darüber sprechen und man hat dann irgendwie ein gutes Gefühl sich erarbeitet dadurch, dass man sagt, okay, das kannst du lesen, aber die verschlingt dann halt 10 Bände davon innerhalb von 3 Wochen. Die Zeit habe ich in meinem Leben nicht, das vor ihr zu lesen, um zu gucken, ob ich das für angemessen halte oder so. So wird immer so schön dargestellt, so ja, das Medienkonsum der Kinder in dem Alter muss man eng begleiten und dann muss man das alles zusammen... Die Zeit hast du nicht. Das Kind legt einfach los und bremst nicht.
Angemessen ist ja auch immer so ein bisschen relativ, gell? Ja. Also ich kann mich noch erinnern, mein Sohn hat dann etwas gelesen, das nannte sich, ich weiß nicht, irgendwie Weltraumritter oder so. Nicht ganz so uncool. Es war irgendwie cooler, aber im Endeffekt war es das. Und es war im Endeffekt ein Star Wars Clone, wenn man so will. Und so war ganz groß. Ja, sowas in der Art. Und war ziemliche Scheiße, aber es war jetzt nicht so problematisch, dass ich sagen kann, okay, das kann ich ihm verbieten oder so, sondern es war halt so, ja, okay, es ist halt Trash für Kinder. Und er fand es halt super. Er hat es eine Zeit lang halt super viel gelesen oder hat halt die komplette Reihe irgendwie ein- oder zweimal gelesen, aber konnte ich es auch nicht verbieten, weil ich nicht sagen konnte, so, okay, das ist halt irgendwie... wirft irgendwie...
Trash gehört ja auch dazu.
Genau, Trash gehört irgendwie dazu, wirft ein problematisches Bild ihm auf oder so. Aber, ja...
Ich habe als Kind auch viel Vorgeschmack
auf die Jugend, wo ich merke so, okay, da kommt noch einiges auf uns zu, was wir einfach mit angucken müssen.
Ich habe als Kind auch viel Wilde Kerle geschaut und bin trotzdem groß geworden. Also, ja, eben. Ich glaube, irgendwann... Also, solange da nicht ganz schlimme Sachen gesagt werden, muss man auch manchmal sich denken, na ja... dann ist das halt jetzt nicht so hochwertig, mein Gott.
Ja, früher hat er da diese Lego Ninjago. Das hat er aber nicht gelesen, sondern als Hörbuch gehört. Und das haben wir irgendwann unterbunden und ihm das aber auch eingeordnet, ihm gesagt, warum wir das eben nicht gut finden, weil das halt ein absolut widerliches Rollenbild propagiert hat und auch wir sterben für die Ehre unserer Ahnen und so ein Scheißdreck. Also wirklich ekelhaft. Ja genau, wirklich aber erklär das mal einem, ich weiß nicht, wie alt er da war, einem 6-Jährigen oder so, warum er jetzt nicht mehr Ninjago, was ja voll cool und was alle hören und so. Ja, nee, ich möchte meinen 6-Jährigen keine Kriegspropaganda aussetzen. Misogyne Kriegspropaganda. Aber es ist manchmal schwer.
Ähnliche Probleme haben Eltern wahrscheinlich heute auch so mit Paw Patrol. Also wenn du halt jetzt nicht gerade willst, dass dein Kind die Rechtsstaat-Polizei-Propaganda
absolut.
Anschaut.
Ja, und dann schickst du das Kind, wir hatten in die also nicht mal in den Kindergarten, sondern davor in die Kita, also unter 3 oder 3 bis 3 Jahre. Und dann veranstalten die da, weil sie halt mitgekriegt haben, alle Kids stehen auf Paw Patrol, veranstalten die da so eine Art Paw Patrol Themenwoche oder so, wo die Kinder, oder nicht Themenwoche, vielleicht war es nur ein Thementag, ich weiß es nicht mehr genau, wo die Kinder dann irgendwie in Verkleidung und dann haben sie Bilder gemalt, also Ausmalbilder und so. Und dann kommt das Kind zurück, dass du von Paw Patrol einigermaßen abgeschirmt hast, dass da irgendwie nichts nennenswert drüber weiß und da auch vielleicht das, was es mitgekriegt hat, nicht so überzeugend fand, weil es halt kein Bewegtbild davon gesehen hat und dann kommt es nach Hause und redet plötzlich die ganze Zeit über Paw Patrol und denkst, was ist denn jetzt passiert? Und dann denkst du so, können wir bitte mal drüber reden, was für eine Scheiße ihr unseren Kindern, klar, wenn die anderen das mitbringen, kann ich das nicht verhindern, aber dass der Kindergarten oder die Kita da in dem Fall mitmacht, da war ich schon etwas befremdet, weil eben genau die Themen da so,
Ja, ich finde sogar, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es ist ja nicht mal nur Rechtsstaat-Gedöns, sondern eben im Gegenteil. Wir gründen Milizen, weil es der Rechtsstaat nicht kann. Und nehmen das Recht in unsere eigene Hand. Also ich finde es sogar noch schlimmer als so Law and Order Rechtsstaat-Gedöns. Also, boah, also Popular finde ich ganz schlimm. Aber war natürlich bei uns auch Thema, klar. Es ist schwer daran vorbeizukommen.
Ja, ich meine, dann hast du so, neulich ist ein Sohn auf einen Paw Patrol Themengeburtstag eingeladen worden.
Boah.
So.
Schlimm.
Das, ja, natürlich, das ist ein guter Kumpel von ihm, der wollte er hingehen und da ist er dann auch hingegangen und zum Glück ist es natürlich auch dann relativ schnell wieder weg, ja, wenn es dann hier zu Hause kein Paw Patrol gibt, dann wird es ja genauso schnell wieder vergessen, dann ist halt wieder die nächste Dino-Serie oder irgendwas am Start. Aber, trotzdem, da stehst du dann auch so, muss das jetzt sein? Paw Patrol Geburtstags. Naja, geh da hin, aber.
Aber als die Bürgermeisterin.
Bitte als was?
Als die Bürgermeisterin.
Ah, okay. Ich weiß nicht, wir hatten ihm keine Verkleidung.
Okay, so tief bin ich nicht drin.
Ich auch nicht.
Gut. Ich könnte sagen, ich auch nicht. Genau, eine Bingo-Kategorie könnte ich dir noch vorschlagen, Julia.
Mhm.
Und zwar. Kauf dir doch mal so eine tragbare Gepäckwaage für 3 €. Da kannst du dir viel Ärger am Flughafen ersparen.
Okay, wow. Also dass das jetzt hier ausgepackt wird, das finde ich allerhand. Und jetzt
Keine
möchte
Ahnung,
ich doch den Fedehandschuh wieder aufnehmen. Und
sehr gut. Das fand ich so erheiternd. Ich habe mir
ja,
das nicht
also
vorgestellt.
Es könnte sein, dass dieses Jahr ein Urlaub unternommen wurde,
aha,
bei dem geflogen wurde zum ersten Mal nach irgendwie 10 Jahren oder so. Und es könnte auch sein, ich hatte sogar eine Gepäckwaage zu Hause, aber ich habe ja nicht damit gerechnet, dass die Fluggesellschaft spontan noch sagt, so, ihr habt zwar Koffer dazu gebucht, aber die stornieren wir euch jetzt wieder.
Das ist so krass. Das ist wirklich krass.
Ja, und dann standen wir da und hätten offiziell nur diesen kleinen Rucksack mitnehmen dürfen, den man da so kostenlos unter den Sitz schieben kann.
Mhm.
Und ja, dann musste halt am Flughafen, mussten wir dann noch ein Gepäckstück aufgeben und die nette Dame am Counter meinte dann so, ja, also wenn ihr es noch schafft, unter 10 Kilo zu kommen, dann kostet es irgendwie 20 € weniger oder so. Ja, und dann wurde da am Flughafen morgens um 6
aber wie krass, weil es deren Fehler war. Das ist unfassbar.
Ja, das Ding ist, dass wir halt wir haben nicht über die Fluggesellschaft selber gebucht, das werde ich auch nie wieder tun, sondern über halt so ein, ich glaube irgendwie Kiss and Fly hieß das. Mhm. Da hatte ich aber gar keinen Bock mehr, irgendwen zu kissen nach dem Flug.
Ja.
Und ja, die haben halt da diese Flüge in so einem Paket verkauft. Aha. Und dann halt auch diese Gepäckabwicklung da gemacht, aber das war halt irgendeine Firma, die irgendwo, weiß nicht, in Estland oder so saß, wo du dann halt auch niemanden erreicht hast und man über die auch keine Gepäckstücke irgendwie online nochmal dazu buchen konnte oder so. Und das war halt alles irgendwie richtig schlecht organisiert, einfach von dieser Zweitfirma da, weil auf dem Rückflug haben wir es dann über die Fluggesellschaft selber gemacht und da war es auch kein Problem und da war es auch nicht so teuer, weil wir es da schon im Voraus buchen konnten. Ja, aber es war einfach, es hat, glaube ich, die Leute drumherum sehr erheitert, dass wir da immer wieder vom Schalter wieder weggegangen sind, unseren Koffer wieder auf den Boden geworfen, die Sachen ausgeräumt. Also meine Begleitperson musste auch sämtliche Duschgels, irgendwie Cremes, Kosmetikprodukte aller Art da lassen und wir haben dann eine Woche lang von meinen Mini-Pröbchen-Sachen uns gewaschen und gepflegt. Es wurden Bücher wieder ausgeräumt aus dem Koffer, die wir eigentlich mitnehmen wollten. Sachen, die schwer waren, wurden dann in den Rucksack umgepackt. Also es war schon, da war einiges los.
Ah, ja, klingt wild. Will man nicht haben.
Hm. Klingt vor allen Dingen so, ja genau, das soll ja eigentlich Urlaub sein. Und dann geht ja, das genau. So los. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, also nächstes Mal würde ich einfach wieder im Zug fahren oder im Auto.
Oder bei so einer Firma buchen, wo man jemanden hat, den man auf dem Schreibtisch kacken kann, wenn das schief geht.
Ja, oder wie meine Mutter ein Bier über den Tisch
kriegt. Ja, genau, so auch das. Vielleicht, vielleicht ein bisschen vornehmer als das, was ich gerade vorgeschlagen habe.
Ja, also wir hatten dann auch ganz, ganz netten E-Mail-Verkehr mit dieser komischen Reisefirma.
Oder
die waren so, ach
mit
sorry,
der AI,
das tut uns jetzt aber leid.
Mit der AI der Reisefirma.
Ja, genau. Ja, genau. Also das machen wir nicht nochmal. Deswegen, ja.
Haben wir was gelernt.
Dieses Jahr doch wieder einfach Urlaub irgendwo, wo es im Zug erreichbar ist.
Aber es ist auch eine Geschichte, die man erzählen kann. Also von daher ist Podcast.
Das stimmt. Das stimmt.
So, ich ergreife die Chance jetzt mal und
genau, apropos Podcast Gold.
So eine andere Podcast Gold, genau, das wäre jetzt auch meine
Überleitung
gewesen.
Gold verblasen. Ach nee, wir haben ja noch, oh Gott, wir haben noch einen Haufen Kategorien. Bob, reite uns durch die
Kinder,
Kategorien.
Kinder, ich muss doch morgen arbeiten.
Ja, ich auch. Und nee, muss ich überhaupt? Ach, ich weiß gar nicht so genau, ob ich morgen arbeiten muss. Aber hier, Bob, fass es kurz. Was haben wir noch?
Ja, ich hätte jetzt die Silvesternummer hier mal geskippt und
ach komm, Klomp, Klitz. Ja, ja, komm.
Silvester und wäre zu dem nächsten Podcast Gold übergegangen, nämlich dem Dad-Joke der Woche, der hier auf jeden Fall immer reingehört.
Ach, ich dachte, es kommt, was haben wir letzte Woche trainiert?
Achso, das auch kommt danach.
Achso,
das
okay,
wird kurz.
Gut. Dann mach den Dad-Joke.
Wir hatten es vorhin von Büros. Was macht ein Clown im Büro?
Faxen.
Richtig.
Ah.
Sehr schön.
Ich habe auch einen. Und zwar, was fängt mit Po an, hat 4 Buchstaben und man kann drauf sitzen? Pony.
Oh.
Wow.
Wow. Der hat Layers, das ist gut.
Ja.
Wow.
Hätte noch so Weihnachtsthematiken. Also hattet ihr einen Adventskalender? Ich hatte so einen, der hatte so die Form von einem Haus und der war, glaube ich, das war so ein russisches Modell. Und immer wenn man so ein Fensterchen aufgemacht hat, ist so ein Oligarch rausgefallen.
Oh Gott. Nee, das ist zu viel, Bob. Das ist zu viel.
Nicht gut.
Nicht gut, nee.
Noch
ein
Weihnachtswitz?
Ja.
Meine Nichte, die hat sich zu Weihnachten einen Pony gewünscht, wenn du Fotos gerade von Ponys hattest.
Ja, passt.
Ich fand, es war mal was Neues, weil sonst gab's ja immer Gans, also.
Okay, finde ich lustiger. Finde ich viel besser. Ich dachte, es geht irgendwie in Richtung Frisur, aber das habe ich nicht kommen sehen.
Ja, dachte ich auch.
Ja, das ist ja der Punkt, dass man das nicht kommen sehen soll.
Ja, gefällt mir. Okay, was haben wir trainiert?
Nichts.
Ich habe was trainiert.
Was?
Ja, verrückt, oder? Ich war nämlich mit meinen Kindern rodeln und zwar zweimal.
Oh, ich habe es im Biril gesehen, das sah sehr...
Und dieses Hochlaufen, mein lieber Scholli, hat mich das damals auch schon so angestrengt. Das war wirklich Training, kann ich euch sagen. Ich bin jetzt fit für den Triathlon.
Aha,
durch
ein bisschen hochlaufen.
Rodeln.
Mhm, weiß ich nicht. Ich beobachte das ja bei den Kindern, dass das Training bei denen anders wirkt. Also es macht die nicht in dem Augenblick fertig, sondern in dem Augenblick haben die irgendwie so viel Adrenalin oder was auch immer im Blut, dass sie das nicht merken, dass sie es gerade fertig macht und dann ziehen die es einfach durch und dafür sind sie dann kurz danach, wenn du dann auf dem Heimweg bist oder wieder zu Hause, ist so viel Energie aus den Kindern raus, dass sie einfach, so wie in der Snickers-Werbung, die werden dann zu Monstern einfach, verwandeln die sich, bis sie entweder geschlafen oder sehr viel gegessen oder sich anderweitig ausgeruht haben. Und insofern, ja, das hatte ich früher auch schon so fertig gemacht, du hast nur später gemerkt, wäre jetzt meine Antwort.
Julia, was macht deine Triathlon-Vorbereitung diese Woche?
Also euren Triathlon, den könnt ihr aber ganz alleine machen. Nee, ich mach gar nichts. Ja, mir wurde auch schon an meinem ersten Arbeitstag gesagt, ja, und dann machen wir auch manchmal so einen Firmenlauf einmal im Jahr. Und dann dachte ich mir auch, ja, und den könnt ihr alleine machen.
Ja, sehr gut.
Joggen tue ich nirgendwo hin. Ja, ich war auch diese Woche nur viel Gassi gehen zwischendurch und
das gilt.
Hab leider, also eigentlich hätte ich auch heute, jetzt in diesem Moment, hätte ich wieder meinen ersten Ballettkurs gehabt, aber jetzt musste ich ja Podcast aufnehmen. Das heißt, es wird jetzt erst ab nächste Woche.
Okay.
Genau. Wird wieder trainiert.
Und das war schon wieder der nächste Stichwort für meine Überleitung.
Ballett?
Nein, nächste Woche.
So, ich dachte, du kämpfst jetzt, du machst dein Bingo-Feld neues Hobby voll, indem du jetzt sagst, dass du zum Ballett gehst.
Nee, das
hätte ich schön gefunden.
Ja, vielleicht auch mal was. Hat meine Tochter mal gemacht vor einer Weile, aber hat sie dann wieder liegen lassen. Da war ich so Ballettpapa, der dann immer so da so am Rand sitzt und dann so, war eine kurze weirde Phase, wo ich mal Ballettpapa war, hat sich wieder aufgehört.
Hast du gar nicht hier berichtet drüber.
Nee, aber ja.
Aber jetzt berichte doch mal, was wir nächste Woche schauen.
Genau, ich habe irgendwie im Vorfeld der Sendung ist mir gewahr geworden, dass ich ja vorschlagen muss. Mhm. Und deine wilden Regeln, Herr Christoph, gelten ja immer noch.
Komplett, ja.
Nach wie vor. Insofern, ich hatte zuletzt, langes
kein
her,
Drama,
Saturday kein Night vorgeschlagen. Mhm. Saturday Night Live, so hieß das. Nee, Saturday Night hieß das nur, ne?
Saturday Night, ging, ja.
Ja, genau. Das
Drama
hatte die,
und Comedy.
Hatte die Genre-Text Drama und Comedy, genau. Das heißt, die beiden darf ich jetzt nicht. Und tatsächlich nimmt das bei mir in meiner Liste fünf Filme aus meiner Liste raus, weil da immer entweder Comedy oder Drama dabei ist.
Okay.
Insofern musste ich was anderes finden.
Lass mich raten. Action?
Du stellst Fragen. Ja, das könnte sein. Warte.
Natürlich.
Ich habe es jetzt gerade. Jetzt habe ich diesen Tab weggemacht. Das gibt's doch nicht.
Diese Regeln wurden eingeführt, damit du weniger Action machst. Naja, jetzt fällt's mir auf die Füße.
Nee, ich halte mich an die Regeln.
Ja,
und tatsächlich, ja, Action, Crime, Thriller. Also du kannst ja jetzt aussuchen.
Was sonst, ja.
Ich könnte auch sagen, es ist Crime und Thriller. Wir schauen auf Amazon Prime She Rides Shotgun.
Nie gehört.
Mit Taron Egerton. Und ja.
She Rides Shotgun.
Ein offensichtlich etwas problematischer Vater muss irgendwie seine 11-jährige Tochter beschützen und von A nach B, ich weiß nicht genau, ist Roadmovie mit Kämpfen.
Wie heißt denn der auf Deutsch?
Das zeigt mir Letterboxd nicht an.
Sie hockt auf dem Beifahrersitz.
Ja, sie, genau so, das. Ungefähr so würde man das übersetzen, ob es auch so heißt.
Ich finde das nicht.
Ich finde das für dich raus, dass die IMDb weiß sowas.
Es ist die Rache der Poddy McCluskey? Das wird mir nämlich angezeigt.
Bad Finding? Polly Huff heißt die Hauptdarstellerin in der IMDb, also Rollenname, Rollendings. Also warte, also known as, hier haben wir es doch. Aufklappen, Germany, die Rache der Polly McCluskey, ja, hast du recht.
Ach, ich werde verrückt, okay. Na gut.
Das ist ja ein komischer Name, siehst du mal.
Ja, total.
Okay, ja, also Polly wird sich rächen und wir werden das angucken. Nächste Woche werden wir das besprechen. Und außerdem machen wir nächste Woche, wenn ich das richtig im Sinn habe, noch unseren Jahresrückblick, richtig?
Genau, mit ähnlich völlig übertriebenen Regeln. Die muss ich nochmal nachschauen, welche das waren. Ich werde euch in Kenntnis setzen.
Mach das bitte rechtzeitig mit den völlig übertriebenen Regeln.
Die waren auch.
Da ist der Stefan, da nehme ich aus dem Urlaub zurück, der gerade auf BeReal die ganze Zeit so neiderzeugende
total.
Schnee, Sonnen,
es
irgendwas
funktioniert
Bilder
total. Ich habe wirklich Neid.
Aus seinem Ressort-Hotel postet und man kann, weiß immer nicht, soll ich das nächste noch angucken
oder weine ich dann schon?
Möchte ich das gar nicht wissen, wie schön er es da hat.
Ja.
Genau. Und das heißt, bis dahin würde ich sagen, bedanken wir uns jetzt vor allen Dingen mal bei Julia, dass du hier zu Gast warst. Das
ja,
war sehr schön.
Super war das.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, hört da mal rein. Ne? Sag nochmal den Namen und die, habt ihr eine Webseite, wie man, oder muss man das so googeln?
Also ihr googelt einfach von Chronographen und Kotzpocken und folgen könnt ihr uns auf Instagram @edelsteinpodcast.
Fantastisch.
Sehr schön.
Genau. Und dann gerne bei uns hier auf sneakpod.de in die Kommentare reinschneiden. Da gilt wie immer, seid wie Christiane, macht lustige Dinge in unseren Kommentaren und bis dahin. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.